Attention. Live. Aus den David Alaba Studios in München. Das.
Und warum soll ich da nicht begeistert gewesen sein? Ja. Was unterstellst du mir schon wieder für irgendwelche Gerüchte hier?
Ist die Big Show von Sportradio 360.de.
Bist du auf, hast du auf den Mond kommentiert? Weil das klingt so.
Der Überraschungsgast von Bundestrainer Joachim Jogi Löw im selbstgebastelten WM-Camp 2014.
Dann sag mir einfach ein Go, ja?
Go.
Die Big Show. Jetzt.
Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
Big Show 157, Sportradio 360.de, und wir haben hier eine illustre Runde, möchte ich sagen, aufgebaut. Zum einen Marcel Meinert von Sky, ein Stammgast. Grüß dich, Marcel.
Hallo zusammen.
Dann die Doppelsieger aus Kitzbühel im letzten Jahr. Ich habe gesehen, ihr habt euch gefreut, wie die sprichwörtlichen Schnitzel. Zum einen Martin Emrich. Servus, Martin.
Servus, hallo.
Und Kasi. Grüß dich, Kasi.
Servus, hallo.
Kasi, wir wollen zuerst mal ein bisschen über Fußball sprechen und nicht, dass wir hier Experten wären, mit Ausnahme von Marcel übrigens, aber dein Bauchgefühl. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Heute geht die WM los mit Brasilien gegen Kroatien am Abend für die deutsche Mannschaft. Wo siehst du die denn?
Ja, für mich ist schwer einzuschätzen. Ich habe früher in der Woche schon mal gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Typen in der deutschen Mannschaft. Also ich finde, wir spielen einen ganz, ganz tollen Fußball und der Ball läuft super, aber mir fehlen die Breiten des Effenbergs und Ballacks. Und es ist schwer, sich so mit einzelnen Spielern zu identifizieren. Vielleicht geht es übers Kollektiv, aber ich sehe uns auf keinen Fall in der Favoritenrolle.
Nicht in der Favoritenrolle. Marcel, möchtest du hier einhaken? Möchtest du die Lanze für euch Deutsche brechen?
Ich glaube, der Kreis der Favoriten ist so groß, und jetzt noch zusätzlichen Druck auf die Mannschaft aufzubauen. Von der Stelle hier, glaube ich, macht keinen Sinn. Wir wissen, wie gut sie sind.
Ich glaube auch nicht, dass Jürgen uns heute Abend noch hört.
Also ja, ich glaube nicht, dass er unterschätzt die Qualität des Podcasts nicht. Ja. Was soll man sagen, was nicht schon alles dreimal gesagt wurde in den letzten 5 Wochen? Das erste Spiel gegen Portugal wird ganz entscheidend sein, dass du da gleich ein gutes Gefühl bekommst, Tempo aufnimmst, siehst, wie funktioniert das Ganze jetzt ohne Marco Reus. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass wir genug haben, die da einspringen können in der Offensive. Ein Lukas Podolski muss ja eigentlich gesetzt sein nach den letzten Leistungen, die er da angeboten hat. Ich finde das schon. Ich bin gespannt und bin vorher erstmal grundsätzlich optimistisch, und losgehen tut es ja sowieso dann erst richtig nach der Vorrunde, dann können wir nochmal drüber quatschen.
Die schwierige Frage an Martin ist natürlich folgende: Du bist unterwegs mit Michaela Krajicek, ja. Und die ist ja bekanntermaßen Holländerin. Ist das bei euch überhaupt Thema? Spricht man darüber? Wem werden denn die Daumen gedrückt, wenn du dir das anschaust?
Also ich natürlich ganz klar den Deutschen. Ja. Ich tippe auch schon, dass sie den Holländern die Daumen drückt, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, haben das Thema weit rausgeschoben und ja, wenn es dann soweit ist, hoffe ich, dass jeder Turnier irgendwo anders spielt, dass wir da nicht irgendwie Stress noch in der Beziehung bekommen.
Herr Kasi, ist das bei euch im Lockerroom, ist das Thema, die WM?
Fußball ist ein Riesenthema. Also schon. Ich sage mal, Sport grundsätzlich, Fußball nimmt da wahrscheinlich 50-60% der Gesprächszeit ein. Rafa, ein riesen Fußballfan.
Ist auch lästig, der Rafa, so als Fußballfan. Nervt er mit seinem Real Madrid?
Ja, er weiß alles besser, das muss man sagen. Er hat ein unglaubliches Fachwissen, was Fußball angeht. Also ich habe in Rio heuer das Vergnügen gehabt, mit ihm eine Champions-League-Partie von Bayern gegen Arsenal zu schauen. Aha. Und da kennt er jeden Spieler, da weiß er auch, wer was wie kann. Ich tue dann auch so, als würde ich es wissen. Aber also da muss man schon sagen, da kennt er sich unglaublich gut aus. Ja. Ist natürlich auch aus einer Fußballfamilie. Onkel, ja,
der Toni,
ja, ich glaube sogar einer der Rekordnationalspieler in Spanien gewesen. Sein Onkel, der beim FC Barcelona auch lange gespielt hat. Ja, also wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Deswegen muss man sich auch immer wieder auf dem Laufenden halten. Mhm. Bei mir hat das Fieber selber so noch nicht eingesetzt. Mhm. Aber ich schnapp hier ein bisschen was auf und da ein bisschen was auf. Meine Tochter sammelt Panini-Bilder. Also von dem her kenne ich die Gesichter zumindest schon mal. Ja, und dann denke ich, dass das jetzt dann auch mit dem ersten Spiel losgehen wird, das Fieber.
Ein großer Verlust. Ich weiß nicht, ob Carlos Tevez im Panini-Album drin ist. Marcel, er ist nicht nominiert, aber war immer einer der nicht bestaussehenden.
Nee, für den Award kommt er sicherlich nicht in Frage. Da glaube ich, sind wir uns einig.
Martin, bei dir, du hast ja vorhin gerade gesagt, der Fußball nicht da drin, aber trotzdem schaust du dir dann tatsächlich auch jedes Scheißspiel an. Iran gegen Griechenland? Nee.
Nein, definitiv nicht. Ich werde nur die deutschen Spiele gucken und dann die Halbfinalspiele eventuell, aber sonst packt es mich überhaupt gar nicht. Ich bin eher im Handball zu Hause.
Oh.
Gebürtiger Magdeburger, SCM natürlich. Aber irgendwann.
Stefan Kretschmer.
Ja, habe ich ein Bier getrunken mit ihm.
Tatsächlich.
Ja. Nein, aber ich bin eher ein Magdeburger Handballer als ein Fußballer.
Ja, da muss ich dich zum Handball gleich fragen. Schaust du dir dann solche Dinge wie letztes Wochenende war ja die Champions League, hast du dir angeschaut?
Ja, hab ich
angeschaut. Hat er für dich die richtige Mannschaft gewonnen mit den Flensburgern?
Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde, die sind jetzt keine Außenseiter gewesen, aber Kiel war eigentlich schon Favorit. Hm. Darum finde ich es ganz geil, dass Flensburg dann gewonnen hat. Magdeburg spielt leider in dieser Liga jetzt nicht mehr mit, aber solange deutsche Teams gewinnen, ist alles super.
Magdeburger haben sich damals ein bisschen übernommen, glaube ich, nach dem Champions League-Sieg, oder?
Ja, aber zu diesen Zeiten, da kriege ich jetzt fast noch Gänsehaut, wenn ich mir das auf YouTube anschaue. Ich bin mit dem Handball aufgewachsen, mit meinem Vater jedes Wochenende zum Spiel gegangen und ich finde es auch jetzt noch gut. Ich habe mir 7-Meter-Werfen angeschaut auf YouTube und habe nochmal Gänsehaut bekommen, obwohl ich es live schon gesehen hatte. Also da bin ich eher zu Hause.
Selbst gespielt auch als Kind?
Ich war auf der Sportschule und da gab es keine extra Riege Tennis. Da musste ich bei den Handballern mitmachen. Die wollten mich abwerben. Links, rechts außen als Linkshänder wäre ich ganz okay gewesen wohl. Aber ja, bin immer im Tennis geblieben.
Linkshänder sind rar. Kasi, was ist deine zweite Sportart? Skifahren, oder?
Ja, viel Skifahren. Eishockey spiele ich gern. Ja, Fußballer Werk spielt früher.
Also kommentiert so,
ja, ich kommentiere Eishockey. Star Bulls Rosenheim ist natürlich...
Wo denn? Bei Radio? Bei
Radio Charivari.
Nein,
Radio Charivari Rosenheim kann man im Internet dann auch hören.
Ja?
Hatte dieses Jahr auch einmal das Vergnügen, mit meinem Vater zu kommentieren. Das war natürlich...
Wie groß ist der Druck da, wenn der Papa... Dein Vater ist eine Legende, wer es nicht weiß.
Ja, der Druck war schon groß. Also ich habe mir das dann nicht anmerken lassen. Wir haben das gut gemacht. War natürlich auch so, am Anfang hatte ich noch sehr, sehr viel Gesprächsanteil. Der wurde dann, desto länger das Spiel dauerte und desto spannender das Spiel wurde, wurde mein Gesprächsanteil dann auch ein bisschen geringer. Dann hat der Papa das übernommen. Aber na, macht mir unglaublich viel Spaß. Bin ein Rosenheimer und in Rosenheim ist Eishockey die Nummer eins. Ist eine Eishockey-Stadt. Und
Marcel, ich bring dich gleich wieder rein. Nee, aber du bist als Landshuter natürlich mit Eishockey auch. Du bist mir nicht fremd. Aber wenn ihr jetzt in Rosenheim auf das schaut, was in München stattfindet, ich bin ein kritikloser Österreicher und sage quasi, alles, was Red Bull macht, ist geil. Sage ich nicht, aber ich finde schon cool, was die investieren in den Sport. Wie sieht man sowas in Rosenheim? Wollen die, können die überhaupt in die DEL aufsteigen oder ist das so weit weg, weil einfach das Geld nicht da ist?
Ja, es geht jetzt gerade darum in Rosenheim, ob es eine Kooperation gibt, beziehungsweise wie die Kooperation aussehen soll mit Red Bull München. Es ist natürlich ein sensibles Thema, weil die Fanbase oder alteingesessene Fans, für die ist das natürlich ein rotes Tuch. Das ist wie im Fußball, wie in anderen Sportarten auch, wenn ein großer Geldgeber kommt, der da sehr, sehr viel Einfluss auf Kosten der sogenannten Tradition ja, nimmt, dann ist es halt schwer, aber ich sehe es positiv. Also im Grunde genommen, jeder, der Geld in den Sport investiert mit einem guten Konzept, ich sage jetzt mal, Red Bull macht es ja eigentlich auch spektakulär. Das ist begeisternd auch für Jugendliche, für Kinder. Die machen da sehr, sehr viele gute Sachen. Ich persönlich sehe es sehr, sehr positiv, aber ich verstehe natürlich auch Fans, die das kritisch
begutachten. Aber gibt es eine Perspektive von Rosenheim?
Rosenheim ist im Moment sehr, sehr gut aufgestellt in der zweiten Liga. Das ist eine tolle Liga. EV Landshut haben wir dabei, Rissersee, Kaufbeuern, da gibt es einige Derbys. Also da sind wir super aufgestellt. Wie das die nächsten 5-6 Jahre aussieht, muss man schauen. Aber im Moment ist das genau die richtige Liga für Rosenheim.
Was ist die richtige Liga für Landshut, Marcel?
Die Landshuter sagen natürlich nur die DL, das ist ganz klar. Man würde gerne hin, es liegt ja momentan an den irrsinnigen Regularien, kein Auf- und Abstieg, dass es nicht geht. Ich bin überzeugt, das Geld wäre da, wenn es die Möglichkeit gibt. Momentan gäbe es die ja nur, wenn oben irgendeiner über den Jordan geht. Das hat sich mit Düsseldorf in dieser Saison erledigt, die sind stabil. Und insofern plant man für ein weiteres Jahr DL2. Steht aber Spalier, wenn sich die Möglichkeit ergibt und hofft vor allen Dingen, es erstmal oder es, wenn es dann möglich ist, auf sportlichem Wege zu erreichen. Denn das finde ich dann auch ganz entscheidend, wenn es dann wirklich darum geht, okay, wer springt rein, dass man dann wie im letzten Jahr als erstes Schwenningen fragt, die den Titel nicht gewonnen haben oder dass es dann bekommen, das finde ich dann einfach unmöglich. Da muss dann schon als erstes der Meister dann die Möglichkeit bekommen und da sollte auch nicht das Geld ausschlaggebend sein, sondern die haben Vorrecht und dann ging es aber das Verbietigheim nicht vergönnt und in diesem Jahr Bremerhaven ja auch nicht, weil es die Option einfach nicht gibt.
Tja, dann müssen wir aber noch den Magdeburger fragen, wenn der nach Leipzig blickt, was dort los ist im Fußball. Ich weiß nicht, wie weit du das verfolgst mit Red Bull. Rasenballsport Leipzig, ja, ist das eine schwierige Geschichte? Dann quasi, der Martin winkt schon ab. Ich finde es auch wieder okay, dass man in Leipzig dieses Stadion nutzt, dass da Leute hinkommen. Natürlich, die Traditionalisten sagen, das brauche ich nicht.
Ja, ich finde das Ganze auch ein bisschen ja, Augenwischerei, weil zum einen Red Bull macht man schwer, in Leipzig da sich zu etablieren. Im Endeffekt ist es in Wolfsburg, aber in Leverkusen nicht groß anders oder in Hoffenheim. Also ich kenne die Hintergründe da nicht allzu gut. Ich lese dann ab und zu mal Elf Freunde oder sonstige Magazine, die natürlich immer sehr fanorientiert sind. Aber für mich persönlich, wenn ich das sehe, was da los ist, das Stadion, der Background, da wird ein riesen Internat gebaut, da wird tolle Jugendarbeit geleistet, da sind absolute Fachleute am Werk, finde ich das für Sport, für den Fußball eine ganz, ganz tolle Sache, auch für den ganzen Osten und deswegen bin ich persönlich, ich bin Fan von Red Bull Leipzig, sage ich auch so, ist mir auch egal, wie sie die nennen oder sonstiges, aber ich finde es eine gute Sache, ich finde es für den Osten eine gute Sache.
Ich bin gespannt, sind wir alle gespannt, wir wollen eine kurze Pause, dann gehen wir in die sogenannten David Alaba Studios, das wisst ihr beide nicht und kommen am Ende mit Tennis wieder.
Ah. Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratio von Ulm, und Sie hören Sportradio 360.
Und er singt mit mir ein Lied, uns die Lieder, guten Tag, du fremdes Land, wenn uns die Argentina, von dir reichen uns die Hand, wenn uns die Argentina, so heißt meine Melodie, und sie soll uns weit verwenden.
Buenos Dias, Argentina, Udo Jürgens 1978. Das waren noch Zeiten. Ich weiß nicht mehr, ob er damals die Deutschen nach Argentinien gesungen hat oder die Österreicher, ist auch egal. Was ich weiß, 1978 noch nicht geboren, Jonas Friedrich von Sky. Jonas, sag mir, das ist nicht wahr und ich bin nicht so viel älter als du.
Nee, habe ich leider verpasst.
Hast du leider verpasst, die WM 78 bei, ja, Marco Hagemann, das ist sowieso ein Berufsjugendlicher. Marco, was war denn für dich die erste WM, wo du sagst, ja, da habe ich klare Erinnerungen dran?
Ganz klare Erinnerungen, 86 Mexiko.
86 Mexiko. Jonas, bei dir?
Ja, ganz klar auch, aber da noch so, dass man irgendwie so, da war ich ehrlich gesagt für Argentinien im Finale, also da war ich irgendwie noch nicht so ganz bei mir. Also ich für mich zählt die noch nicht. So die erste richtige WM ist für mich 90.
War für dich 90, ne? Also für mich schon 78, ganz ehrlich, ich habe damals, kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, tatsächlich mit Argentinien mitgehalten. Bei uns zu Hause gab es immer WM-Studio. Damals hat man noch geraucht im Wohnzimmer. Unter anderem auch mein Vater und die 10 Freunde, die er eingeladen hatte. Es war eine Atmosphäre wie in irgendeiner Bahnhofskneipe, keine Ahnung wo. Und da hat dann Holland 5 Minuten vor Schluss Rob Rensenbrink an die Stange den Ball gesetzt, sonst wären die Holländer Weltmeister geworden und das hätte alle außer mir damals gefreut. Mario Kempesch war damals der Mann, der dann später auch bei Vienna gespielt hat. Es gibt immer so diese ikonischen Mannschaften, Marco. Für mich war es 1982 die Brasilianer in Spanien, die gegen Italien rausgeflogen sind. Hast du auch irgendwann mal eine Mannschaft gehabt, außer der Deutschen, wo du sagst, ja, unabhängig von der Nationalität, wie die Mannschaft gespielt hat bei einer WM? Das begeistert mich heute noch.
Übrigens, WM 78 war ja auch übrigens eine schwierige Zeit für den DFB, ne? Auch so ein bisschen politisch, ja,
vor, ja,
mit Käsemann und so, ne? Das war ja eine ganz hochpolitische Geschichte. Aber witzigerweise, auch die Argentinier, nämlich dann 86, klar, weil Diego Maradona, mit Hand Gottes und so weiter, trotzdem war das natürlich da ein Spieler, der fasziniert hat letztendlich, und natürlich auch dann die Nationalmannschaft Argentiniens. Die haben Weltmeister geworden ist, das muss ich sagen, war schon ja eine große Vorstellung der Argentinier, eben mit dem großen Meister.
Der große Meister, der damals ja unglaubliche Tore geschossen hat, dieses eine Solo, ja, das er hingelegt hat. Ich glaube, es war gegen Belgien, oder was gegen? Ja, es war gegen Belgien, glaube ich. Jonas, deine ikonische Mannschaft mit Ausnahme der 90er Weltmeister rund um, wer war denn da der Kernpunkt? Lothar Matthäus. Nehmen wir mal Lothar, obwohl er sich dann gedrückt hat um den Finalelfer.
Ja, aber so, wenn du Andi Brehme hast, also meine Güte. Ja. Andi Brehme, finde ich, erzählt die Geschichte aber auch immer wieder gut. Also er hat sie sich so in 3 Variationen hingelegt und wechselt es auch ab und ich höre sie immer wieder gern. Also ich finde eine der besten Geschichten der deutschen WM-Historie, ganz klar, dass Matthäus das so hinterlassen hat. Aber ikonische Mannschaften, meinst du jetzt, die einen Titel gewonnen haben?
Ja, muss nicht sein. Nee, die dich begeistert haben.
Ja. Also die tragisch ikonischste Mannschaft für mich, echt Elfenbeinküste 2006. Das waren 2 Gruppenspiele, ich glaube gegen Niederlande und Argentinien, die mich echt umgehauen haben, weil ich noch davor zumindest noch nie bewusst so einen krass körperlichen und trotzdem schnellen Fußball gesehen habe. Aber es ist halt überhaupt nichts draus geworden. Ob das jetzt zur Ikone reicht, vielleicht ein bisschen dünn. Und trotzdem schon sagt ja auch schon ein bisschen was, wenn das Erste ist, was man dazu einfällt.
Ja gut, aber da gab es ja auch dieses dritte Spiel in München, glaube ich, sogar dieses 3-2 gegen Serbien. Also das war ja eines
das Beste der ganzen WM.
Ja.
Das Beste der ganzen WM. Ja. Witzigerweise hat es ja, das war der einzige Tag im Übrigen, wo es geregnet hat in München.
Ja.
Die haben ja in München gespielt, die waren im Stadion.
Ganz genau.
Das war der einzige Tag, unfassbar. Aber ein geiles Spiel.
Aber dann bleiben wir doch gleich bei der Elfenbeinküste, die ist diesmal ja auch dabei und man hatte, glaube ich, so 1990, als Kamerun da recht weit gekommen ist, oder auch Algerien 1982 gegen Deutschland ja gewonnen mit 2-1, da hatte man irgendwie den Eindruck, es dauert nicht mehr lang, bis die erste afrikanische Mannschaft weit kommt. Ghana hatte natürlich 2010
Pech gegen Uruguay, hätten sie das Spiel eigentlich gewinnen müssen, wäre dann das Semifinale gewesen. Aber Jonas, irgendeine Theorie, warum die Afrikaner immer ja wohlwollend betrachtet werden, aber es dann doch nicht schaffen, und ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, ich glaube auch bei dieser WM nicht schaffen, eine übergeordnete Rolle zu spielen.
Also wenn man ganz, es ist ja so ein bisschen Theorie-Folklore mittlerweile schon. Also das gehört ja zum Stehsatz der WM-Thesen. Ich finde, also wenn man ganz ehrlich ist, dann halt so immer mal wieder, ich, keine Ahnung, während eines Afrika-Cups schaue ich irgendwie so 3-4 Spiele. Und jedes Mal, wenn ich dann so ein Afrika-Cup-Spiel sehe, denke ich, nee, also das ist halt doch irgendwie noch eine halbe Welt zumindest entfernt von der absoluten Weltspitze. Also auf der Torhüterposition ist jetzt auch schon Folklore. Gibt halt eigentlich wirklich keinen Mann von echtem Weltformat. Und irgendwie defensiv ist es halt auch jetzt immer noch ein bisschen weit davon entfernt, so richtig konkurrenzfähig zu sein. Und deswegen wird auch dieses Jahr maximal ein Viertelfinale, würde ich sagen, für eine afrikanische Mannschaft.
Ich lehne mich sogar noch weiter aus dem Fenster, Marco. Ich glaube, wir werden keine afrikanische Mannschaft in der zweiten Turnierphase sehen. Bist du da ein bisschen optimistischer?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass es Mannschaften da gibt, die durch die K.O.-Runde erreichen können, auch wenn sie schwere Gruppen haben. Ich finde es ein bisschen überzogen, natürlich. Ja, ich weiß nicht, ob das eine nicht ernst gemeinte Geschichte ist von Kevin Prince Boateng, der gesagt hat, wir werden Weltmeister werden. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen auch die realistische Selbsteinschätzung. Soweit sehe ich sie auch nicht. Ich meine, Jonas hat die Probleme, die afrikanischen Mannschaften über Jahre hinweg mit sich tragen, erwähnt. Und genauso ist es. Und dementsprechend sind da viele, viele andere Nationen noch vor den Afrikanern. Und im Afrika-Cup war ja auch so erwähnt worden. Und da gibt es einfach Spiele, viele Spiele, die möglicherweise auch aufgrund der Tatsache, dass die Rasenplätze nicht ganz so mal in Ordnung waren und sind, die einfach nicht gut waren, ja. Du hast manchmal so die Ägypter dabei gehabt oder die Marokkaner, von denen du dann gemeint hast, so, technisch sind die natürlich wirklich richtig gut, aber in letzter Konsequenz fehlt es dann auch an der nötigen Disziplin. Viel zu viel Unruhe gibt es bei der einen oder anderen Mannschaft, gerade im Vorfeld. Wir erleben das ja bei Kamerun jetzt, erst in den Einstieg in den Flieger verweigert, weil die Prämien noch nicht wirklich handfest ausgehandelt worden sind. Also da gibt es so viele Baustellen rundherum, auch 2006 war das der Fall. Also das ist einfach eine Geschichte, die afrikanischen Teams zumeist überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und so viel Unruhe braucht A kein Mensch, und das wirkt sich auf die Leistung auch aus.
Das brauchen wir nicht unbedingt. Jonas, dann gehen wir eins weiter und gehen wir mal nach Asien. Die Japaner zum Beispiel, das ist ja auch eine Mannschaft, die ich persönlich ganz, ganz schwer einschätzen kann. Man kennt natürlich Leute aus der Premier League, aus der Bundesliga, aber wie gut können die sein? Denkst du, dass es vielleicht die Asiaten da die neuen Afrikaner sind sozusagen, dass die also vielleicht wirklich tatsächlich ein bisschen weiter vorkommen können?
Das wird ja jetzt sozusagen genau die Frage. Also die haben, ich gehe mal davon aus, dass sich in der Gruppe Kolumbien durchsetzen wird.
Doch, ohne Falcao.
Ja, auch ohne. Also das wird schon gehen. Und dann geht es zwischen Japan und Elfenbeinküste. Mhm. Und dann, das ist dann genau die Frage, welches Konzept sich da durchsetzt. Also der japanische Fußball hat alles, was man braucht, bis auf die Körperlichkeit.
Ich wollte gerade bis auf die Größe. Also
die sind technisch natürlich grandios besetzt. Die halbe Bundesliga spielt mit. Man darf wahnsinnig gespannt drauf sein, wie weit das reicht bei diesem Turnier. Und genau gegen die Elfenbeinküste wird es dann halt irgendwie so ein Duell der Systeme, also echt so ein ganz heißes Spiel, das ich in der Gruppenphase auch auf jeden Fall gucken werde.
Apropos auf jeden Fall gucken, Marco, wir schauen uns alles an, oder? Außer Elfenbeinküste gegen Japan wollte ich gerade sagen, dass ich mir nicht anschaue, aber wenn...
Doch,
wenn
3 Uhr. Das
3 Uhr, ja, wenn Jonas sagt 3 Uhr, das ist natürlich bitter. Marco, was schaust du dir nicht an? Also ich kann dir einen Kandidaten von mir geben, Iran gegen Nigeria, das habe ich mir noch nicht rot angekreuzt, aber ansonsten schaue ich mir eigentlich jeden Scheiß an, der da kommen wird. Wie schaut es bei dir aus?
Ich kann das jetzt überhaupt nicht sagen, weil, wie du weißt, weile ich ja ab Freitag in der Türkei, da haben wir ja nochmal eine Stunde weiter, sodass es natürlich sehr spät wird dann irgendwann, und es gibt durchaus die Möglichkeit oder die Gefahr besteht, dass es den einen oder anderen Abend oder die Nacht geben wird, wo ich vielleicht auch dann nicht mehr komplett geradeaus gucken kann.
Das kann nicht
sein, Marco. Könnten dann die späten Spiele möglicherweise hier und da mal an mir vorbeigehen. Klar sind natürlich so die Top-Nationen immer mit dabei, die ich mir tatsächlich rot angestrichen habe. Aber ich glaube, Iran, Nigeria, werde ich mir das Ergebnis am nächsten Tag mal anschauen.
Ja, mit großer Freude. Eine Frage noch zu den Asiaten. Südkorea in einer Gruppe, die ich grauslich finde. Belgien, Algerien, Russland, Südkorea. Das ist für mich ganz schwierig, Jonas, diese Gruppe einzuschätzen. Denn ich glaube wirklich, in vier Wochen werden wir alle zueinander sagen, die Belgier haben uns enttäuscht.
Ja, weil wir die Belgier im Vorfeld schon so krass hochgejagt haben. Jede Überraschungsmannschaft braucht ja eigentlich den Umstand, dass man sie eben nicht auf dem Zettel hat. Also das fällt ja bei Belgien dann schon mal komplett weg, weil wirklich alle davon sprechen und die Mannschaft, die ja zugegebenermaßen auch wirklich sehr stark besetzt ist, hochranken, dass es nicht mehr geht. Das ist genau das belgische Problem. Die Gruppe ist trotzdem natürlich machbar. Also in der Gruppe werden sie sich durchsetzen, ob es dann im Achtelfinale reicht oder im Viertelfinale. Sehe ich jetzt eher undeutlich aufgrund der genannten Gründe. Ansonsten Russland finde ich total überraschend, finde ich total spannend, was da kommt. Kann man extrem schwer einschätzen. Und dass die Südkoreaner grundsätzlich mal kicken können und vielleicht sogar so halbwegs auf Japan-Niveau sind, wenn sie ein paar gute Tagesformen hinknallen,
wollen wir auch nicht reden. Oder wenn sie von einem holländischen Trainer betreut werden, von Fuß Hitting zum Beispiel. Diesmal ja nicht der Fall. Kurze Pause und dann holen wir uns noch Ole Zeisler in die Runde.
Hallo, hier ist Sven Hannawald und mir hört Sportradio 360.
Und es geht weiter. Big Show 157, Sportradio 360. Dazugekommen, wir haben ihn angekündigt, kündig vom NDR, Ole Zeisler. Grüß dich, Ole.
Hallo, moin moin.
Moin moin, ja, Stichwort moin moin. Lass uns doch vielleicht einen kleinen Blick auf die Deutschen werfen. Ich habe ein Bild gesehen, der Bus hat dann wohl doch auf die Fähre raufgepasst. Ole, erheitert dich diese Randkriegsberichterstattung oder bist du auch so einer wie ich, der sagt, 2 Minuten vor Spielbeginn schalte ich den Fernseher ein, dann schaue ich mir das Spiel an und 3 Minuten später schalte ich wieder aus? Oder bist du wirklich so ein Hardcore-Fan, der um 20 Uhr schon einschaltet, wenn um 24 Uhr das Spiel losgeht?
Beides. Also du hast die Frage richtig gestellt. Mich erheitert das schon, wenn irgendwie ein Live-Ticker von der Busankunft in diesem komischen Lager
herrlich,
auf allen Kanälen läuft. Das erheitert mich, weil ich es für ziemlich unnütz und auch jetzt schon die Berichterstattung für relativ überfrachtet ansehe. Aber man hat halt noch kein Futter und die ganzen Journalisten sind halt schon da. Und hier und da passiert ja dann doch mal was mit Herrn Reus oder auch mit Herrn Neuer. Das ist dann ja schon von etwas mehr Belang. Wie dem auch sei, ich merke, dass bei mir die Vorfreude jetzt doch steigt, weil bei all dem Brimborium drumherum ich mich einfach natürlich auf den Fußball freue, aber wirklich nur auf den Fußball, auf kaum was anderes bei dieser WM.
Marco, du bist ja bei Marco Reus vorbelastet, nicht aufgrund des gleichen Vornamens, sondern aufgrund einer gewissen Leidenschaft für den BVB. Wir haben ein Tippspiel gemacht für die WM. Herr Zeisler und Herr Friedrich, die Ergebnisse von euch beiden stehen noch aus. Ich habe es euch gemailt.
Also ja, ich lasse mir bis zum letzten Moment Zeit. Ich brauche alle Informationen.
Alle Informationen. Und da war die Frage, welcher deutsche Spieler wird am meisten Tore schießen, beziehungsweise welcher Spieler aus der Bundesliga? Ich habe bei deutscher Spieler Marco Reus genommen, natürlich bevor bekannt wurde, dass er nicht spielen kann. Ich hatte den wahnsinnig hoch auf der Rechnung, weil ich gerade in der Champions League Marco auch gesehen habe, der Junge ist so spritzig, der hat so eine gute Spielübersicht. Ist das vielleicht ein Knackpunkt, dass es für die Deutschen, dass das letzte, wie es in Österreich sagen, das letzte Eizerl fehlen wird?
Übrigens muss ich, glaube ich, auch mal noch den Tipp nochmal revidieren dann, ne? Oder? Kann das sein, dass ich auch irgendwo mal Reus genannt habe?
Ja, sag mir jetzt live on air, wenn du statt Reus nimmst. Ich schaue gleich nach, aber dann...
Gib mir noch 5 Minuten darüber nachzudenken.
Ja, bitte. Aber
sag du uns lieber mal, wie man Eizerl schreibt, oder was du da meinst.
Eizerl? Eizerl würde man mit, ich glaube, es kommt von Alzerl, warum auch immer, aber wir Steirer, wir verhunzen ja alles. Und ich würde es mit A-I-T-Z-E-R-L schreiben. Das Eizerl.
Okay, super, der Tag ist gelaufen.
Das letzte Eizerl.
Neues Wort gelernt.
Tatsächlich. Marco, du hast tatsächlich Marco Reus als denjenigen, der das letzte Tor des Turniers schießt. Das ist sowieso zu überdenken, weil Deutschland nicht im Finale spielen wird. Und du hast dann noch, das war das Einzige. Also überleg dir, Marco, in den nächsten Minuten, wer wird das letzte Tor des Turniers schießen. Jetzt aber die Frage zu Reus, wie schwer wiegt der Ausfall?
Ja, ich meine persönliche Meinung ist brutal schwer. Natürlich hat man vorne im offensiven Mittelfeld hier und da weitere Optionen, das zu kompensieren. Ich glaube auch, dass Marco Reus sicherlich auch mal einer gewesen wäre, der auch mal nicht angefangen hätte, aufgrund der kleine Rotation, die du, glaube ich, anstreben musst bei so einem Turnier in Brasilien. Nichtsdestotrotz fehlt der deutschen Mannschaft einfach, vielleicht sogar der beste deutsche Bundesligaspieler der vergangenen Saison, und es fehlt einfach eine Waffe. Ich glaube, dass Marco Reus in der aktuellen Verfassung der Mannschaft abgeht. Ich sehe ihn von der aktuellen Form her ähnlich wie Podolski, der top drauf war und top drauf ist. Mit der Klasse, mit dem Selbstvertrauen, das er sich geholt hat, 1-gegen-1 zu gehen. Er ist torgefährlich, er kann Tore auflegen. Also das liegt auf jeden Fall schwer. Marco Reus hatte ich, nicht nur aufgrund der Tatsache, weil ich mit dem Verein Borussia Dortmund da sehr sympathisiere. Ich hatte ihn da wirklich auf der Rechnung als einen Spieler, der die WM oder bei der Weltmeisterschaft wirklich groß auftrumpfen hätte können. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie man das jetzt letztendlich da vorne löst, mit wem man dann vorne spielt. Ich bin mir sicher, dass Marco Reus ein Kandidat gewesen wäre, der im ersten Spiel gegen Portugal auf jeden Fall gesetzt gewesen wäre. Dementsprechend eine Waffe fehlt der Mannschaft.
Gab es auch vor ein paar Tagen einen netten Artikel von Christoph Knier, war es, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, dass eben Marco Reus, Jonas, kurz vor dem Eintritt in die Belle Etage schon ist. Wenn Cristiano Ronaldo auf ihn Rücksicht nimmt, dann hat er sich schon Aufmerksamkeit verschafft, der gute Junge. Wer schießt denn jetzt die Elfer und die Freistöße für Deutschland? Özil, Podolski?
Ja gut, da haben wir ja adäquates Personal. Also Özil kann das machen. Wenn wir jetzt nur von Freistößen sprechen, dann fielen mir zur Not auch noch Schweinsteiger ein, der das machen kann. Scharfe Waffe mit links, Podolski, ganz klar. Wie heißt der nochmal? Ach, Götze, könnte zur Not auch noch. Also Müller, nee, da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Da haben wir echt genügend Leute. Aber klar ist das natürlich ein Riesenausfall. Verstärkt meine ohnehin pessimistische Stimmung noch mehr, noch drastischer. Ich sehe uns im Moment ganz mies. Ich bin völlig am Boden. Ich glaube, das geht direkt gegen Portugal so dermaßen schief. Ich habe ein ganz dreckiges Gefühl. Lass mich aber hoffentlich vom Spiel dann eines Besseren belehren.
Tja, ich habe mich, Ole, an anderer Stelle, an kleinerer Stelle, bisschen drüber mokiert, dass sich alles nach den Europäern richtet. Ich meine, für uns ist natürlich toll. Das erste Spiel ist um 18 Uhr. Super, kann man sich hinsetzen. 21 Uhr, 0 Uhr geht auch noch. Aber ich finde schon, diese Arroganz von uns Europäern oder vielmehr auch von der FIFA, dass man uns alles recht macht, das passt mir nicht so richtig. Da habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, dass die Jungs da um 13 Uhr auf den Platz müssen, teilweise bei sehr, sehr großer Hitze. Geht nur mir das so oder hast du da auch so ein ganz, ganz kleines Magengerummeln?
Ja, also Arroganz und FIFA ist ja nun überhaupt nichts Neues, das ist das eine. Und ich habe da auch ein Magengrummeln dabei, wobei ich dann noch gestern auch in der SZ, ich glaube mit dem Physio der unserer Nationalmannschaft oder ein Ernährungsberater, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber der über die Hitze auch sprach und der natürlich sagte, selbst bei den afrikanischen oder südamerikanischen Mannschaften ist natürlich die Hälfte der Startelf mindestens oft die dreiviertel Jahr in Europa spielt und dort auch die Zeit verbringt. Also das hat sich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen akklimatisiert, aber fair ist das natürlich nicht und ich finde es auch nicht in Ordnung. Gebe ich dir absolut recht.
Tja, ich sage, alle Zeichen deuten ja darauf hin, dass in Katar zum Glück 2022 nicht gespielt wird. Marco, ich frage dich zuerst, überrascht, dass jetzt in den letzten Tagen auch der Name Franz Beckenbauer auftaucht bei diesen ganzen Geschichten, weil, dass der Name Fedo Ratmann auftaucht, hat mich nicht wahnsinnig überrascht.
Mich hat der Name Franz Beckenbauer jetzt nicht überrascht, weil A, muss jetzt was geschrieben werden. Viele Themen liegen im Moment jetzt nicht so auf der Straße, dass die WM in Katar immer ein Thema sein wird, bis wann auch immer, bis möglicherweise eine neue Entscheidung darüber gefällt wird, eine neue Abstimmung kommt. Also Franz Beckenbauer, der Name, der ist so omnipräsent letztendlich im Weltfußball, stimmberechtigt. Dementsprechend ist mir das jetzt nicht ganz so bitter aufgestoßen, dass der Name gefallen ist. Denn wir wissen ja noch alle gar nicht, inwieweit, in welche Rolle Franz Beckenbauer involviert ist. Also es gab ja jetzt auch die Aussagen, dass sein Besuch, glaube ich, da hinten übrigens nach der Abstimmung erst aufgetaucht ist und war. Dementsprechend sehe ich das alles sehr, sehr relaxed. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Franz Beckenbauer dort sich da irgendwie Geld in die Tasche hat schießen lassen, weil ich Franz Beckenbauer eigentlich überhaupt so als Person gar nicht einschätze und das wird einen viel zu großen Schatten auch auf seine Person werfen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Aber dass er letztendlich auch zur Diskussion gehört, der Name an sich und natürlich erstmal alles überprüft wird, also das ist ja nicht aus der Welt gezogen, deswegen auch nicht überraschend.
Dann schreite ich an, Jonas, ich kann mir alles vorstellen, auch das mit Franz Beckenbauer, und ich glaube auch nach wie vor nicht dran, dass Deutschland die WM 2006 nur so bekommen hat, weil Deutschland ein geiles Land ist und weil wir schöne Stadien hier haben. Ich glaube, diesen ganzen FIFA-Geklüngel, auch wenn man das Buch von Thomas Kistner gelesen hat, diese FIFA-Mafia, ich glaube, da finden hinter den Kulissen Deals statt, die wir alle gerne selbst in Anspruch nehmen würden vielleicht, aber von denen wir keine Ahnung haben. Hättest du denn den Beckenbauer dafür völlig sakrosankt oder hast du ein bisschen mehr Zweifel als Marco?
Ich kann das ist unglaublich schwer zu beurteilen, aber Fakt ist, dass ich die Diskussion auf dem jetzigen Stand kann ich nur bedingt nachvollziehen. Also letzten Endes ist ja die Meldung, der Name Beckenbauer taucht auf. Aha. Das heißt ja erstmal gar nichts. Soweit ich weiß, hat er für Australien gestimmt in der Abstimmung. Soweit ich weiß, hat er halt, ja meine Güte, der Typ ist natürlich wahnsinnig gut vernetzt und hat möglicherweise ein paar Menschen auch zusammengebracht, die danach etwas ausgedealt haben. Aber über was reden wir jetzt eigentlich? Also jetzt im Zusammenhang mit Franz Beckenbauer. Dass das System insgesamt natürlich der helle Wahnsinn ist, ist leider offensichtlich. Ich glaube auch, kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das ändert, solange wir das Prinzip ein Land, eine Stimme haben. Ich frage mich eigentlich immer, warum wir uns, wir Europäer, warum wir uns das eigentlich gefallen lassen. Also das ist jetzt mal so meine ganz naive meine ganz naive Weltansicht. Ja. Warum machen wir den ganzen Quatsch überhaupt mit? Das ist total albern. Ja. Das Grundprinzip ist halt, solange jedes Land eine Stimme hat und ich halt so für eine WM unbedingt so und so viele Stimmen brauche, ist es sozusagen systeminherent, wenn ich das Wort jetzt richtig hoffentlich benutzt habe, dass es halt zu solchen Bestechungen oder Bestechungsversuchen kommt. Und solange sich das nicht ändert, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, das Thema Korruption auszuschließen. Und jetzt, keine Ahnung, 2006, ich habe immer so mein Problem mit so ganz offensichtlichen und naheliegenden Verschwörungstheorien, aber ausschließen kann ich natürlich auch nicht.
Ja gut, ich möchte da keine Verschwörungstheorie, aber da sind dann halt einfach ein paar wahrscheinlich Wirtschaftsdeals gelaufen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar, aber dann doch mittelbar in Zusammenhang gestanden sind. Ole, sag du irgendwas, die Stimme der Vernunft aus dem Norden muss den Österreicher zur Raison bringen, bitte.
Bloß auf, du. Ich komme mit der Moralkeule von oben.
Ja, unbedingt, mach das bitte.
Nein, also Beckenbauer muss ich auch kurz was zu sagen. Aber es ist eine reine Empfindung. Ich kann mir das vorstellen, ich traue ihm das zu. Ich halte ihn nicht für den moralischen verfügbaren Kaiser Deutschlands, sondern ich sag nur Weihnachtsfeier und so weiter. Also das sind für mich Nummern, die ihn für mich so menschlich haben auch bröckeln lassen. Aber das ist eine persönliche, subjektive Empfindung. Deshalb, aber der Name Beckenbauer ist in dem ganzen Wust fast ja schon egal, denn es geht einfach darum, Jonas spricht das System an, dass es ein falsches. Es ist ein System aufgrund von mafiösen Verstrickungen, von viel zu viel Geld. Und du musst dir angucken, wohin die Reise geht. Wir wollen 2018, soll es nach Russland gehen, 2022 nach Katar. Was geht denn dann da erst ab? Also in Russland haben wir bei Sochi auch schon gesehen, wenn Putin noch an der Macht ist. Also das sind alles erkaufte Weltmeisterschaften. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und das ist das Problem. Und ich glaube, und das wird man jetzt in Brasilien in Ansätzen auch schon sehen, ob da wirklich Proteste stattfinden, beziehungsweise sie niedergewalzt werden. Die FIFA ist nur noch eine Kolonialmacht in den Ländern, wo die WM stattfindet. Ganz einfach, das war in Südafrika auch schon. Irgendwann wird es hoffentlich aufgrund von Leuten, die auf die Straße gehen oder vielleicht sogar von Verbänden eine Form des Boykotts, der Abwendung geben und dann fliegt der FIFA hoffentlich dieser ganze aufgeblasene Laden einfach um die Ohren. Das ist meine tatsächliche Hoffnung. Sie haben das dickste Faustpfand, was ich eingangs sagte, haben Sie in der Hand und das ist der Fußball. Jeder freut sich auf diese Spiele, auf die Spieler, auf das Turnier. Aber freut sich denn wirklich irgendwer noch auf dieses ganze Brimborium drumherum und so weiter? Ich habe gestern einen tollen Film über die WM 90 gesehen, wo alles irgendwie einfacher, gelöster, nicht so aufgeblasen, nicht so geldmacherisch, nicht so strikt verlief wie heute diese ganze Kiste. Und die Leute, also das beste Beispiel ist Brasilien selber, das vom Fußball verrückteste Land, vielleicht mit England, Italien und Deutschland zusammen, hat über 50% der Leute haben da keinen Bock auf die WM. Was zeigt uns das denn? Das ist eine Entwicklung, die ist sehr, sehr gefährlich einfach.
Ich stimme mit euch oder mit wer auch immer es gesagt hat, damit überein, dass Russland gekauft ist, die WM, aber ich glaube, Russland war auch mal dran. Also Russland, da habe ich jetzt gar kein so wahnsinnig großes Problem damit. Das ist eine Weltmacht, hat Fußballstadien, hat gute Vereine. Also mit Russland habe ich jetzt gar kein so wahnsinnig großes Problem.
Nö, ich habe nein, da gebe ich dir recht. Also auch Brasilien und Katar vom Ding her sollen auch in Anführungszeichen nicht Fußballnationen an sich die WM kriegen. Das ist auch ein fairness Gedanke, finde ich an sich. Aber da, wie du glaube ich sagtest, da liegt so auf der Hand, wie das gelaufen ist. Und Russland, muss man eben sagen, ob ich in so einen Staat, was der im Moment ja, natürlich politisch anderes, ja. macht, ob ich da die Weltmeisterschaft hingehe, muss ich mich wirklich fragen.
Tja, 3 Tage nach Ende der Olympischen Spiele hat er mit der Ukraine angefangen zu hakeln. So, jetzt abschließende Runde, Fragerunde. Marco, mit dir beginne ich. Am Ende des Turniers, von welcher Mannschaft werden wir sagen, von der sind wir jetzt wirklich positiv überrascht?
Von der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Das ist doch eine herrliche Antwort. Herrlich, hört, hört. Jonas.
Elfenbeinküste.
Er bleibt bei seinen Afrikanern, ist das schön. Ole.
England.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Nein, im Leben nicht. Weil Leute, es macht einen kleinen 0-5 gegen Italien.
Nein.
Niemals. Niemals.
Halbfinale England.
Halbfinale England. Das haut meinen ganzen WM-Tipp natürlich komplett über den Haufen. Ich habe gewettet, gesetzt, dass England die Mannschaft ist, die mit den meisten Toren in der Vorrunde bereits ausscheidet. Oder jetzt machen wir rückwärts.
Rooney fliegt gleich mit Rot vom Platz und die Italiener werden England verstückelt.
Das ist mein Plan. Das ist mal eine klare Ansage. Dann muss man aber natürlich auf der anderen Seite fragen, Ole, beginne ich jetzt mit dir, von welcher Mannschaft werden wir dann hinten raus enttäuscht sein am ehesten?
Ich glaube letztendlich Italien, weil ich vermute, wie soll ich sagen, also Montolivo ist für die ein Wahnsinnsverlust in meinen Augen. Er ist so ein bisschen neben Pirlo das Prunkstück da. Ich glaube, dass Balotelli hat auch eine schwache Saison gespielt. Ist eh die Frage, ob er starten darf vorne, aber ob der neue Dortmunder Immobile dann spielt, der irgendwie jetzt im Testspiel ganz gut gescored hat. Ich glaube, insgesamt Italien wird die Enttäuschung werden, weil wenn ich mir die Abwehrreihe dann angucke, da spielt Hüftsteif neben Hüftsteif, Basali neben Cellini, glaube ich, das habe ich mir angesehen, das ist, glaube ich, fast nicht mehr zeitgemäß. Also da müssen wir mit Augentaler auflaufen und ich glaube, Italien wird über die Klinge springen.
Ich weiß nicht, ob der Klaus noch in dieser Verfassung ist. Die letzten Bilder, die ich von ihm gesehen habe, haben nicht dafür gesprochen. Jonas, wer wird uns enttäuschen bei der WM?
Naja, also ich sehe es echt undeutlich, dass England in der Gruppe weiterkommt. Mhm. Wirklich. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht auch doch, aber nein, die werden uns enttäuschen. Ich bin im Moment echt pessimistisch, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Mhm. Also ich sehe da echt eine große Differenz zwischen Erwartungen hier im Lande und tatsächlichem Potenzial, jetzt mal ganz ohne Vorwurf. Aber und die Mannschaft ist im Moment auch einfach nicht so gut, wie sie sein könnte, rein personell. Das sind die zwei großen Themen. Und wenn es ganz blöd läuft, ist für uns das Turnier echt nicht so der große Spaß, den wir uns hier gerade alle im Moment versprechen.
So, Marco, du kannst die Deutschen nicht nehmen, weil dich wollen sie ja positiv überraschen. Wer wird denn aus deiner Sicht die negative Überraschung sein?
Ich hätte jetzt auch Italien gesagt, aber ich überlege schon die ganze Zeit, damit wir keine Doppler haben. Ich sage die Franzosen.
Oh, ja, auch. Ich habe auch noch einen Kandidaten und call me crazy, aber ich glaube, dass es eine kleine, aber nicht unberechtigte Chance gibt, dass Spanien in der Gruppenphase rausfliegt.
Das ist so crazy gar nicht. Das ist gar nicht so crazy, glaube ich. Also das, ich meine, guck dir Frankreich 2002 an, ja. Nachdem sie alles weggerohrt haben vorne. also die Spanier sind irgendwann auch mit dieser Enttäuschung, sind die dran. Ich glaube jetzt noch nicht, aber so crazy ist das gar nicht, glaube ich.
Excellent. Dann bedanke ich mich. Wer mag noch da bleiben? Ole bleibt da. Marco, du musst weiter oder du bleibst noch da im Segment?
Ja, klar.
Du bleibst noch da?
Ich muss nicht weiter.
Jonas, du musst auf den Golfplatz oder zu deinem Kind? Wie schaut's bei dir aus?
Oh Gott, Golfplatz wäre jetzt geil. Ja, das wäre echt super. Ich muss haben, also tatsächlich zum Kind. Ja.
Ist doch herrlich. Jonas, danke dir. Und ja, bis demnächst. Wir machen ein WM-Daily. Da werde ich dich vielleicht auch das eine oder andere Mal anhauen.
Ich bin im Land.
Da freue ich mich. Danke. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Bis dann.
Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's, Big Show 157, Sportradio 360.de. Ole Zeissler vom NDR ist nach wie vor bei uns, Marco Hagemann von Sky, bald bei RTL, der Kommentator der Fußballnationalmannschaft und neu dazugekommen, der Mann, der sich auf dem Weg nach Berlin befindet, Sascha Bandermann. Sascha, du wolltest fliegen, es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Warum?
Ja, ich bin noch dabei. Also manchmal ist es einfach von den ländlichen Gegenden, wo ich wohne, Richtung Flughafen zu kommen, aber ich schaffe es, ich bin mir sicher. Bin allerdings noch nicht auf dem Weg nach Berlin, sondern mit Zwischenstopp in Hannover, A-Junioren, Halbfinale, Deutsche Meisterschaft.
Klingt unheimlich spannend. Stark, ne? Das klingt spannend, aber liebe Freunde da draußen, wenn ihr euch also auf dem Land ein Chalet kauft, so wie Sascha Bandermann, vielleicht zuerst die Infrastruktur überprüfen. Sascha, wir haben über Fußball schon viel geredet, vielleicht auch von dir noch ganz kurz deine Einschätzung. Wer wird denn, denkst du, bei der WM positiv überraschen als Team und welches Team wird eher negativ überraschen? Ich weiß, du musstest dich die letzten Tage sehr, sehr viel mit der Eishockey-WM auseinandersetzen und sehr, sehr viel auch mit der BKBWL und hattest vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, dich einzulesen, aber wie ist denn dein Bauchgefühl?
Das stimmt. Ich habe gerade hier auf dem Weg in der S-Bahn mir das Sonderheft der Sportbild gegriffen, damit ich so ein bisschen gefährliches Halbwissen zumindest mal zitieren kann. Ja. Aber habe ja in den weltbewegenden Tipps von Sportradio 63 auf Argentinien als Weltmeister getippt und dazu stehe ich auch, nachdem ich mir die Mannschaft nochmal angeguckt habe. Aber Scherz beiseite, ich glaube und hoffe auch so ein bisschen, abgesehen jetzt von den Deutschen, dass so ein Spieler wie Lionel Messi mal bei einem großen Turnier richtig rockt. Ich finde das sensationell, dass so ein unfassbarer Sportler in der Nationalmannschaft das bisher noch nicht so richtig hinbekommen hat, was natürlich auch mal am Team liegt. Aber ich hoffe, dass der ja mal so zeigt, dass er wirklich der oder mit einer der besten Spieler der Welt ist und tippt irgendwie auf Argentinien. Und ein schlechtes Bauchgefühl habe ich, das hat aber nichts mit fehlendem Patriotismus zu tun, ich habe trotzdem ein schlechtes Bauchgefühl bei Schwarz-Rot-Gold und keine Ahnung, ich will jetzt nicht nichts machen, aber ich habe irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl, dass wir in der Vorrunde rausgehen.
Tja, nicht nur du, mein Lieber. Jonas geht's genauso. Den haben wir aber schon verabschiedet, genau aus diesem Grund. Du darfst noch ein bisschen da bleiben. Ich komme ja gerade aus Halle in Westfalen und Ole, du hast mir gerade gesagt, du hast bewegende Erlebnisse in den späten 90er Jahren in Halle in Westfalen vorzutragen. Bitte.
Ja, so bewegend ist das nun auch nicht. Ich habe halt eine längere Zeit Sport studiert in der benachbarten Stadt Bielefeld und war dann ja so Ende 90, Anfang der Nullerjahre war ich halt immer dort. Meine Frau hatte auch ein paar Jahre als Hostess immer gearbeitet bei Gary Weber und Bladi Blub und ich kann mich an legendäre Spiele erinnern. Also ich sag nur Marc-Kevin Göllner, ich meine gegen Wayne Ferreira, also das war immer abwechselnd bei Göllner. Ass, Doppelfeder, Ass, Doppelfeder, Ass, Doppelfeder. Der hat sowas schon dermaßen draufgerollt wie ein Bekloppter. Das war unfassbar. Also ja, das waren einfach schöne Matches. Muss aber sagen, dass ich mit dem Turnier, ich war jetzt länger nicht da, nie ganz warm geworden bin. Aber was die da natürlich auf die Beine stellen, also Rafa und Roger da hinzubekommen, das ist natürlich aller Ehren wert, muss ich schon sagen.
Das ist ganz, ganz großartig. Marco, du kommst ja auch aus der Gegend. Warst du beim Turnier eigentlich schon mal?
Ich war ja mehrmals, sogar beim allerersten, damals als Henri Lecomte gewinnen konnte.
Ja, ja.
Also Anfang 90er Jahre war das ja dann. Das Turnier, glaube ich, war schon 2 Jahre alt, damals auch auf Sand, wenn ich mich richtig erinnere, dann auf Rasen. Damals gab es auch kein Dach und alles war sehr überschaubar in Halle, selbst dort auch in der Nähe gespielt, bei Blau-Weiß dann, also nicht bei Blau-Weiß, sondern gegen Blau-Weiß Halle. Also ich kenne die Anlage da sehr gut, klar, weil es nur auch nur eine, ja, ich glaube, wir sind mal so eine halbe Stunde gefahren von dem großartigen Ort Schloss Holte Richtung Halle, dementsprechend oft da gewesen, aber jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr.
Da muss ich aber jetzt doch nochmal zu Sascha kommen, weil Sascha, du hast dort, glaube ich, kann man sagen, eines der Highlights deiner Tenniskarriere erlebt, die Bälle mit dem Maestro zu schlagen, oder gibt es da schon noch andere Highlights bei dir?
Nee, das war schon, also wenn man mal jetzt weggeht vom journalistischen Leben, logischerweise das Highlight, obwohl das eine Kombi war. Ja, das war eine nette Idee damals von unserem Leiter der Sendung, Michael Lankau. Er hat gesagt, wir fragen ihn mal, ob er Lust dazu hat, quasi ein Interview spielen zu machen. Und dann haben wir halt auf dem Center in Tiebreak gespielt. Und das war schon, ja, war schon cool. Ich meine, es war halt voll, da waren 12.000. Das war jetzt für mich auch super cool. Ich habe auch nicht so 12.000 in meinem Leben gespielt. Das waren maximal so, glaube ich, 4. Und das ist schon irre. Also, und vor allem dann, meine Güte, mit dem besten Spieler aller Zeiten. Ich hätte ja auch dafür bezahlt, aber ich musste zum Glück gar nicht. Von daher war das mega. Ja.
Sascha, jetzt stell mal dein Licht bitte nicht so unter den Scheffel. Du warst 3,23 war, glaube ich, deine beste Platzierung auf der ATP-Tour. Und das muss man erst mal schaffen. Also so ist es ja nicht.
Ja, gut, das Problem liegt dann irgendwann daran, dass du natürlich mit der Position nicht final Geld verdienen kannst. Und deshalb musste ich immer irgendwas anderes suchen. Und wie ist das nochmal, Dennis Wirt wird Wirt und wer immer dann nichts gelernt hat, der geht zum Fernsehen, oder? Das ist doch der Klassiker.
So, ungefähr so hat man es mal gehört. Zum Radio wie ich, der kann noch weniger oder macht sich selbst ein Radio auf, am allerbesten. Es gab übrigens am Montagabend, und da möchte ich jetzt noch ganz kurz mit euch drüber sprechen, weil wir alle vier ja Tennisfans sind und alle natürlich die eine oder andere vielleicht auch Begegnung schon mit Tommy Haas gehabt haben. Also der Tommy sitzt da oben, total niedergeschlagen vor zwei Tagen bei der Auslosung, oder zwei Tage davor bei der Auslosung, eigentlich noch recht optimistisch, dass er spielen kann. Dann sitzt er da oben und sagt, er kann im Moment nicht langfristig, also nicht länger als ein paar Minuten auf Bälle draufschlagen. Und dann gehen wir da raus und ich habe das jetzt gar nicht so dramatisch gesehen, aber dann so im Gespräch danach sagt auch Jörg Almaroth, du, ich glaube, es könnte sein, dass es das für Tommy Haas gewesen ist. Marco, du vielleicht zuerst, was würde denn, und wir wollen ihm natürlich hier noch nicht den Kranz flechten, aber was würde denn dem deutschen Tennis fehlen, wenn Tommy Haas tatsächlich jetzt nicht mehr aufschlagen wird können auf der ATP-Tour?
Naja, dass irgendwann mal der Tag kommt, dass Tommy Haas seine Karriere auch beendet.
Ja, aber nicht so, oder?
Natürlich nicht so, ja, das wünscht man natürlich keinem. Und ich glaube, dass dem deutschen Tennis, wenn er seine Karriere beenden müsste, aufgrund jetzt seiner unglaublich langen Schulterleidenszeit und auch so viele andere Verletzungen, die er da hatte, wenn er da jetzt wirklich sagen muss, so, es geht einfach nicht mehr, ja, ich habe mich so häufig gequält und bin so häufig auch manchmal auch bärenstark zurückgekommen. Nur mein Körper sagt jetzt wirklich, jetzt ist Schluss, ja, und kümmere dich um deine Familie und spiel vielleicht Tennis noch so ein bisschen als Hobby. Dann würde dem deutschen Tennis natürlich einfach eine Figur jetzt aber verloren gehen, die so häufig gezeigt hat, dass man, auch wenn man mal längere Zeit verletzt war, durch viel, viel Arbeit natürlich, durch viel Kraft, aber durch eine, wie ich finde, unglaubliche Leidenschaft zu dem Sport auch wieder zurückkommen kann. Und das, was er geleistet hat in den vergangenen Jahren, so wie er aufgetreten ist bei vielen Turnieren, wie er sich auch menschlich sicherlich entwickelt hat, die Reife, die er mitgenommen hat, dieses Erfüllen des eigenen Traumes, dass sein Töchterchen ihn noch wirklich, ja, mehr oder weniger bewusst wird spielen sehen, da kann man nur den Hut vorziehen. Also da wühlt im deutschen Tennis natürlich ein ganz großer Spieler und auch ein großartiger Mensch verloren gehen. Ja, es ist halt so. Aber irgendwann ist die Karriere von Tommy Haas einfach auch vorbei. Ich hoffe nur, dass er dieses Jahr irgendwie noch einmal spielen kann und wenn es geht, dann doch hier und da erfolgreich spielen kann. Aber die Zeit kommt. Also ich glaube, das wissen wir alle. Ja, ist Mitte 30 und dementsprechend ist nicht mehr so viel Luft da.
Na gut, es stünde jetzt Wimbledon an. Sascha, danach hat er, glaube ich, genannt für Stuttgart und für Hamburg oder umgekehrt. Ich glaube, Stuttgart ist vor Hamburg. Das kann man ihm natürlich nicht zumuten, dem Jungen.
Ja. Bitte, Sascha. Nee, ich glaube ja, man kann es auch immer so sehen, dass man sagen kann, überraschend, dass er überhaupt noch spielt. Das ist ja für mich die eigentliche Sensation. Ne? Also klar wünscht man ihm, dass er jetzt nicht irgendwie abrupt aufhören muss. Ist genau wie Kurs gesagt hat, so sehe ich das auch, dass das irgendwie so einen geschmeidigen Ausklang findet, wenn er in diesem Jahr dann aufhört. Wäre das natürlich mit Hamburg eine coole Geschichte zum Beispiel. Ne? Also wenn er jetzt wirklich merkt, da geht einfach nicht mehr viel, ich müsste eventuell nochmal irgendwie mich therapieren lassen oder beziehungsweise operieren lassen, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Und von daher wäre vielleicht Hamburg so ein Farewell,
seine Heimatstadt, finde ich zum Beispiel total logisch. Ich glaube aber, dass er wiederkommt, weil ich habe ihn nämlich gestern in der Eisdiele getroffen. Er hat sich einen echt coolen Eisberg da reingedübelt. Ich glaube, das ist genau das, was die Schulter braucht. Und sein Physio saß ihm, der Carlos saß ihm gegenüber. Von daher glaube ich, weißt du, das war wahrscheinlich die beste Therapie, die er haben kann.
Das ist großartig. Das kann Ole Zeitler nicht passieren. Wie wird denn Tommy Haas, wird er denn aus deiner Sicht Ole gerecht beurteilt? Er war mal Nummer zwei. Er hat natürlich kein richtig großes Turnier gewonnen bei Grand Slams. Ist er maximal ins Semifinale gekommen. Ich finde trotzdem natürlich eine wunderbare Karriere, oder? Wie siehst du denn den Tommy Haas?
Ja, ähnlich. Also gebe ich euch recht. Ich muss sagen, dass ich ihn zu Beginn nicht so dolle fand. Also vor allem in Interviews fand ich ihn, ich habe ihn nie wirklich kennengelernt, muss ich dazu sagen, aber ich fand ihn immer sehr stereotyp und hinten raus. Aber das ist ja oft so. Hinten raus hat er die Lockerheit bekommen, sicherlich auch durch seinen Vaterdasein, aber dann auch so ein bisschen aus dieser Situation heraus. Klar, er hat nie was Großes gewonnen, aber so von mir erwartet eigentlich keiner mehr was. Er wirkte locker immer und das fand ich schon beeindruckend. Und natürlich, er hat ja auch wahnsinnigen Fame von den Großen der Branche dann immer bekommen, dass er tatsächlich in dem hohen Alter noch richtig weit vorne mitspielen kann. Ich erinnere mich an, letztes Jahr war das, ich glaube, gegen Roger in Indian Wells, ein Halbfinale, da hat er den fast noch besiegt beispielsweise. Wie auch immer, das finde ich alles gut, aber so zum Abtreten muss ich auch sagen, das ist ja im Tennis, soweit ich das beurteilen kann, weit verbreitet. Also ich erinnere mich zum Beispiel so Stefan Edberg, der machte eine Einjahresabschiedstournee. Das fand ich scheußlich. Er hat überall zuletzt gespielt, also dann nachher in Stockholm, glaube ich, bei seinem Heimatturnier dann am Ende und hat da überall sich seine Lorbeeren abgeholt. Und natürlich kannst du im Achtelfinale in Wimbledon 99 gegen Patrick Rafter rausfliegen und danach in die Wäschekammer gehen. Ist auch kein toller Abgang. Also ich erinnere nur an Leute wie Safin, Rios, die alle irgendwann mit ihren Schultern und ihren Malaisen zu kämpfen hatten und auf einmal weg waren. Das ist nicht toll. Und ich würde mir auch wünschen, wenn er hier in Hamburg nochmal aufschlägt. Aber das ist im Tennis ja sehr weit verbreitet, dass es auf einmal Schluss sein kann. Und diese Abschiedstourneen, da hoffe ich auch bei Roger im Übrigen auch drauf, ich finde das immer so ein bisschen, mir ist das manchmal so ein bisschen zu Pathos geladen. Ich fand das bei Edberg, gerade bei so einem Charakter wie Edberg im Übrigen, nicht so dolle, dass der ein Jahr nochmal auf Tour ging und überall sagte, das ist mein letztes Mal. Die konnten ja gar nicht so viel Torten backen, wie der bekommen hat, ne? Und auch nicht essen vor allem.
Das ist übrigens eine kleine Randbemerkung fürs Turnier in Halle. Roger Federer hat eine Torte bekommen, Michael Chang hat eine Torte bekommen, Rafael Nadal hat nur einen Blumenstrauß bekommen. Aber ich weiß nicht, ob uns das was sagen soll. Edberg war dann auch dort. Ganz kurz noch, Sascha, weil du am Donnerstag dann in Berlin sein wirst, um das Spiel 2 des BKBBL-Finals zu moderieren, kommentieren wir, glaube ich, Körny, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Spiel 1, Alba war vorne, die Bayern haben dann doch recht souverän gewonnen. Wie schätzt du denn im Moment die Kräfteverhältnisse ein in dieser Serie?
Ich glaube, viele haben sich gewundert, dass Bayern so mit der Defensive von Alba umgehen konnten, dann vor allem ab dem zweiten Viertel, wie das passiert ist. Und das war, glaube ich, für viele überraschend. Alle haben so ein bisschen, auch die Kollegen, alle eher auf Alba getippt. Ich gebe es zu, ich auch ein Stück weit, weil ich die von der Defense so stark fand, dass ich dachte, das zerlegt auch die Offense der Bayern. Aber es ist natürlich eine Frage, es wird spannend zu sehen sein in Berlin, ja, in der O2 World, wie gehen die Schiedsrichter an diese Partie dran? Und das ist genau die Frage. Also das war auch in Spiel 1 nachher so ein bisschen der Unterschied. Wie wird gepfiffen? Wie lassen sie durchgehen? Wie viel Defense von Alba lassen sie durchgehen? Die Bayern hatten in Freiburg Verhältnis, glaube ich, nachher von 4-1. Und dann ist es natürlich bei so vielen Freipunkten unfassbar schwer zu gewinnen für Alba. Und deshalb wird spannend zu sehen sein, wie das so jetzt von den Schiedsrichtern in der Umwelt auch mit dem Druck der Zuschauer dann aufgenommen wird. Und da steckt so viel drin nach wie vor in dieser Serie. Das ist, glaube ich, spannend. Allein jetzt das Homecoming, wenn ich es mal so sagen darf, von Heiko Schaffhausen mit dieser unsäglichen Kreuzgeschichte im Vorfeld, für alle, die es mitbekommen haben, da wurde sein Trikot mal von Fans an einer kreuzartigen Art und Weise befestigt und das war natürlich ein Riesenthema und das ist alles in dieser Serie mit drin und deshalb bin ich schon gespannt, allein wie Berlin, wie die O2-World Heiko Schaffhausen beim Einlauf, beim Warm-up empfangen wird, allein dafür lohnt es sich schon dabei zu sein, auch wenn man da live noch nicht beim Fernsehen dabei sein kann, also wir werden es den Zuschauern natürlich präsentieren. Also ich bin gespannt und ich glaube, dass die Bayern jetzt mit diesem 1-0 im Rücken, mit dem Heimvorteil im Rücken, auch Spiel 2 gewinnen werden. Also da muss Alba schon auch ein bisschen Glück haben mit Schiedsrichterentscheidungen. Und es wäre blöd, wenn die Schiedsrichter die Serie auch so ein bisschen mitentscheiden, aber es hängt einfach viel davon ab, wie wird gepfiffen, was lassen sie durchgehen und was nicht.
Wollte ich auch gerade sagen, mein Bauchgefühl sagt nach, die Bayern werden das auch in Berlin gewinnen und werden dann den Sack zumachen, wobei ich das vor der Serie nicht gedacht hatte, aber Spiel 1 gibt da ein bisschen den Ausschlag. Ja, ich bedanke mich herzlich, Ole Zeisler vom NDR, Sascha Bandermann von Sport 1 und Marco Hagemann heute Abend. Also geht nicht nur die Fußball-WM los, sondern glaube ich ideal. Sascha, vielleicht abschließend noch, wann geht's denn los? Weil das Spiel Brasilien gegen Kroatien beginnt 22 Uhr. Da seid ihr schon durch in Berlin, oder?
Du meinst Basketball?
Basketball, ja. Wann geht's los? 19 Uhr, ja. 19.30 Uhr oder 20?
18 Uhr starten wir.
18 Uhr schon, okay, gut. Da ist ja gar kein
18 Uhr starten wir, damit wir hier auch dann können.
So kennt man mich. So kennt man Michael Körner und Sascha Bandermann und wer sonst noch dabei ist. Kurze Pause, dann geht's ja weiter. Big Show 157.
Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360.de, die Big Show Nummer 157 und es steht etwas ganz, ganz Großes an diesem Wochenende. Ein jährliches Highlight im Motorsport, nämlich die 24 Stunden von Le Mans. Und ein Mann, der heuer das erste Mal seit 25 Jahren nicht dabei sein wird, und das tut ihm, glaube ich, sehr, sehr weh in seiner Seele, ist Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
Grüße euch. Ja, das stimmt in der Tat. Ich habe mir beim Brötchen holen, hat mich einer übersehen und ich habe mir ein paar Rippen kaputt gemacht. Nein. Deswegen also momentan ist eher mal der Boxershop zu Hause und Rekonvaleszenz. Wir hoffen aber so oder so, dass beim 24-Stunden-Rennen, und das ist eigentlich bei allen, der Pierre Kaffer, den wir mit dabei haben, ist gerade auf dem Weg nach Le Mans. Der Roman Wittemeyer, großer Experte im Langstreckensport, ist vor Ort. Ich glaube, wir alle haben immer vor dem Rennen das ganz, ganz große, in ganz, ganz großen Magenknurren, weil wir immer sagen, tolles Rennen, wir freuen uns unheimlich, eines der schwierigsten Rennen der Welt. Wir wollen aber hoffen, dass nichts passiert. Im letzten Jahr gab es ja leider einen tödlichen Unfall bei Verkettung von unglücklichen Umständen. Es ist eine sehr, sehr eigene, sehr spezielle Strecke. Und da kann der Pierre als aktueller Fahrer sicherlich einiges zu sagen. Das ist eine Rennstrecke, die nicht zu simulieren ist, die auch die großen Teams, also Porsche, Audi, Toyota, vorher nirgendwo simulieren können. Und die Rennstrecke hat es wirklich in sich.
Ja, Pierre, du bist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, 7-mal selbst mitgefahren. Was macht denn Le Mans so speziell?
Ja, also wie der Stefan das schon gesagt hat, Le Mans ist einfach einzigartig auf dieser Welt. Und das Spezielle ist, dass man wirklich vorher nicht testen kann, dass es wirklich abgesperrte Straßen sind. Und jeder Rennfahrer freut sich immer auf Le Mans. Und auch alle Werke sind immer bemüht, Simulationen zu fahren, ob es in Paul Ricard ist. Aber 100% kann man das nie hinkriegen, was das Setup angeht, was die Aerodynamik angeht. Man kann immer nur versuchen, es so gut wie möglich zu simulieren. Und es gibt immer wieder Überraschungen in Le Mans. Und das macht das Rennen so spannend.
Roman Wittemeyer von motorsporttotal.com ist schon vor Ort. Roman, was passiert denn jetzt hier so ein paar Tage vor dem Rennen? Dürfen die Leute schon testen? Also dürfen die Teams schon testen? Ist die Rennstrecke abgesperrt? Gibt es Training? Erzähl mal ein bisschen bitte.
Also bisher konnte kaum gefahren werden. Der einzige Tag, an dem das wirklich war, war der vergangene Sonntag, der offizielle Vortest. Mhm. Die Veranstaltung hat damit offiziell begonnen und seitdem beginnt das große Kribbeln immer größer zu werden. Und die ersten Fahrten in dieser Woche werden am heutigen Nachmittag stattfinden, ab 16 Uhr. Da gibt es freies Training und dann am späten Abend noch das erste von drei Qualifyings. Dann geht es also richtig zur Sache, dann werden die Hosen runtergelassen. Und richtig Spannung ist hier zu spüren im Fahrerlager und vor allem die Rückkehr von Porsche in die größte Klasse nach Le Mans hat hier einiges ausgelöst. Der Kartenvorverkauf ist um 30% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen und auch im Vorjahr waren hier 250.000 Menschen, also kann man sich vorstellen, was hier los ist.
Wahnsinn. Pierre, für den Fahrer, abgesehen davon, dass ihr nicht testen könnt, was ist die ganz große Herausforderung? Legt ihr euch mal hin für 2 Stunden oder ist man da wirklich so auf Adrenalin, dass an Schlaf überhaupt nicht zu denken ist?
Naja, es ist ja immer so, so wie der Roman das gerade eben schon gesagt hat, heute geht das los und am Anfang ist die Strecke noch grün, weil da ist noch sehr viel Dreck auf der Strecke, was erst runtergefahren werden muss. Da ist noch wenig Grip da und fühlt sich so ein Rennauto schon ganz anders von der Abstimmung an, wie dann am Samstag, wenn es losgeht, wenn es ins Rennen geht. Und wenn man sich das mal überlegt, Le Mans ist für mich immer so ein Highlight, weil In einer Runde hat man fünfmal über 300 drauf und das ist schon sehr, sehr schnell und man kommt da auch schon in so einen gewissen Rausch rein. Und wenn dann noch schönes Wetter da ist und gute Grip-Verhältnisse, macht das tierisch viel Spaß. Wenn man in die Nacht reinfährt, es ist dann wieder ein neues Gefühl. Es ist sehr dunkel teilweise auf den langen Graden und man muss da zu jedem Zeitpunkt immer voll konzentriert sein. Da Le Mans mit drei Fahrern gefahren wird, ist es schon so, dass man sich hinlegt, aber ich würde das nicht als Schlafen bezeichnen, mhm, sondern mehr als Dösen. Der Rhythmus ist immer so, dass man dann nach, ich sag mal, 3-4 Stunden wieder am Steuer sitzt.
Stefan, es ist nicht nur für die Rennfahrer anstrengend, sondern ich glaube, du hast es mehrmals kommentiert, auch für die Kommentatoren, oder?
Ja, wobei wir vor vielen, vielen Jahren dann mal gesagt haben, wenn die ganzen Mechaniker, die Ingenieure, die Fahrer ganz klar 24 Stunden durchmachen, dann gibt's eigentlich keinen Grund, warum die Journalisten nicht auch können sollten. A, um das Rennen chronologisch zu verfolgen, und vor vielen Jahren haben wir einfach dann auch gemerkt, mit einem Sportspartensender, dass das Interesse der Zuschauer auch in den Nachtstunden sehr groß ist, das weiter zu verfolgen. Wir haben damals dann gesagt, das war eine meiner glorreichen Ideen, dass wir sagen, wir machen eine Flag-to-Flag-Coverage, wie wir es aus Amerika auch kennen, von den 24 Stunden von Daytona oder 12 Stunden von Sebring. Wir haben gesagt, wir machen Le Mans tatsächlich vom Start bis zum Ziel komplett durch, übertragen das. Die Zuschauer, die in der Nacht mal Lust haben, können einschalten. Wir hatten relativ viele Rückmeldungen auch und Fragen, die uns ins Studio gestellt werden. 3, 4, 5 Uhr morgens. Es ist halt ein Klassiker, eines der ganz, ganz großen Rennen. Ich habe mal gesagt, vor ein paar Jahren ist das größte Rennen seit Ben Hur. Und jetzt, Roman hat gesagt, mit der Rückkehr zu Porsche ist natürlich nochmal ein extra Schub weltweit gekommen. Porsche, die sich bisher in den drei Rennen zur Langstreckenweltmeisterschaft hervorragend verkauft haben, mit einem brandneuen, hochtechnischen Auto, haben sich viel vorgenommen, auch mutig ihr Projekt nicht mit einem etablierten Team zusammenzugehen, sondern alles vom Haus aus Weisach bei Stuttgart selbst zu machen. Tolle Fahrer, dazu den PR-Coup mit Mark Webber, also es ist alles dran und ich glaube, es wird ein fantastischer Dreikampf vorne. Aber auch, wir sollen nicht vergessen, es sind tolle, tolle Duelle in der LMP2-Kategorie, das ist die kleinere Prototypenklasse und vor allem in der GT, wo dann auch wieder Werks, Porsche, Ferrari, Aston Martin gegeneinander kämpfen und wo wir ganz ehrlich auch ganz, ganz enge Duelle erwarten werden. Es kann durchaus sein, dass am Ende nach 24 Stunden Rennzeit und die Renndistanz entspricht etwa dem, was die Formel 1 im ganzen Jahr fährt. Also alle Formel 1 Grand Prix hintereinander fahren die da bei Vollspeed am Stück, dass wir am Ende tatsächlich nur Sekundenabstand haben bei der Entscheidung, wer in der jeweiligen Klasse die Nase vorne hat.
Roman, der Name Mark Webber ist gefallen, ist auch der Name, den ich naturgemäß am besten kenne. Ich interessiere mich hauptsächlich für die Formel 1. Werden Mark Webber schon Siegchancen eingerechnet in diesem Jahr?
Ja, da muss man vorsichtig sein. Wenn es ums fahrerische Potenzial geht, keine Frage, diese Autos von Porsche sind sehr, sehr gut besetzt, dann gibt es kein Gegenargument. Aber natürlich, Stefan hat das gesagt, dieser Porsche 919 Hybrid ist ein sehr, sehr, sehr technologisches Auto. Da steckt so viel neue Technik drin, die noch gar nicht so richtig zur Reife gekommen ist, weil die Zeit einfach nicht ausreichte und es wirklich wenige Rennen bis zu diesem Zeitpunkt waren. Man kann also davon ausgehen, und das sieht Porsche selber so in realistischer Einschätzung, dass es da technische Probleme beim Dauerlauf über 24 Stunden geben wird. Also Siegchancen, was das Tempo dieses Autos anbelangt, ja, was die Zuverlässigkeit anbelangt, sehe ich sie eher nicht vorne.
Roman Wittenmeier, motorsporttotal.com, Stefan de Vois Heinrich, motorvision.tv und Pierre Kaffer, der schon 7-mal in Le Mans selbst gefahren ist. Pierre, ich stelle gerade fest, zwischen 2010 und 2013 gibt es in der Siegerdistanz eine Diskrepanz von fast 700 Kilometern. Wie kann sowas zustande kommen? Ist das Wetter? Sind die Autos langsamer geworden? Wie kann man sich denn sowas erklären?
Das kann man sich dadurch erklären, dass es teilweise angefangen hat zu regnen. Das ist dann mit der Durchschnittsgeschwindigkeit ist es dann natürlich geringer. Und dann auch mit Safety-Car-Phasen, die dann natürlich auch die Distanz etwas verkürzen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, in der Vergangenheit, in den letzten paar Jahren, ist unheimlich viel an der Strecke gemacht worden, verändert worden. Die Strecke ist schneller geworden. Man hat anderen Asphalt benutzt. Die Schikanen waren letztes Jahr schon einen Gang höher zu fahren und dadurch erklärt sich dann auch ein Unterschied in der Distanz.
Stefan, du hast die verschiedenen Klassen angesprochen. Kannst du das noch ein bisschen elaborieren? Fahren da alle drei Klassen auf der gleichen Strecke oder gibt es da Abzweigungen, die nur die kleinere Klasse nehmen darf? Ich stelle mir das natürlich ein bisschen schwierig vor, wenn das eine Auto 300 geht, das andere aber nur 220.
Also die Geschwindigkeiten sind insgesamt dann doch höher noch, aber die fahren alle natürlich auf der gleichen Rennstrecke. Es ist, wir haben es gesagt, sind teilweise öffentliche Landstraßen, französische Landsträßchen, die unter anderem zwischen Le Mans und Tours den Schwerverkehr an 360 Tagen im Jahr über die Asphaltdecke hoppeln lassen, soll heißen, nur für den Vortesttag, den Roman angesprochen hat am letzten Wochenende, und für das reine Rennen selbst, 24 Stunden, wird dieser große Kurs benutzt. Die haben noch einen permanenten Rennkurs, der aber nur für kleinere Klassen benutzt wird und auch für die MotoGP. Also dieses Langstreckenrennen, der Klassiker, Le Mans selbst, das ist der große Kurs. Und da fahren sie alle natürlich zusammen. Die starten alle zum gleichen Zeitpunkt. Es wird alle zum gleichen Zeitpunkt wird abgewunken. Und wie sie dann, was da alles passiert. Und jedes Team hat dramatisch viel zu tun, hat Dramen, unvorhergesehene Dinge, die dazwischen kommen. Pierre hat angesprochen, Wetter. Es kann immer wieder, gerade haben wir so eine irre Hitze in Zentraleuropa, da kann Hitzegewitter kommen. Und das ist natürlich bei Geschwindigkeiten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 250 Kilometer pro Stunde der schnellsten Autos, kann das sehr, sehr heikel werden. Da muss man dann sehr schnell reagieren. Die Teams müssen ihre Strategie umschmeißen. Es wird unheimlich spannend sein. Und wer nicht die Chance hat, da mal selbst vor Ort hinzufahren, was ich jedem, der ein bisschen Motorsport im Herz hat, mal empfehlen kann, das sollte man einmal im Leben gemacht haben, Le Mans persönlich zu besuchen und die Atmosphäre wirklich mitzubekommen. Dem kann man dann wirklich nur empfehlen, die Kollegen bei Eurosport zu besuchen am Wochenende, die ausführlich übertragen.
Die machen jetzt ja auch, glaube ich, schon 24 Minuten, heißt, glaube ich, das Magazin, das jetzt schon seit Tagen läuft. Roman, im letzten Jahr ein dänisch-britisch-französisches Team, Christensen, McNish, Duval, gewonnen. Erste blöde Frage, fahren die heuer wieder zusammen? Zweite blöde Frage, sind die auch heuer wieder Favoriten, wenn sie denn zusammenfahren?
Im vergangenen Jahr war Alan McNish noch an Bord. Der hat seine Karriere mittlerweile beendet und ist ersetzt worden durch Lucas Di Grassi im Auto mit der Startnummer 1 in diesem Jahr. Das sind die Titelverteidiger. Ob die jetzt in diesem Jahr wieder als Favoriten an den Start gehen, das ist schwierig zu beurteilen. Was das Tempo des neuen Audi A18 angeht, dann muss man sagen, sie haben einen Nachteil, weil sie eine kleinere Hybridklasse gewählt haben, um es einfach auszudrücken. Die haben weniger Elektropower in ihrem Auto pro Runde als die beiden anderen, Toyota und Porsche. Also was den Speed anbelangt, ist das Auto vielleicht nicht ganz vorne dabei, aber Audi hat unglaubliche Vorteile aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre. Die haben hier so oft gewonnen, die wissen, wie man dieses Rennen angeht und irgendwie finden sie denn doch an ihrem Auto zum Renntag noch so ein bisschen Tempo. Also ausschließen sollte man das nicht, dass Tom Christensen hier womöglich seinen absolut historisch 10. Sieg in Le Mans feiern könnte. Aber so als großen Favoriten sehe ich diesen Audi mit der Startnummer 1 jetzt nicht.
Sondern?
Ich würde auf Toyota setzen. Die haben die ersten beiden Rennen dieser Saison in Silverstone und Spa-Francorchamps gewonnen. Dieses Auto hat 1000 PS. Das ist beeindruckend, Wahnsinn. Wirklich. Ich habe in Spa in der berühmten La Source gestanden und den Weg hinunter zu Eau Rouge beschleunigt, dieser Toyota. Das ist unfassbar. Das ist ein Kreischen, ein Rauschen und das Auto ist weg. Beeindruckend, dieses Tempo. Und dieser Toyota ist mittlerweile stabil. Das Team ist jetzt im dritten Jahr hier und die wissen, wie man es macht. Ich kann mir vorstellen, dass Toyota hier erstmals gewinnen wird.
Unglaubliche Szene. Ja, Pierre, dann abschließend noch die Frage. Du warst, wie gesagt, 7-mal dabei. Warum hat es in diesem Jahr nicht geklappt oder wolltest du gar nicht?
Nein, es war so, dass es einige Cockpit gab. Leider bin ich dann wegen einer Fahrereinstufung durch die Stühle gefallen und das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite freue ich mich jetzt wieder in Le Mans dabei sein zu dürfen, wenn auch nur als Gast und für nächstes Jahr sieht es schon sehr gut aus, dass ich nächstes Jahr wieder am Start sein werde und für mich mein nächstes Highlight ist nächste Woche mit der Audi Driving Experience beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am Start zu sein.
Auch eine starke Sache. Da habe ich mal einen Bekannten gehabt, der da sogar mitgefahren ist. Es war, glaube ich, sogar der Manager von DJ Bobo, wenn ich mich richtig erinnere. Da können ja Hobbyfahrer auch mitfahren, oder Pierre? Also Hobbyfahrer unter Anführungszeichen.
Das ist in der Tat so. Das ist Breitensport oben. Allerdings gibt es da auch einige Regularien, um da die Lizenz zu bekommen, dass man da am Start sein darf.
Wunderbar. Stefan bleibt noch bei uns. Wir sprechen gleich über die Formel 1 und über NASCAR. Von Roman und von Pierre verabschieden wir uns, aber nicht ohne vorher zu fragen, muss ja sein. Roman, wer wird Fußball-Weltmeister 2014?
Da stellst du mir jetzt eine Frage. Das ist ja noch schwieriger zu beantworten als die Favoritenrolle hier in Le Mans. Ja. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass Brasilien in der Heimat Weltmeister wird.
Das ist doch ein schöner Bauch.
Sagt mir mein Bauch die Vernunft vielleicht nicht. Und der Wunsch schon gar nicht.
Was sagt der Bauch von Pierre Kaffer auf dem Weg nach Le Mans?
Naja, ich glaube, im Vorfeld hat man sehr, sehr viel gehört über die Weltmeisterschaft und dass wir einige Probleme in der Mannschaft haben. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest an unsere Mannen in Brasilien, denn in den letzten Jahren hat sich immer gezeigt, dass sie während des Turniers sich unheimlich motivieren können und stark sind. Und deshalb setze ich diesmal auf Deutschland.
Ausgezeichnet. Pierre, Roman, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's ja weiter mit Motorsport.
Servus, hier ist der Fahrer Sal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005 und ihr hört Sportradio 360.
Die Formel 1 in der Big Show auf Sportradio 360.de, präsentiert von Formel1.de.
Sportradio 360.de, Big Show 157. Es geht gleich fliegend weiter, und zwar wirklich. Wir kommen von den 24 Stunden in Le Mans, geben sogar wieder zurück nach Le Mans, denn dort ist Christian Nimmervoll von Formel1.de. Grüß dich, Christian.
Servus, Jens, hallo.
Frisch dazugekommen Piet Fink von motorvision.tv und motorsport-total.com. Grüß dich, Piet.
Hallo zusammen.
Und nach wie vor dabei Stefan De Voice Heinrich, ebenfalls motorvision.tv. Stefan, ich war am Wochenende in Halle, Westfalen, und dort steppt am Abend nicht der Bär. Also setze ich mich vor den Fernseher, schaue mir auf RTL das Formel-1-Rennen an und bin ausnahmsweise mal auf der einen Seite entzückt, weil wirklich was los war, auf der anderen Seite aber schockiert, dass Nico Rosberg in einem Auto, das scheinbar nur mehr zur Hälfte geht, trotzdem noch einen zweiten Platz nach Hause fahren kann. Wie hast du denn das Rennen gesehen in Montreal?
Ich fand's, wir hatten ja im letzten Jahr auf Sportradio 360 auch schon letzter Woche eine große Vorschau auf den Grand Prix Kanada gemacht. Ein Saisonhighlight im Formel-1-Kalender auf dem Gilles Villeneuve Circuit. Wir hatten schon gesagt, dass diese Rennstrecke eigentlich immer A für Debütsiege gut ist und B immer sehr spannende Rennen eigentlich liefert. Ob's Wetter mitspielt oder nicht, auch bei trockenen Bedingungen. Der Kurs zeigt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu überholen, was du ja vorher zu haben in Monaco überhaupt nicht hast. Es war ein fantastisches Rennen, eines der besten Rennen der letzten Jahre, eine Werbung für die Formel 1, die es dringend nötig hat. Ja. Denn ihr Image ist momentan doch ein bisschen angeknackst. A, durch die Siegesserie von Sebastian Vettel und Red Bull in den letzten 4 Jahren. Und natürlich, du hast gesagt, Jens, durch den Durchmarsch der Silberpfeile in diesem Jahr, da war nicht sehr viel Abwechslung. Und insofern war das wirklich ein tolles Rennen. Und man hatte so den Eindruck, im gesamten Formel-1-Fahrerlager, im gesamten Formel-1-Umfeld gab es einen großen Seufzer der Erleichterung. Mercedes ist also zu schlagen.
Mercedes ist zu schlagen. Christian, kannst du vielleicht nochmal technisch erklären, was da eigentlich los war? Also ich habe so verstanden, der Elektroteil ist ausgefallen und das hat sich dann irgendwie auf die Bremsen niedergeschlagen. Aber ich bin mir sicher, du kannst da eine profundere Erklärung geben.
Korrekt, genau so ist es. Also das Hybridsystem des Formel-1-Autos greift ja die Energie, die es gewinnt, teilweise beim Bremsen ab. Das heißt, der Fahrer tritt nicht nur auf die Bremse, sondern zusätzlich wirkt auch das Hybridsystem. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Fahrraddynamo, der aktiviert wird und Energie daraus gewinnt, dann wird auch eine leichte Bremswirkung tritt dadurch in Kraft. Das hat beim Mercedes nicht mehr funktioniert und dadurch haben die Bremsen beim Lewis und auch beim Nico, aber vor allem beim Lewis, bei dem hat es ja zum Ausfall geführt, überhitzt. Ich glaube allerdings, das muss man auch mal dazu sagen, dass das nicht der alleinige Grund war für das Bremsversagen. Also die wären auch so am Limit gewesen, weil bei Lewis war es jetzt auch nicht so, dass das 2 Runden zum Schluss passiert ist. Mhm. Aber es ist passiert und das ist gut für die Formel 1, glaube ich, weil Danny Ricciardo ist ein Sieger, der allen gut tut. Dass die Mercedes-Serie mal endet, tut auch allen gut. Und Red Bull ist spitze, dass sie jetzt mal ein Rennen gewonnen haben vor dem Heim-Grand Prix in Spielberg. Das kommt, glaube ich, genau zum richtigen Moment. Und wenn man mal auf die Punkte schaut, sind die zwar schon relativ weit weg, die Mercedes da vorne,
aber es ist noch nicht völlig weggegriffen. Also ich bleibe zwar dabei, dass ein Mercedes-Fahrer Weltmeister wird. Dafür sind die trotzdem von Punkten zu weit weg. Aber es ist zumindest so ein Restfunken an Spannung da. Sollte es jemand jetzt umreißen, könnte es nochmal theoretisch eng werden. Nicht, die glauben dran tut keiner, aber ausgeschlossen ist es nicht.
Ja, richtig, glauben dran tut keiner. Pete, 15 Runden vor Schluss hatte ich dran geglaubt, dass tatsächlich Felipe Massa dieses Rennen gewinnen wird können. Und der schießt dann, wen hat er nochmal abgeschossen? Ich weiß
den
gar nicht.
Perez.
Den Perez. Der schießt den ab. Und der Massa ist ja nicht jemand, der gestern erst in die Formel 1 gekommen ist. Ich habe mir gedacht, Felipe, alter Freund. Und man hat ständig auch seinen Bruder in der Box gesehen. Also, warum auch immer. Also, ich sehe da lieber irgendwie die Freundinnen der Rennfahrer. Die sind irgendwie netter anzuschauen als der Bruder von Felipe Massa. Aber egal. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr überrascht, dass Massa so einen Fehler macht.
Ja, also ich habe keine Sekunde dran geglaubt, wenn ich ehrlich bin, dass der Massa das Ding gewinnt.
Wirklich? Also er hat aber, der Eindruck war, dass er das schnellste Auto gehabt hat.
Ja, weil dem immer irgendwas passiert.
Achso, okay, gut.
Und ich bin auch nicht der Meinung, dass der Massa da alleine schuld war, sondern da gehören schon zwei dazu. Hm. Und wenn man sich die Onboard-Aufnahme von Perez anschaut, also der lenkt schon aus, der zuckt so ein bisschen nach links rüber, der Massa kommt von rechts angeschossen, dann kracht es. Also man könnte genauso gut sagen, der Massa hat da noch links in seiner Fahrtrichtung jede Menge Platz. Dann wäre auch der Zucker von Perez nicht so schlimm gewesen. Also da gehören immer zwei dazu und ich habe nie dran geglaubt, dass der Massa da noch irgendwas zerreißen kann, ganz ehrlich gesagt, also nur aus dem Bauchgefühl heraus. Was mich aber umso mehr freut, ist der Sieg von dem Daniel Ricciardo, ja, den ich sehr, sehr sympathisch empfinde. Der kommt bei mir sehr gut an. Endlich mal wieder ein neues Gesicht auf dem Podium und ich freue mich drauf, was wir von dem Daniel Ricciardo in Zukunft noch alles sehen werden.
Stefan, was mir da gut gefallen hat und irgendwie hat es auch sehr, sehr ehrlich ausgeschaut. Der Vettel hat den Ricciardo dann umarmt, hat ihm gratuliert. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Geste. Wobei ich glaube, dass beim Vettel innerlich, da gab es ja auch ein oder zwei Funksprüche während des Rennens, innerlich war ihm wahrscheinlich nicht sehr wohl, aber ich habe das dann als ehrliche Geste empfunden. Wie hast du denn das so gesehen?
Ja, sehe ich genauso. Wir haben Sebastian Vettel ja in ganz frühen Jahren schon gut kennengelernt. Er ist ein Sportler durch und durch. Natürlich gefällt ihm momentan nicht, was da bei Red Bull aufgrund der großen technischen Probleme, vor allem des Renault-Pakets, also Hybridmotor, Motorkraftübertragung, was ihm da alles passiert. Und sicherlich hätte er ganz klar am liebsten den ersten Red Bull-Sieg selber nach Hause gefahren. Klar ist aber, dass Ricciardo bis zum Zeitpunkt, dem entscheidenden Zeitpunkt der Boxenstopps hinter ihm war. Also vom Speed her hat Sebastian wieder was gefunden, gar keine Frage. Wir haben so ein bisschen die Experten den Eindruck, nun seit dem vergangenen Jahr ist der Vettel in das Auto vom Ex-Kollegen Webber gestiegen,
das alles
der
findest,
permanent ja kaputt gegangen ja ist. Und Ricciardo hat nun das Vettel-Auto für dieses Jahr übernommen. Das ist natürlich nur augenzwinkern zu sehen. Klar, sind komplett neue Autos gebaut worden. Aber das Pech vom Mark Webber, der an diesem Wochenende, wir haben es gerade vorhin gesagt, ja in Le Mans am Start ist, das hat jetzt der Vettel geholt. Und der Speed, sobald das Auto funktioniert, war ja beim vierfachen Weltmeister immer da. Ich glaube, der hat sich richtig gefreut, weil er in der Tat auch gesehen hat, dass man Fortschritte macht, trotz immer noch existierenden Rückstands. Also bei Red Bull geht's voran. Und wir haben über den Saisonhöhepunkt ja schon gesprochen. Für Red Bull ist es natürlich der Österreich Grand Prix. Dafür sind sie ganz gut gewappnet. Klar ist allerdings, in Montreal haben wir es gesehen, auf den langen Geraden, dort wo also Leistung von entscheidender Bedeutung ist und Höchstgeschwindigkeit, da haben sie immer noch einen großen Nachteil, weil, ihr werdet es ja verfolgt haben, der Sebastian Vettel sich lange, lange die Zähne am Nico Hülkenberg ausgebissen ja hat und einfach nicht vorbeikam.
Und damit sind wir schon bei der zweiten Konstante, Christian, in unserer kleinen wöchentlichen Schau auf die Formel 1. Wir mokieren uns ein bisschen über die Dominanz von Mercedes und wir loben Nico Hülkenberg, oder? Wieder ein ganz, ganz starker fünfter Platz.
Ja, stimmt. An Konstanz nicht zu überbieten, was der momentan ausführt, eigentlich schon seit Ende letzten Jahres in Sauber aus. Ich habe aber zwischendurch während des Rennens ein bisschen Mitleid mit dem Nico gehabt, weil ich dachte, der Perez fährt jetzt wieder aufs Podium. Das war ja auch relativ knapp davor, bis der von den Red Bulls dann geschnitzt wurde. Und dann ist immer der Perez, der eigentlich das ganze Jahr schlechter ist, der stand ja auch im Bahrain schon auf dem Podium und war jetzt knapp dran, fast sogar das Rennen zu gewinnen. Das war nicht völlig ausgeschlossen, eine Zeit lang mal in dem Rennen. Und der Nico hat blöd durch die Wäsche geguckt. Also ja, gibt's nicht viel mehr zu sagen. Nico macht momentan seinen Job richtig gut, empfiehlt sich auch nachdrücklich für ein Ferrari-Cockpit, weil je länger die Saison dauert, desto mehr kriege ich das Gefühl, dass der Herr Reckon da nicht allzu lange mehr Lust hat drauf. Also das geht in die richtige Richtung bei Nico Hülkenberg. Ich möchte noch eins kurz ergänzen zu dem, wo er über den Unfall zwischen Massa und Perez gesprochen hat. Und zwar hat ja die Rennleitung im Nachhinein eine +5 für den Sergio Perez aufgedrückt und der ist tatsächlich ein bisschen nach links gezuckt. Ich
Ich kann die Strafe aber überhaupt nicht nachvollziehen, weil es gibt auch Kameraeinstellungen, wo man ganz klar sieht, dass auch der Massa rüberzieht nach rechts. Und wenn man das so ausgewogen, also irgendwas müssen die Stewards da gesehen haben, was wir nicht wissen, weil rein von den TV-Bildern ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass das fair ist, dafür bestraft wird. Also genau wie der Piet gesagt hat, das war eine 50-50, wenn nicht sogar ein bisschen stärker vom Massa ausgelöst eigentlich ja. sogar.
Und das ist aber wieder so typisch an der Formel 1, dass man dann für so eine Geschichte dann wieder sich einen rauspickt und eine Strafe gibt, wo man eigentlich vom allgemeinen Bauchgefühl hat, das Gefühl hat, das passt irgendwie nicht zusammen. Also ich hätte mir da, wenn du bestrafen willst, dann musst du beide bestrafen, aber eigentlich wäre es besser gewesen, weiß nicht, wie ihr das seht, aber eigentlich wäre es besser gewesen zu sagen, das ist ein Rennunfall gewesen, Punkt, aus Ende, da haben zwei Leute einen Fehler gemacht, hauen wir ein Ei drüber.
Absolut, und wir haben sich ja auch gegenseitig genug selbst bestraft. Also wir haben ja richtig fette Punkte verloren, hätten wir auch dabei belassen können.
Hätten wir dabei belassen können, und trotzdem, die gute Nachricht ist, fand ich, als ich den Unfall gesehen habe, und ich schaue jetzt ja auch schon sehr, sehr lange Formel 1, vor zehn Jahren vielleicht nicht, aber wir haben ja hier an dieser Stelle auch über Ayrton Senna gesprochen. Gut, er ist frontal natürlich in die Wand reingefahren, aber es war ja nicht immer so, dass das alles so glimpflich abgeht, Stefan, oder? Also ich hatte schon einen ganz kurzen Moment ein bisschen den Atem angehalten und mir gedacht, hoffentlich ist da nichts passiert, weil die Geschwindigkeit war ja hoch und das Ganze, Vettel hat natürlich unheimliches Glück auch gehabt, dass er da durchgekommen ist. Ein kleines Magenkrummeln habe ich gehabt bei dieser Szene. Wie ist dir gegangen?
Ja, ganz genauso. Also es war schon relativ hohe Geschwindigkeit und auch unglückselige Winkel. Aber wir wissen, dass in der Tat, wir haben das ja hier auf dem Sender, Jens, mit dir auch ausführlich vor ein paar Wochen besprochen, nach dem schwarzen Wochenende in Imola, mit dem Tod von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna in den 90er Jahren, ist unheimlich viel passiert worden, was die aktive Sicherheit angeht, die passive Sicherheit an Auto und an den Fahrzeugen. Es ist schon sensationell. Es hat so ein bisschen manchmal den Nachteil, dass junge Leute sehr, sehr risikoreich fahren, weil sie glauben, sie seien unverwundbar. In der Formel 1 habe ich allerdings ganz wilde, blöde Aktionen in den letzten Jahren nicht gesehen. Wir haben die bekannten Verdächtigen immer wieder. Pastor Maldonado ist da immer gern drin. Sergio Perez ist ganz sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit. Massa ist ein Kandidat, so ein bisschen wie Herr Montoya, immer wieder für wilde Kabinettstückchen gut. Es ist Gott sei Dank, müssen wir sagen, nichts passiert. Und ja, Bauchgrimmen hatte ich in einem kurzen Moment auch, was aber nicht bedeutet, dass man nicht weiter konstant von Seiten des Reglements, der Reglementmacher vom Weltverband und von Seiten der Konstrukteure nicht weiter dran arbeiten muss, was man noch besser machen kann.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Also Red Bull freut sich, ich freue mich auch. Ich werde nicht in Spielberg sein, weil ich mich nicht früh genug um Karten beworben habe. Die sind ja weggegangen wie die warmen Semmel. Darüber werden wir aber nächste Woche sprechen. Piet und Stefan bleiben noch hier. Christian freut sich natürlich auf Le Mans an diesem Wochenende. Christian ist wie ich ja mit der österreichischen Staatsbürgerschaft. Manche sagen gestraft, wir sagen gesegnet. Und deswegen haben wir eigentlich keine Favoriten per Reisepass für die Fußball-WM. Christian, wer macht's denn aus deiner Sicht?
In Le Mans meinst du jetzt oder bei der Fußball-WM?
Bei der Fußball-WM.
Ah, bei der Fußball-WM, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wer das spielt. Nee, also da habe ich echt keinen Tipp für. Ich würde es dem Messi mal gönnen, weil das wäre eine unvollendete Karriere eigentlich ohne WM-Titel, also den Argentiniern. Bei den Deutschen ist ja immer das Übliche, die haben eine grottenschlechte Vorbereitung und sind dann plötzlich da. Worauf ich mich aber am meisten freue, auf das Wochenende, um dir schon mal vorzugreifen, ist der Schlaf am Sonntagabend. Weil das wird eine richtig kurze Nacht, beziehungsweise gar keine, beim 24-Stunden-Rennen und dann am Sonntagabend ins Bett zu gehen, das wird sicher der schönste Moment an dem Wochenende werden.
Machst du das noch in Le Mans oder fährst du dann nach Hause?
Nee, ich bleibe noch bis Montag in Le Mans und fliege dann am Montag erst von Paris.
Das ist zauberhaft, da freuen wir uns drauf. Dann mit dir vielleicht nächste Woche drüber kurz zu plaudern. Das war's mit der Formel 1, kurze Pause, dann geht's hier weiter mit Piet und mit Stefan über NASCAR.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat Sportradio360.de.
Sportradio360.de, die Big Show Nummer 157 und der sehr lange Motorsport-Blog, aber wie ich finde, sehr, sehr kurzweilig, weil unter anderem ja Stefan De Vos Heinrich und Piet Fink immer noch dabei sind, geht in seine letzte Runde, in seine letzte Phase, wird nicht nur eine Runde sein. Wir sprechen jetzt über das, was die beiden Herrschaften, wenn ich es richtig verstanden habe, an diesem Sonntag endlich wieder in der Kommentatorenkabine vereinen wird, nämlich um die NASCAR und Piet am letzten Wochenende. Dale Earnhardt Jr. hat gewonnen, aber nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist. Was genau ist passiert?
Ja, Junior hat gewonnen und es war ein extrem ungewöhnlicher Sieg, weil eigentlich der Brad Keselowski der absolut dominierende Mann war in Pocono auf diesem mächtigen...
Ah ja, wir hatten über Pocono gesprochen, ja.
Genau, in diesen Wäldern von Pennsylvania, wo du ja auch schon mal warst, ja, um auf die Strecke zu gehen.
Ja, unverzeihlich, das war im Jahre 1998, also da war ich noch nicht... Da war ich, genau, war ich noch nicht so rennsportaffin.
Genau. Und der Keselowski hat dominiert, dominiert, dominiert und kurz vor dem Ende fängt er sich vor dem Kühler so ein Papierkrümel ein, der Motor überhitzt. Und er hat im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder er fährt volle Suppe weiter und riskiert, dass die Kiste hochgeht. Mhm. Dann wäre natürlich der Sieg weg gewesen. Oder aber er macht das, was man in der NASCAR in so einer Situation immer macht oder gerne macht. Er fährt ganz dicht auf den Vordermann auf, in dem Fall eine überrundete Danica Patrick.
Aha. Und eine Vorderfrau.
Vorderfrau, genau. Und versucht sich quasi dadurch, dass da so ein Windschatteneffekt kommt, dieses Papierstück vom Kühlergrill wegzufahren.
Aha.
Jetzt muss man wissen, dass die Danica in dem, zu dem Zeitpunkt schon ein ziemlich lediertes Auto hatte, ein ziemlich krummes Auto, weil sie nämlich nach einem Reifenschaden schon in der Wand war. Die war, wie gesagt, die haben mehrmals überrundet. Und dann ist es schief gegangen, dieses Manöver. Der Keselowski hat extrem an Schwung verloren und plötzlich auf dieser Riesenstrecke in Pocono war der Earnhardt da, fährt innen durch und ist auf diese Art und Weise in Front gekommen und lässt sich diese Führung in den letzten vier Runden nicht mehr nehmen. Und dann kannst du dir ja vorstellen, lieber Jens, was da in Pocono los war, ist auch Junior Nation und da ist also, das Stadion ist explodiert und eine Riesenfete war im Gange und dieser alte Pechvogel Earnhardt Junior, der schon, ich glaube, gefühlte hunderte Mal Zweiter wurde, weil ihm am Schluss irgendwas passiert ist, wie zum Beispiel Las Vegas, Stefan war ja da in der Kommentatorenbox, geht ihm der Sprit aus, wer gewinnt, Keselowski, war erst vor ein paar Wochen und in dem Fall war es mal umgekehrt. Endlich hat dieser Pechvogel Dale Earnhardt Junior mal Glück. Und das muss man sich vorstellen. Das kann natürlich schon etwas sein, wo ich mich sehr darauf freue, in der Saison NASCAR, die wir noch haben, vor uns haben, dass wir einen Earnhardt sehen, der mal Glück hat. Stefan, was wird denn da rauskommen dieses Jahr noch?
Ja, ich glaube, das könnte durchaus die große Hoffnung, 50% der USA sind keine Earnhardt-Fans. Das hängt natürlich mit der Legende des Papas auch schon zusammen, der siebenmal Champion war. Der Junior wartet noch auf den ersten Champion in der großen Klasse, nationwide. Champion ist er schon zweimal geworden. Das ist die zweite Bundesliga des Tourenwagensports der USA. Aber in der ganz großen Klasse hat es noch nicht geklappt. Und jetzt ist er so konstant in diesem Jahr nach Daytona, dem 500-Sieg, gleich zum Saisonbeginn nun der zweite Erfolg. Damit ist er so oder so, was auch immer in den nächsten Rennen passiert, im Chase, in den Playoff-Rennen dabei, die ab Richmond dann beginnen, die letzten 10 Läufe. Also mit ihm ist zu rechnen. Und ich fand es sehr ausgleichende Gerechtigkeit. Der Peter hat es wunderbar beschrieben. Vor wenigen Wochen stand er noch da mit runtergelassenen Hosen, war riesig enttäuscht und Brad Keselowski hat triumphiert. Und jetzt wunderbar, der Renngott hat ein Einsehen, hat das also dem Earnhardt zurückgegeben. Was aber überhaupt nichts aussagt über das, was beim nächsten Rennen passiert, weil wir eine völlig andere Rennstrecke haben am kommenden Wochenende. Aber es ist unheimlich viel Pfeffer drin in der NASCAR-Rennserie. Und das 15. Rennen kommt dann also am nächsten Wochenende und ist auf Motorvision TV zu sehen.
Das dann, glaube ich, in Michigan. Jetzt schaut es ja so aus, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe oder richtig vor mir habe, dass Dale Earnhardt Jr. einen Punkt vor Jimmy Johnson ist in dieser Wertung, also in der Qualifikation für die Playoffs. Pete, kommen die miteinander aus? Ist das eine, ich weiß gar nicht, Hamilton-Rosberg-Situation, wo man noch mit sich redet? Ist es eine Alle-Prost-Ayrton-Senna-Situation? Wie schaut das denn im Team, im Hendrick-Team der beiden aus Johnson und Dale Earnhardt Jr.?
Ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Formel 1. Die beiden sind ja bei Hendrick Motorsport sozusagen Garagenkollegen. Das heißt, das Auto von Earnhardt und das Auto von Johnson, die werden quasi Seite an Seite vorbereitet, in einem Gebäude drin. Also da tauscht man sich aus. Der Earnhardt hat dem Johnson ja schon einige Male geholfen, also zum Beispiel auf den Restrictor Plate Strecken in Daytona oder in Talladega, da hat ihn da angeschoben, da hat ihn da zum Sieg geschoben und es ist natürlich auch klar, das ist auch so ein Punkt, den ich vorher angesprochen hatte, auch da wäre es eigentlich, wenn es denn einen Renngott gäbe, irgendwann mal eine Revanche-Aktion von Herrn Johnson fällig, weil der Earnhardt ihm wirklich viel geholfen hat in den letzten Jahren, immer wieder mal geholfen hat. Also da die verstehen sich gut, da gibt's überhaupt keine bösen Worte, kein böses Klima oder irgendwas in der Richtung, sondern da arbeitet man wirklich zusammen. Da geht's um das Team Hendrick, um vier Autos, also nicht nur um Earnhardt Johnson, da geht's ja auch um Jeff Gordon, da geht's um unser Sorgenkind Casey Kane, der eine solchen Saison sondersgleichen gerade fährt. Da wird man was zu versuchen, alle vier Autos in diesen Chase reinzubringen. Earnhardt ist schon drin, Johnson ist schon drin, Jeff Gordon ist so gut wie drin. Ich würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn die jetzt in Zukunft so ein bisschen Augenmerk drauflegen, dass die den Casey Kane noch ein bisschen pushen, dass man da von diesen 16 Autos, die sich dann später, wie Stefan gesagt hat, im Chase wiederfinden, dass man da alle vier Hendrick-Autos drinnen hat, weil Hendrick ist das Team der NASCAR, das ja, kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht wie Ferrari in der Formel 1 und da ist eigentlich schon eine Niederlage dann, wenn du nicht in der Lage bist, alle vier Autos in den Chase reinzukriegen.
Weiter geht's also am Sonntag, Michigan International Speedway Quicken Loans 400 und mit der Startnummer 12 wird an den Start gehen unser alter Freund, über den wir auch schon hier öfter gesprochen haben, Stefan, Juan Pablo Montoya. Er soll in diesem Jahr im Penske zwei Rennen fahren. Warum nur zwei Rennen?
Du, weil der eine neue Aufgabe in diesem hat, nachdem er ja viele, viele Jahre jetzt in NASCAR Sport versucht hat, sich endgültig durchzusetzen. Das ist bis auf einzelne Erfolge nicht gelungen. Mhm. Chip Ganassi, ein uralter Kumpel, Freund, Arbeitgeber von ihm, hat ihm dann Ende des vergangenen Jahres quasi die Entlassung überreicht, was uns überrascht hat. Aber es ging wirklich nichts voran. Deswegen ist er nun zu seiner alten Wirkungsstätte zum Formelsport zurückgekommen, so wie wir ihn ja in der Formel 1 auch in Europa erlebt haben, wie er vorher schon in Amerika in der IndyCar-Rennserie war. Dort ist er zurückgekehrt mit dem Höhepunkt in die 500 Meilen von Indianapolis und so langsam nach vielen Jahren im schwerfälligen Tourenwagen ist er nun auch wieder dran und wird besser und besser in den filigranen Formelautos, bei denen Aerodynamik eine ganz andere Rolle spielt. Letzte Rennen, da ist er wirklich gut, sehr gut gefahren. Also er ist wieder, aber ganz klar merkt man es ihm auch an, der strahlt wieder ganz anders, der ist besser drauf. Und deswegen gibt es nur zwei Gaststarts von ihm in der NASCAR-Rennserie in diesem Jahr. Das ist das kommende Rennen in Michigan und dann das Brickyard 400 in Indianapolis. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist, weil der ja immer für Kabinettstückchen gut ist und immer mitten im Eifer des Gefechts steht. Dazu ist er sicherlich für NASCAR insofern auch wichtig. NASCAR ist USA, Kanada, Nordamerika. Er öffnet natürlich die Tür zum mittel- und südamerikanischen Markt. Deswegen macht das also auch aus Marketing-Gesichtspunkten Sinn, ihn da reinzusetzen. Es wird interessant sein, zu sehen, wie er sich jetzt nach Monaten der Abwesenheit mit den Penske Ford in Szene setzen kann. Die ja, wir haben es hier auf Sportradio 360 auch schon mehrfach gesagt, vor allem in den Qualifikationen richtig stark sind mit den beiden Stammfahrern Logano und Keselowski. Also es wird spannend sein, man hat einen tollen Vergleichsmaßstab und nicht ausschließen wollen wir ja auch, dass er sich wieder mit irgendjemand an die Wäsche geht. Das kann ja durchaus passieren, wenn es im Rennen wieder rauschen sollte.
Ja, vor allem für Keselowski ist, den hat man ja vorher gerade mit Pocono und Earnhardt, für Brad Keselowski ist Michigan das Heimrennen. Für Roger Penske, sein Teamchef, ist Michigan, also für die ganze Ford-Truppe eigentlich, ist Michigan auch das Heimrennen. Die haben da immer gut ausgesehen in Michigan. Der letzte Sieger in Michigan war Joey Logano, der zweite Penske-Pilot. Das heißt, der Montoya weiß, er sitzt in einem Bombenauto. Da kann er jetzt schon davon ausgehen. Er hat auch gesagt, nach seinem dritten Platz von Texas, den er bei den IndyCars rausgeholt hat, hat auf der Pressekonferenz ja auch gesagt, ich habe da einmal getestet, ich weiß nicht wirklich, was auf mich zukommt am Sonntag, aber ich weiß, ich habe ein starkes Auto und ich habe ein starkes Team hinter mir. Und Entschuldigung, der Montoya, der fährt nicht um Punkte, der fährt auch nicht um irgendwelche Chase-Platzierungen, der kann völlig frei losballern, von der Leber weg sozusagen. Und da sind wir schon sehr gespannt, was der uns am Sonntagabend bieten wird, was der am Sonntagabend aufgeigen wird. Und ich sag's gerne nochmal, Sonntagabend, Motorvision TV, das Michigan-Rennen mit Montoya, das werden wir live übertragen. Da freuen wir uns sehr drauf.
Naja, wir freuen uns auch, aber sag uns bitte, wann? Wann geht's los?
Ich glaube um 18 Uhr. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube um 18 Uhr, weil das da müsste der Auftakt der Pre-Race-Show sein, der Amerikaner. Und soweit wir wissen, übertragen wir die auch komplett. Ist aber nicht hundertprozentig sicher, weil da...
Also Rennstart 19 Uhr, können wir so sagen.
Richtig, Rennstart ist 19 Uhr, Pre-Race-Show ist 18 Uhr.
Okay, Rennstart 19 Uhr, das heißt, es kollidiert entweder, ich weiß gar nicht, wer das frühe Spiel hat, mit Schweiz, Ecuador, Frankreich, Honduras oder Argentinien, Bosnien-Herzegowina. Da ist kein Bruder dabei, da können wir uns doch bitte die NASCAR mit Juan Pablo Montoya anschauen. Steffen, vielleicht abschließend, dass der Montoya jemals wieder in der Formel 1 fährt, ist völlig ausgeschlossen, oder?
Das ist ausgeschlossen. Und zwar nicht, weil er das fahrische Vermögen nicht hat, sondern weil er einfach die Zeit da abgesessen hat. Die brauchen den nicht mehr. Es kommen wahnsinnig gute, ausgebildete, junge Fahrer. Wir haben es mit Daniel Ricciardo jetzt in Montreal schon gesehen. Das sind junge, hungrige Fahrer. Die wollen auch keine Millionengage, wie es der Montoya jetzt eigentlich schon verlangt. Also das ist ein Wunschdenken, den ich nachvollziehen kann, weil das einfach eine sehr, sehr spektakuläre Figur, ein toller Typ ist, ja. Mit Ecken und Kanten, und davon haben wir ja auch in der PR-Windkanal geströmten Formel 1 nur wenige, aber ganz klar, da ist kein Platz mehr für ihn, da kommen viele, viele junge Fahrer nach oben und die werden da den ersten Zugriff haben. Ist aber nicht traurig, weil wir ja durchaus mit dieser Vielfalt an Fernsehsendern, die wir in Deutschland glücklicherweise empfangen können, durchaus auch die Möglichkeiten haben, ihn zu beobachten, was er in Amerika so treibt.
Ich habe es an dieser Stelle schon mal erwähnt. Was Juan Pablo Montoya niemand mehr nehmen kann, ist, dass er in den legendären Versprecher von Paul Breitner Einzug gefunden hat, als der anstelle Juan Sebastian Verón Juan Pablo Perón gesagt hat. Ganz, ganz große Szene waren das. Das war vor der WM 2002 in Südkorea und Japan. Stichwort, meine Herren, Motorsport ja, aber auch Fußball. Pete, der TSV 1860 wird nicht Weltmeister werden, sondern...
Fängst schon wieder an.
Ja, ja, immer. Ein bisschen sticheln muss ja drinnen sein.
Ja, logisch. Oh, du willst einen WM-Tipp von mir.
Ich möchte einen WM-Tipp bitte von dir.
Im Gegensatz zum Herrn Kollegen Nimmervoll vorher, von dem ich wusste, deswegen habe ich so laut lachen müssen, dass er von Fußball so viel Ahnung hat wie ich von rhythmischer Sportgymnastik.
Also viel.
Also ein Kenner quasi.
Richtig. Kriegst du von mir eine Antwort? Ich tippe, und das habe ich vor Wochen schon gesagt, ich tippe knallhart auf Spanien.
Ich auch.
Warum? Weil ich, wenn ich mir den Kader der Spanier anschaue, dann können die 11 Verletzte haben, dann können die 11 Leute haben, die unter den klimatischen Bedingungen leiden. Die zweiten 11, die da im Prinzip bis zum Finale nur zugesehen haben, sind immer noch gut genug, um jeden, der da kommt, im Finale wegzupusten. Also für mich ist der haushohe Favorit Spanien.
Ist es? Also haushoch ist für mich nicht, aber ich glaube auch, dass Spanien, für Spanien gibt es für mich zwei Szenarien. Entweder die fliegen in der Vorrunde raus, was passieren kann gegen die Niederlande und Chile, aber ja, wenn sie nicht in der Vorrunde rausfliegen, dann glaube ich auch, dass Spanien gewinnen wird. So, Stefan, du warst am längsten dabei, deswegen gebührt dir auch die Ehre des letzten WM-Tipps für heute.
Also nachdem momentan die Brasilianer im Motorsport nicht so wahnsinnig viel zu gewinnen haben, gehe ich da mal mit dem Gastgeber. Das ist aber auch mehr eine sentimentale Geschichte. Viel wird gesagt, dass die Deutschen vor allem eine Turniermannschaft sind. Die Vorbereitung war, wir könnten es mal so formulieren, eher suboptimal. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Mannschaft die steigern kann, aber ich glaube nicht, dass sie ins Finale kommen. Ich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden. Also ich gehe mit Gastgeber Brasilien.
Das ist mein Wort. So kennt man die Motorsport-Experten. Klare Ansagen. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht's hier weiter. Big Show 157, Sportradio 360.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show 157, Sportradio 360.de. Es steht natürlich alles ein klein bisschen im Zeichen der heute Abend beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, so nah, wie der Österreicher sagt. Aber apropos Österreicher, da haben wir dann gleich eine Facebook-Frage an niemand anderen als Gregor Biernat, den wir immer fragen, wenn es um Golf geht. Grüß dich, Gregor.
Grüß dich, Jens. Hallo.
So, die erste Golffrage gleich zum HSV. Hakan Calhanoglu, der Sportsfreund, verlängert seinen Vertrag im Februar, war es glaube ich, um ein paar Jährchen und möchte jetzt doch, wie, ja, ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht mit niemandem vergleichen, mit aller Inbrunst weg vom HSV. Du hast dich auf Facebook dazu geäußert, brauchst du denn Calhanoglu nächstes Jahr noch beim HSV?
Also unter den Bedingungen ist natürlich irgendwie blöd, so einen Spieler zu halten. Wenn er tatsächlich keine Lust mehr hat, dann wird auch die Motivation wahrscheinlich etwas leiden. Also entweder dem wird jetzt wirklich in seinem jungen Alter, kann vielleicht sowas mal passieren, dass man da vertragbrüchig wird und in einem Monat sagt, man liebt den HSV und setzt in die zweite Liga, keine Ausstiegsklausel für die zweite Liga hat und so und dann plötzlich woanders hin will. Ich hatte da Stefan Schnurr zitiert, der hat es etwas radikaler ausgedrückt, aber ja, gut, das wäre bis auf das auf die Socken geben im Training, das würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber den ganzen Rest, da kann ich nur sagen, so könnte man es jetzt mal probieren. Ansonsten ist keiner unverkäuflich, also ich weiß nicht, was da im Raum schwebte, aber so sagen wir mal ab 16, 17 Millionen aufwärts, wenn Leverkusen das wert ist, würde ich auch sagen.
fort damit, wie man hier in Köln sieht. Und ansonsten muss er sich halt einfach echt noch mal beim HSV durchbeißen. Ich meine, bis jetzt hat der gute Junge mal noch gar nichts geschafft. Er hat ein paar Türchen geschossen für den HSV in einer mittelmäßigen Mannschaft. Das war's aber auch. Ich denke mal, dass er mit Beiersdorfer nochmal ein Gespräch führen wird und dann bin ich gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kann alles passieren, dass er sich nochmal ein paar Gedanken macht und noch beim HSV bleibt oder dass Leverkusen mal ein bisschen tiefer in die Schatulle greift. Aber die Art und Weise ist natürlich, mein Gott, ganz ehrlich, es sind mittlerweile echt ein paar verwöhnte Gören, die da rumlaufen, pardon. Das ist in meinen Augen ist sowas einfach unfassbar, aber auch nicht nur in meinen Augen, Gott sei Dank.
Also du, für verwöhnte Gören musst du dich bei uns nicht entschuldigen. Das ist da, sehr gut. Da haben wir schon Schlimmeres gehört.
Okay, Gott sei Dank.
Ja, alles klar. So, wir gehen auf einen Kurs, der mit Nummer 2 umschrieben ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wenn man sagt Number 2, dann kommen wahrscheinlich die meisten Amerikaner. Es geht natürlich um Golf, es geht um die US Open. Donnerstag geht's los, natürlich auch bei Sky im Programm alle 4 Tage. Das sind natürlich immer Hochzeiten. Auch während der Fußballweltmeisterschaft bei Sky, die Majors und vor allen Dingen natürlich auch der Ryder Cup, da schaut man einfach immer stundenlang zu. Pinehurst Number 2. Uns hat Adrian Grosser, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren mal gesagt, die US Open sind das demokratischste Modell oder das demokratischste Turnier, weil sich irgendwie jeder qualifizieren kann. Ist denn irgendjemand dabei, der, ja, wo man sagt, der hat sich jetzt nicht nur qualifiziert, sondern der hat auch irgendwie einen Namen, den man kennt. Ich habe vom Tennisspieler gelesen, Namen habe ich vergessen, der sich zu qualifizieren suchte. Oder sind es wieder die üblichen Verdächtigen, auf die wir schauen müssen?
Ja, da kommen immer ein paar neue Gesichter auf dem Platz, die sich in der Tat über so diese Pre-Qualifications, regionale, sektionale und wie die alle heißen, da hochgespielt haben. Das sind nicht die am Ende die großen Chancen haben. Eine ganz nette Geschichte, da ist der Sohnemann von einem der Mitbegründer von Micro Sun Systems, ich weiß nicht genau, also die Java erfunden haben. Und das ist der reichste Mensch, der an dem Turnier teilnimmt, nämlich als Caddy von seinem Sohn. Der ist mehrfacher Milliardär. Das sind dann irgendwie immer so kleine Geschichtchen. Der hat ein Imperium aufgebaut und sagt, aber er ist sowas von höllennervös, wenn sein Sohnemann dann bei der US Open aufziehen wird. Das sind die Geschichten, die sieht man ansonsten nicht, weil solche Spieler eigentlich keine Möglichkeit haben, sich für die großen Majors zu qualifizieren. Das ist jetzt ein Jungspund, der wird wahrscheinlich ziemlich zugrunde gehen an dem Pinehurst Number 2, der es mal wieder ziemlich in sich haben wird. Aber es sind tatsächlich, wie du gesagt hast, es sind immer wieder die üblichen Verdächtigen. Und gerade bei US Opens, da haben sie extrem harte, sehr wellige Grüns, die sind eher was für die Amerikaner, weil die ansonsten auch auf, sagen wir mal, ähnlicheren Grüns spielen. Dann ist er relativ lang, das heißt, da sind einige, die sehen durchaus wieder Bubba Watson vorne, wenn er seinen Bubba-Style durchgespielt bekommt oder auch vielleicht zum ersten Mal ein Dustin Johnson. Auf der anderen Seite muss man ein unheimlich gutes, kurzes Spiel haben oder gut putten, also Leute, die Bälle auch gerade hauen, was da auch besonders wichtig ist, wie Matt Kuchar zum Beispiel. Phil Mickelson wartet noch auf die erste US Open. Das sind so die Namen, die da im Raume stehen. Und wir haben ja auch 4 Deutsche dabei, da wärst du wahrscheinlich auch noch drauf gekommen.
Unbedingt, ja.
Könnte ich mir Martin Keimer durchaus vorstellen. Der Platz ist gar nicht so unterschiedlich zu dem, auf dem er im Whistling Straits war, die PGA Championship gewonnen hat, auch mit relativ viel sandiger Umgebung um die Fairways rum. Pinehurst Number 2 ist so ein bisschen umgebaut worden, das Rough ist entfernt worden. Die haben jetzt mehr so einen Dünen-Look mit nur so ein paar etwas höheren Grasbüscheln und sowas. Da sehe ich durchaus auch Martin vorne, wenn er sein Selbstvertrauen, das er gesammelt hat durch den Players Championship, wie ich da vielleicht mitnehmen kann.
Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Die Frage geht auch nach Bernd Wiesberger von Christian Brandenburg über Facebook. Der ist, glaube ich, Zweiter geworden letzte Woche in einem Playoff. Ist das schon ein Dark Horse? Fangen wir vielleicht mit Wiesberger ganz kurz an und dann gehen wir über Marcel Ziem, der ja auch ganz gut in Form zu sein scheint, zu den anderen Deutschen.
Ja, Bernd Wiesberger, das habe ich kommentiert, das Turnier in Atzenbruck am Sonntag. Das war wirklich spannend und er hat dann schon ziemlich unglücklich verloren. Und man hat vorher eigentlich gesagt, dass er wahrscheinlich den Sprung vom 69. unter die Top 60 und damit ist er qualifiziert, wohl nicht schaffen wird, wenn er nicht gewinnt. Das kann man aber immer erst ganz genau sagen, wenn abends auch die US-Tour vorbei ist. Und relativ überraschend ist er dann tatsächlich genau 60. geworden. Also das war zwar auf der einen Seite traurig für ihn, bitter, dass er sein Heimturnier nicht zum zweiten Mal gewinnen konnte am Sonntag. Dafür ist der Trost dann folgte auf dem Fuße. nämlich die Qualifikation zum ersten Mal für die US Open. Der ist dann natürlich jetzt am Montag erst hingeflogen. Das heißt, der wird da am Dienstag seine erste Proberunde gespielt haben. Ich weiß nicht, ob Bernd vorher schon mal Pinehurst Number 2 gespielt hat, und auch US Open Erfahrung hat er nicht so richtig. Es ist tatsächlich so wie auf jedem Golfplatz, wenn du gut spielst, wenn du die Bälle gerade haust und ein gutes, kurzes Spiel hast, dann ist es auch, kannst du einen Golfplatz auch zum allerersten Mal spielen und richtig gut. Das ist bei ihm so ein bisschen davon abhängig, wie er wirklich den Jetlag verkraftet, wie er ins Turnier kommt, wie er sich mit dem Platz arrangiert. Aber eigentlich kann er ja relativ locker aufspielen. Er ist so kurzfristig da hingekommen, ist zum ersten Mal dabei, und das kann häufig durchaus ein Vorteil sein.
Ja, da werden wir mal sehen. Dann die Frage nach Marcel Siem ist gut drauf. Was heißt das? Was kann das heißen?
Ja, Marcel Siem, der ist auch so einer, der haut natürlich auch echt einen langen Ball. Wenn der den unter Kontrolle hat und dann da die etwas kürzeren Eisen in die Grüns und damit auch deutlich besser kontrollieren kann, dann ist auch bei Marcel alles drin. Jetzt fehlt ihm natürlich schon auch die Erfahrung, bei den ganz großen Turnieren auch wirklich ganz oben mit dabei gewesen zu sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was man von ihm erwarten kann. Muss auch sicherlich vier richtige Top-Tage haben, und was er sich halt nicht erlauben kann, ist, dass das ihm ansonsten bei den Turnieren häufiger mal passiert, ist halt die Abschläge relativ weit wegjubeln. Der wird aber seine Strategie auch anpassen, der ist ja jetzt schon eine ganze Zeit da und spielt da Proberunden. Und selbst ein Bubba Watson, also der Longhitter schlechthin, hat gesagt, er wird da häufiger mal auf Driver und Dreierhölzer verzichten und legt lieber mal etwas längere Eisen in die Grüns, wird aber zusehen, dass er da die Fairways trifft. Und jetzt wieder der Schwenk zu Marcel Siem. Da muss er klar seine Strategie auch wirklich anpassen und eben teilweise ein bisschen defensiv, aber strategisch zu Werke gehen. Das wird er wissen, das wird ihm jeder sagen, das wird er merken, wenn er auf dem Platz steht. Siem hat nämlich auch schon, wie viele andere, getwittert und hat ein paar Fotos gemacht, ganz interessant, von Spielbahnen und meinte dazu nur eng, nicht? Fragezeichen. Also es ist teilweise, hat man das Gefühl, man hat da irgendwie nur einen 8-Meter-Schneise, wo der Ball durchfliegt. Bin ich gespannt. Ist immer im Golf, sage ich eigentlich immer, wenn wir uns zusammen unterhalten, Jens, dass es schwierig ist, da Prognosen zu machen. Da kann der eine die Top-Woche haben. Also bei Marcel Siem müsste, glaube ich, schon sehr alles zusammenkommen, ohne ihm da irgendwie was Böses zu wollen.
Um Gottes Willen wollen wir nicht. Dann hast du sprichst von vier Deutschen. Also Keimer, Siem, ist Bernhard Langer dabei, und wer ist der vierte, wenn ja?
Nein, Langer ist nicht dabei. Der dritte und vierte ist Alex Chaker.
Ach, Chaker hat sich auch über eine Quali, man so leicht.
Über so eine Quali, ja, ins Hauptfeld gespielt in Amerika. Und der vierte ist Max Kiefer. Der hat sich vor ein paar Wochen erst in Walton Heath in England qualifiziert. Mhm. Also die sind alle tatsächlich über diese internationalen Qualifikationsturniere da reingekommen. Alex Chaker ist Dritter auf der Web.com Tour. Der hat die Tourkarte für die PGA Tour quasi schon sicher fürs nächste Jahr. Dann sehen wir den da wieder. Und für Max Kiefer ist das auch, Gott, eine Riesenerfahrung natürlich. Hat sich auch Bolle gefreut, dass er da dabei sein kann. Und das werden jetzt wird ein spannender Sommer für Max Kiefer.
Na, ist schön. Also den Alex Chaker, den hat mir irgendwie, also ich zumindest, aus den Augen verloren. So vor 2-3 Jahren war er eben die deutsche Nummer 1 dann auch, bevor Keimer so stark geworden ist. Abschließend noch bei den Wettbüros, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, und du hast ihn jetzt nicht genannt, ist der Ex-Ehemann von Caroline Wozniacki, der Herr McIlroy, der sie eher von auf Schwedisch verabschiedet hat, oder nee, Schweden sind ja nicht unhöflich, aber jedenfalls nicht ganz so fein verabschiedet. Hast du den absichtlich ausgelassen, oder siehst du den wirklich, also hast du ihn einfach vergessen?
Nee, ich bin jetzt so ein bisschen vorbelastet gewesen, tatsächlich, weil ich mir auch mal angeguckt habe, was so die amerikanische Fachpresse, die vorne sehen, und da war McIlroy, gehörte da jetzt nicht dazu.
Okay.
Gott, natürlich, allein die Art und Weise, wie der in Wentworth gewonnen hat mit dieser Schlussrunde. Ich habe allerdings auch zwischendurch ein Turnier, das Memorial, habe ich kommentiert. Da hat er mitgespielt, da hat er auch sehr stark angefangen, und dann hat er aber auch zwischendurch sich eine riesen hohe Nummer reingeschoben. Direkt nach der ersten richtig guten Runde war er dann weit in den 70ern. Da habe ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest vor ein paar Wochen, und das kann sich alles total schnell ändern, ihm so durchaus noch die Konstanz fehlte. Und wenn du irgendwas brauchst, um Major zu gewinnen, dann ist es Konstanz. Da kannst du dir nämlich nicht eine einzige unterdurchschnittliche Runde leisten. Deswegen hatte ich den jetzt nicht ganz oben auf der Rechnung, weil er nach seinem Sieg bei der BMW PGA Championship in London durchaus noch ein paar Mal ein bisschen verhackt hat, um das jetzt mal etwas überspitzt zu formulieren. Aber auch der, wenn der sich jetzt richtig wohlfühlt, der hat irgendwie so einen Satz neuere Wedges bekommen, mit denen er sich um die Grüns richtig sicher fühlt. Das war vor ein paar Wochen, und das ist auch eine Sache, die besonders wichtig ist auf dem Platz, dann auch ein Rory McIlroy, ganz sicher. Der scheint ja irgendwie seine kleine kurze polnische Verabschiedung ziemlich verkraftet zu haben.
Er hat das innere Gleichgewicht wiedergefunden. Gregor Biernert von Sky wird kommentieren. Gregor, abschließend heute der Rauschmeister natürlich. Du hast in die Glaskugel geschaut. Wer ist bei dir als Weltmeister am 13. Juli 2014 rausgekommen?
Brasilien.
Das ist doch mal eine klare Antwort. Da gibt's kein Herumzaun und so seid ihr Golfer halt. Ball sehen, Ball schlagen, Ball einlochen. So ist es. Gregor, vielen, vielen Dank. Wir werden uns das natürlich trotz der WM begeistert anschauen auf Sky und vielleicht können wir dann sogar nächste Woche einen kleinen Rückblick machen. Das Ergebnis. Gregor, danke dir herzlich. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Sportradio 360, die Big Show Episode 157. Es gibt mindestens einen Europameister zu feiern. Eigentlich sind es ja mehr Europameister, wenn denn der NFL-Kader einen Ausschlag geben sollte. 53 deutsche Europameister am vergangenen Wochenende in Wien geworden und wir haben nun den MVP des Turniers. Es ging um Football, American Football in Wien vor 27.000 Zuschauern, zweimal Overtime und der MVP, der Quarterback der deutschen Mannschaft, Marco Ehrenfried, ist jetzt bei uns. Grüß dich, Marco.
Guten Tag, hallo.
Und weil ich bei Football immer stolpere, sind die beiden Experten Andreas Renner von Sky. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Und Nicolas Martin von GFL TV und Radio auch dabei. Nicolas, du wirst ja dann auch den US-Sport übernehmen, aber grüß dich erstmal.
Hallo zusammen.
So, ich beginne nur mit einer Frage. Marco, aus meiner Sicht, also erstmal herzliche Gratulation natürlich. Ich habe in der österreichischen Presse gelesen, dass die Schiedsrichter eine große Rolle gespielt haben. Wie hast du das denn gesehen, hinten raus vor allen Dingen?
Also erstmal vielen Dank dir und zum Zweiten, das stimmt, ja, die Schiedsrichter haben auf das Spiel gegen Ende Einfluss genommen, aber das war auf beiden Seiten so. Also man kann nicht sagen, dass eine Seite nur benachteiligt wurde, sondern sie haben dann etwas kleinlich gepfiffen, aber das dann auch durchgezogen und auf beiden Seiten so durchgeführt.
Okay, take it away, Andreas.
Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ich dachte, Nicola wäre der Moderator.
Achso, ja, Nicola, dann bitte hau du rein.
Okay, gut, ja, Andreas gesagt, da bin ich auch schnell gewesen.
Ja, ist also. Okay, es ist ja alles offen hier, bitte, Nicola.
Gut, Marco, wir haben schon gesagt, 27.000 Zuschauer. Jetzt wissen wir ja, du hast die letzten Jahre deine Heimspiele entweder in Schwäbisch Hall oder in Mannheim ausgetragen. Schwäbisch Hall ist Hagenbach-Stadion, wenn da 200.000 sind, dann platzt das allen Nähten. Mannheim, das ist nur knapp eine Stufe unter dem Ernst-Happel-Stadion und auch von der Zuschauermenge eigentlich nicht ganz so weit entfernt. Also 270 kommt in etwa hin, 27.000 sind wir weit entfernt. Wie ist denn das als Quarterback, wenn man so reinkommt in so ein Stadion und es ist voll und es ist wahrscheinlich auch voll gegen einen? Muss man sich da umstellen oder war das einfach, boah, geil, jetzt geht's los hier?
Ja, also es kommt halt vor allem drauf an, was man für ein Typ ist, ne? Also ich bin eher der Typ, wie geil ist das eigentlich? 26.000 Leute oder 27.000, die gegen einen schreien, das ist das, was man will, weil da kann man sich am meisten beweisen und kann allen zeigen, was man drauf hat.
Gut, 27.000, Andreas, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch eine stolze Zahl. Also da kann Football Österreich stolz sein, besonders wenn man es vergleicht mit zum Beispiel der Football-EM in Frankfurt vor 4 Jahren.
Ja, das kann Österreich auf jeden Fall. Ich meine, es führt halt auch keinen Weg daran vorbei, dass Football in Österreich inzwischen einen deutlich höheren Stellenwert hat, als das in Deutschland der Fall ist. Also das muss man schlicht und einfach zugeben als Deutscher. Es gibt natürlich auch naheliegende Gründe. Also zum Beispiel, dass jetzt hier in Deutschland alles schon seit Wochen über die Fußball-Weltmeisterschaft redet und die Österreicher spielen halt nicht mit.
Wie? Ja, und seit wann ist das? Was, Andreas? Das freue ich mich schon so, hab mich hier eingedeckt, das kann nicht sein. Seit wann steht das denn fest? Herrlich.
Ja, Jens, tut mir leid, dass ich die schlechte Nachricht jetzt überbringe schon und du hättest es vielleicht erst morgen Abend gemerkt, dass ihr gar nicht dabei seid, aber ist ja egal. Also das wird natürlich ganz anders wahrgenommen und das wird auch in der Presse ganz anders wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei mir hier in der die Lokalzeitung hier, das ist die Rheinpfalz, die hat schon eine relativ große Verbreitung in Rheinland-Pfalz. Sie haben kein Wort darüber geschrieben, dass Deutschland Europameister geworden ist im American Football. Ja, das ist leider die Realität, mit der wir leben. Und in Österreich regen sich die Boulevardzeitungen darüber aus, dass die Schiedsrichter im EM-Finale schlecht waren und die eigene Mannschaft betrogen wurde. Also wir reden hier schon wirklich von vollkommen unterschiedlichen Voraussetzungen. Also ich fand eigentlich dann auch vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, Marco, dass die Österreicher eigentlich klarer Favorit waren und dass die eigentlich mal dran gewesen wären. Habt ihr das so gesehen oder wie habt ihr eigentlich eure Qualität eingeschätzt im Vergleich zu den Österreichern?
Also wir waren uns unserer Qualität zu jeder Zeit bewusst und wir wussten auch, dass die Österreicher vor allem nach dem Spiel gegen Frankreich sehr gehypt werden und wir wussten auch, dass sie ein starker Gegner sein werden, aber wir waren uns auch alle sicher, dass wir genug Qualität haben, um die Österreicher zu schlagen. Also da gab es keinenfalls eine Diskussion darüber, dass wir nicht mit denen mithalten können.
Nun war es ja so, dass ihr Ende des ersten Quarters 14-0 geführt habt und sogar die Chance gehabt hättet, noch mal ein Score draufzupacken. Ich habe Niklas Römer fummelt dann irgendwann. War das so ein bisschen so ein Bruch im Spiel, dieser Turnover? Weil im Grunde genommen hättet ihr das Spiel ja quasi schon wegpacken können. Und ab da hat man das Gefühl gehabt, okay, Österreich schnappt die zweite Luft und arbeitet sich wieder ran. War das jetzt nur ein Gefühl von draußen oder war das auch so im Spiel drin?
Ja, also wenn man im Spiel drin ist, dann ist es ja eher nicht so, dass man das selber wirklich fühlt, dass so ein Bruch kommt. Aber das stimmt schon, das hat uns im Spiel schon ein bisschen Abbruch getan. Das Momentum ist wieder geschiftet. Die Österreicher waren dann oben auf und wir haben es danach irgendwie auch versäumt, weiter den Ball zu bewegen, hatten auch viele Three and Outs, dann die Turnovers, die dazugekommen sind, zweimal sogar in der Red Zone. Also das hat den Österreichern viel Aufwind gegeben und dann muss man auch sagen, haben sie genau in der Phase dann auch den Ball super mit der Offense bewegt. Und ja, das hat es uns dann am Ende schwer gemacht, aber wir haben uns rechtzeitig nochmal gefangen, um das Ding dann in die Overtime zu schicken.
Blöde Frage von mir zwischendurch, wie ist denn hier die Overtime-Regelung, Andreas? Wir kennen sie ja aus der NFL, wo sie ein bisschen anders ist als im genau. College. Erzähl mal ein bisschen bitte.
Ja, also die Overtime-Regel, die im europäischen Football gilt, ist die gleiche wie im College Football. Es nennt sich Kansas City Tiebreaker und funktioniert so, dass in der Overtime also jede Mannschaft mindestens einmal den Ball bekommt und zwar an der gegnerischen 25-Yard-Linie. Mhm. Und dann schauen eben die einen, was sie machen und dann schauen die anderen, was sie machen und wenn es dann immer noch unentschieden steht, spielt man weiter. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass es nach der ersten Verlängerung noch unentschieden stand, weil beide Teams Touchdowns erzielt haben und nach der zweiten haben die Deutschen dann gewonnen, weil Österreich nur ein Field Goal produziert hat und Deutschland eben Touchdown.
Okay. Nikola, darfst du wieder. Ich habe nur eine blöde Zwischenfrage gestellt, weil ich sehe das Ergebnis, Double Overtime, und da sind doch noch recht viele Punkte erzielt worden, deswegen habe ich mir diese Frage gestellt.
Kein Ding. Die Zuhörer, beziehungsweise die Zuschauer von GFL TV hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch die Zuhörer von Sportradio 360, Marco. Jochen Schwenger möchte wissen, deine Eindrücke von der EM in Österreich generell, also als Spieler. Wie hast du diese EM erlebt? Also wahrscheinlich ist da sowohl Team als auch die Spieltage gemeint.
Also vom Team her echt eine super Sache, es hat mega viel Spaß gemacht mit den Jungs und es gab auch zu keiner Zeit irgendwie vielleicht mal so ein bisschen Stunk oder Unmut, der aufgekommen ist, selbst in dem Spiel gegen die Schweden. Also da sind alle hintereinander gestanden, jeder hatte dem anderen seinen Rücken und klasse Stimmung im Team und man hat von Anfang an auch gemerkt, dass jeder dieses Ding holen will. Also wir sind da wirklich hingefahren mit dem Ding, wir wollen das Ding unbedingt, komme was wolle. Und ich glaube, das hat man dann gegen Ende auch gesehen, dass wir uns nochmal richtig reingekämpft haben. Und so vom Eindruck allgemein, ich fand die Stadien waren echt super. Zu Graz kann ich jetzt nur leider wenig sagen, aber auch das Stadion in St. Pölten war sehr gut gewählt, weil es waren dann doch nicht so viele Zuschauer bei den Vorrundenspielen von uns Deutschen oder den Finnen jetzt zum Beispiel, aber es war doch so gewählt, dass immer noch eine gute Stimmung aufgekommen ist und auch von der Organisation muss man sagen, war es echt super organisiert eigentlich. Also ich bin vollkommen zufrieden, habe nichts auszusetzen.
Das höre ich natürlich besonders gerne. Ich hätte aber natürlich, Marco, genau nach dem Stadion in Graz gefragt, nach dem ehemaligen Arnold Schwarzenegger Stadion. Aber Frage an dich, Nicola, oder auch Andreas. Der Walter, war der da maßgeblich an der Organisation beteiligt? Walter Reiterer, weil er hat eben auch sehr viel gepostet auf Facebook.
Der ist, der arbeitet Teilzeit, glaube ich, für den Verband. Also der ist da ziemlich involviert gewesen, ja. Und dementsprechend ist es auch mit sein Werk, dass da gerade so Sachen wie Organisation, Presse und so weiter so durchgeboxt wurden, denke ich mal, kann man ihm auch zu gratulieren, ja.
Werden wir dann machen.
Du hast das Spiel gegen Schweden schon angesprochen, Marco. Das ging eigentlich relativ gut los und in der zweiten Halbzeit saßen wir Zuschauer dann doch relativ erstaunt vor den Computern, haben uns das im Livestream angeschaut. Ich glaube, Andreas ging es dann ähnlich. Waren dann erstaunt, wie schlecht so eine deutsche Nationalmannschaft dann doch spielen kann, wie viele Fehler sie begehen kann. Wie sind denn da 3 Tage verlaufen zwischen dem Spiel und dem Finale? Also ich stelle mir das jetzt so vor, Spaß im Training gab es ab da nicht mehr, oder?
Ja, also es gab auf jeden Fall eine Ansprache von den Coaches und wir haben vor allem die Disziplin angesprochen, dass es einfach ein bisschen disziplinlos war gegen Ende und dass wir zu locker genommen haben. Und da wurde dann schon ein bisschen eine strengere Schiene gefahren und das hat uns im Endeffekt dann auch wieder zurück auf den Boden gebracht und fand ich sehr gut. Also war auch wichtig, dass da ein bisschen Brüller reinkommt, dass wir nicht nach diesem Finnland-Spiel und dann das Schwedenspiel haben wir ja trotzdem im Endeffekt dann eigentlich noch am Ende souverän gewonnen, dass dann halt nicht, das nicht heißt, okay, die Deutschen, die heben ab, sondern dass da auch mal ein Schreier reingelassen wird und so geht's nicht. Da müssen wir schon eine andere Leistung gegen Österreich bringen. Das wussten wir natürlich auch, aber die Coaches haben da richtig gut reagiert und haben das nochmal ganz klar gemacht.
Gut. Die Europameisterschaft ist natürlich eine Auswahl von deutschen Spielern, die da hingeschickt wurde, beziehungsweise aus jedem Land. Wie sehr bemerkt man als Spieler, dass es gerade bei so einem Sport wie Football, gerade bei Auswahlsport, bei Auswahlmannschaften irgendwann schon an die Grenzen geht, was Vorbereitung geht und so weiter. Also ihr hattet, glaube ich, 3 Tage, 4 Tage Camp im Vorfeld der Europameisterschaft. Wie viel braucht es in deiner Meinung nach, damit es wirklich funktioniert?
Gut, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es am Ende ja doch noch geklappt hat. Ich fand die Vorbereitung natürlich etwas kurz, aber die Sache ist halt auch immer mit den Spielern. Viele sind halt eben arbeitstätig und können nicht so lang frei nehmen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man eine Woche Vorbereitung hat, dann sind einfach die Automatismen viel eingespielter. Vor allem für die Offense kann ich jetzt nur sprechen. Die Defense findet sich ja meistens immer schneller, aber die Offense braucht doch gerade was Timing angeht. Relativ viel Vorbereitungszeit und ich denke, das hat man dann auch im Endspiel teilweise gesehen, wenn dann halt auch ein richtig starker Gegner da ist, dann ist es umso wichtiger, dass die Offense gut eingespielt ist.
Wenn ich da dann gerade nachhaken darf, du hast ja im Finalspiel dann auch 3 Interceptions geworfen, wo ich zumindest mal bei 2 den Eindruck hatte, dass die ganz eindeutig damit zu tun hatten, dass du und der Receiver nicht ganz das Gleiche gesehen haben. Ist das ein falscher Eindruck gewesen?
Nee, das stimmt durchaus. Der Eindruck trügt nicht, da hast du gut hingeschaut. Also es war schon so, dass es ab und zu mal Abstimmungsprobleme gab, vor allem, weil eben die Österreicher auch eine sehr gute Defense haben. Und das muss ich aber trotzdem auf meine Kappe nehmen, wenn der Receiver eben eine andere Route läuft, dann muss ich da eben von dem weggehen und mir ein anderes Ziel suchen.
Wie schwer ist es allgemein als Quarterback, sich dann in eine neue Offense reinzufinden? Ich meine, du hast jetzt die ganze Saisonvorbereitung wahrscheinlich das Playbook der Haller auswendig gelernt und dann kommt das Playbook der Nationalmannschaft, anderer Coach, wahrscheinlich andere Begriffe. Wie schwer fällt da die Umstellung?
Also ich muss sagen, das ging eigentlich relativ gut durch das, dass ich in dem Japan-Vorbereitung und dem Spiel auch schon dabei war. Deswegen konnte ich das meiste schon. Wir haben dann nicht mehr groß umgestellt, haben bloß noch ein paar Sachen zusätzlich eingeführt. Und da muss ich sagen, ging das eigentlich relativ schnell, das Ganze aufzuschnappen. Und auch was meine Mitspieler angeht, die haben das sensationell schnell dann auch aufgeschnappt, das System und alles. Deswegen lief es eigentlich auch in den ersten Spielen in der Offense relativ gut.
Gut, die Zuhörer haben noch die eine oder andere Frage gehabt.
Eine möchte ich stellen. Die gefällt mir nämlich besonders gut. Und zwar kommt die von Morten Mühlhäuser. Warum zur Hölle spielst du bei den Unicorns, ist die Frage. Ich muss sie so rausbrüllen.
Okay, dafür müsste ich wissen, bei welcher Mannschaft denn der Herr Morten Fan ist.
Ja, das hat er nicht dazu geschrieben. Das kriege ich raus. Ja, hat er nicht dazu geschrieben. Aber warum sind es denn die Unicorns geworden, ganz generell? Hat das Gründe arbeitstechnisch, dass du in der Nähe studierst oder dass du in der Nähe arbeitest?
Ja, genau. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Ich studiere in Heidelberg und nach Schwäbisch Hall ist es nur eine Stunde. Und dann natürlich ganz klar der ausschlaggebende Grund ist eben, dass der Coach Sean Newman dann von den Vikings als Offense-Coordinator dorthin gewechselt hat. Und es gibt nicht viel mehr bessere Offense- und Quarterback-Coaches in Europa, nehme ich an, wie er. Oder meine ich zu wissen, wie er. Und das hat man ja auch gesehen, dass er die deutsche Nationalmannschaft auch, sagen wir mal so, bereichert hat mit seinem Wissen noch. Auch wenn er da nicht Offense-Coordinator war, mir hat er auf jeden Fall sehr viel geholfen.
Wir wollen jetzt nicht unter den Tisch kehren, dass Marco Ehrenfried also auch noch aus der Jugend von Schwäbisch Hall stammt, zwischendurch auch mal 2 Jahre in Mannheim gespielt hat und auch die komplette Familie Ehrenfried bei den Schwäbisch Hall Unicorns involviert ist. Das hat vielleicht auch noch eine kleine Rolle gespielt.
Das stimmt, ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Das war auch etwas, was die Entscheidung noch erleichtert hat.
Was macht der Jordan Newman so besonders, ganz besonders bei Quarterbacks? Weil dein Gegner auf dem Platz als Quarterback, Christoph Groß, da sagen ja auch viele in Österreich, die 2-3 Jahre, die Jordan jetzt in Wien war, die haben den Christoph enorm nach vorne gebracht. Ist es die Art? Bringt er euch Technik bei? Was ist es?
Ich würde sagen, ein bisschen was von allem. Also klar, Technik ist wichtig, weil normal hat man ja keinen Coach, mit dem man wirklich viel Technik machen kann, weil die meisten Coaches eben nicht so die Ahnung davon haben wie er jetzt. Und dann auch einfach das Spiel lesen. Er setzt sich wahnsinnig viel auch mit uns zusammen. Mit Chris, denke ich mal, hat er das auch gemacht. Und spricht einfach über Spielzüge, über die Looks von Defenses und wie man sie aushebeln kann. Und wenn man da halt 2-mal in der Woche im Training das Ganze hat, dann ist es natürlich ein enormer Vorteil, wie wenn man gar kein Coaching hat.
Und wenn ich das jetzt mal so als Beobachter von außen sagen darf, nachdem du ja 2 Jahre in Mannheim Starter-Erfahrung gesammelt hast, in einem Team, das keinen so großen Trainerstab hat, habe ich den Eindruck, dass ich auch schon sehe, dass dir das tatsächlich was gebracht hat, was Fußarbeit angeht zum Beispiel, was dann dazu führt, dass die Präzision konstanter wird und auch was das Lesen gerade über die Feldmitte angeht, habe ich zumindest den Eindruck, dass du da deutliche Fortschritte gemacht hast und du kannst mir jetzt gerne widersprechen.
Nein, da werde ich dir auf keinen Fall widersprechen. Also ich habe das jetzt auch gemerkt. Wir arbeiten ja jetzt erst ein halbes Jahr zusammen und es ist unglaublich, was ich in diesem halben Jahr wieder für Fortschritte gemacht habe. Rein schon von dem Technischen her und wie du sagst, Footwork, was man ja sonst eher dazu tendiert, das zu vernachlässigen. Also da bin ich wirklich wieder jetzt reingekommen und ich freue mich noch auf die weiteren Jahre mit ihm oder das weitere Jahr. Wir wissen ja nicht, was alles passiert. Er hat ja auch einen 2-Jahres-Vertrag nur. Aber ich freue mich auf jeden Fall, so lange wie möglich mit ihm zusammenzuarbeiten und hoffe, dass ich da noch sehr viel Profit herausschlagen kann.
Marco, wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht, in Denver wird in den nächsten Jahren ein Plätzchen frei auf der QB-Position. Die haben einen ganz guten Receiving-Core eigentlich. Da könntest du doch bitte, ich weiß nicht, wie die Universität ist in Denver, Colorado, aber vielleicht bist du dann ja schon fertig. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei Nikola, der noch da bleiben wird, bei Andreas, den wir jetzt ja auch in sehr, sehr schöner Regelmäßigkeit in Fear and Loathing in Sao Paulo, dass man nicht umschreibt, wie ich gerade gelernt habe, hören werden. Kurze Pause hier, Big Show 157, dann geht's weiter.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir unterbrechen das laufende Programm und geben ab in die Ben Roethlisberger Studios. Für die zu häufige und meistens auch falsche Nutzung von Anglizismen entschuldigen wir uns hiermit im Voraus. Play ball. Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360.de Die Big Show 157 im Zeichen des Basketball. Natürlich immer noch. Drei Spiele sind absolviert in der NBA in den Finals. Und am Telefon, nein, über Skype jetzt wieder zurück aus Italien. Warum er dort war, ist entzieht sich unserer Kenntnis. Sepp Dimitro, der NBA-Chef. Grüß dich, Sepp.
Buongiorno.
Und, buongiorno, so ist es nämlich. Und André Vogt, der Mann, der alle Sprachen spricht, von der Five. Dre.
Mahlzeit.
Mahlzeit. Dre, wem gehören eigentlich die Clippers dieser Tage? Ich dachte, dass man innerhalb von 48 Stunden 2 Milliarden Dollar auf den Tisch legt und alles ist gut. Scheint nicht ganz so zu sein.
Ach, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, der Verkauf wird wohl so durchgehen. Ich frage sie halt nur, was der gute Donald Sterling dann noch an Rechtsmitteln einlegt, um halt, ja, dann größtmögliche monetäre Vorteile daraus zu ziehen. Aber der Verkauf, ich denke, der wird durchgehen. Ob es nur in 48 Stunden ist, glaube ich nicht. Dann muss es erstmal Abstimmung geben, der Besitzer, die den neuen Besitzer erstmal aufnehmen müssen. Aber das ist eigentlich nur eine Formsache. Von daher, das wird schon durchgehen.
Tja, das wird durchgehen. Und Steve Ballmer hat er, glaube ich, gesagt, die Los Angeles Clippers, Sepp, bleiben die Los Angeles Clippers. Und je nachdem, wen man fragt, die Clippers nicht mögen, sagen ja, weil wenn sie dann nach Seattle ziehen, dann heißen sie einfach anders dann dort. Was glaubst du denn? Sind die Clippers auf ewig oder sagen wir mal die nächsten 10 Jahre in Los Angeles? Weil Steve Ballmer ja, glaube ich, irgendwann gesagt hat, er möchte für seine Heimatstadt Seattle wieder ein NBA-Team organisieren.
Also die nächsten, ich weiß nicht, ob es 10 sind, aber ich glaube, so 5, 6, 7, 8 dürften es auf jeden Fall sein. Man darf nicht vergessen, dass die Clippers in einer Situation sind, wo sie jetzt die nächsten, ich würde sagen, 4, 5, 6 Jahre um den Titel mitspielen. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Der andere ist der TV-Deal, der jetzt bald ansteht. Sowohl die NBA wird einen neuen Deal abschließen, als auch die Clippers selbst in Los Angeles. Sie haben ja noch diesen etwas antiquierten Deal, wo sie im Endeffekt viel zu wenig bekommen für das Produkt, das sie in den letzten Jahren aufs Parkett gestellt haben. Und auch da wird's in die Milliarden gehen. Also insgesamt wäre es aus wirtschaftlicher Hinsicht total dämlich, mit dem Team jetzt umzuziehen. Wären es noch die Clippers von vor, sag ich mal, 5 oder 10 Jahren, wäre das natürlich ein Schritt, den man sich überlegen sollte. Aber so verlierst du viel zu viel Geld, wenn du jetzt mit denen nach Seattle umziehst. Man darf nicht vergessen, Los Angeles ist nach New York der zweitbeste Markt, den man in den USA haben kann für sein Team. Ballmer ist ein Geschäftsmann und der wird sich da die Milliarden nicht durch die Lappen gehen lassen.
Selbst wenn man ihn sich mit den Lakers teilen muss. Ein Wort noch, bevor wir zu den Finals kommen. Dre, Derek Fisher ist jetzt wohl der neue Coach der New York Knicks. Wie gut kann das Team denn nächstes Jahr sein? Denn am Coach, weil ich weiß nicht, ob es so sehr am Coach gelegen ist in diesem Jahr. Und was heißt das vor allen Dingen für Carmelo Anthony? Kann man schon irgendeine gewagte Prognose abgeben?
Ja, glaube ich nicht. Also das ist alles noch im Fluss da. Also nächstes Jahr werden sie nicht gut sein. Ich glaube, darauf können wir uns festlegen. Sprich, die werden nicht um die Krone im Osten mitspielen. Es sei denn, der Rest der Conference bricht jetzt komplett
zusammen.
Wird noch schlechter,
ja.
Ja, nee, also Carmelo Anthony, da muss man sich auch fragen, will denn der gute Phil Jackson den wirklich langfristig haben? Hätte ich mir angeboten oder vorgeschlagen, ich bleib doch noch ein Jahr hier. Ja, zieh nicht deine Option, dann wirst du Free Agent, dann gucken wir mal weiter, ob er sich darauf einlässt. Tja, fraglich, glaube ich eigentlich eher nicht. Und ja, hat man nächstes Jahr, wenn er wirklich gehen sollte, jetzt im Sommer, hat man dann den gleichen Kader wie dieses Jahr mit vielleicht ein paar punktuellen Verstärkungen. Und der war ja schon lange nicht gut genug, um überhaupt irgendwas zu reißen. Das wird nächstes Jahr nicht anders sein. Von daher, das wird ein Übergangsjahr werden für die Knicks, außer sie kriegen so irgendwie hin, kann man da Anthony zu traden und dafür andere Spieler zu bekommen. Aber selbst dann, es wird ein Übergang. Ich meine, im Osten, da braucht es nicht viel, um in die Playoffs zu kommen, aber selbst das würde ich momentan bei den Knicks ja doch dann arg in Frage stellen.
Zumal ja Phil Jackson wahrscheinlich eher früher als später dazu übergehen wird, den Kader auszudünnen. Also wenn er da tatsächlich Angebote bekommen sollte für ein paar seiner Spieler, ein Tyson Chandler vielleicht. Ich denke, J.R. Smith ist auch nicht unbedingt der Spielertyp, der jetzt unter Jackson oder Derek Fisher noch lange in dem New York Knicks Trikot auflaufen wird. Die Qualität wird auf jeden Fall abnehmen, aber es ist eigentlich im Sinne der Knicks da qualitativ schlechter zu werden, um dann eben wieder organisch von unten aufzubauen. Das, was sie eben versäumt haben, eigentlich seit Dolan das Team übernommen hat, da wurde immer versucht, noch einen spektakulären Spieler zu holen, noch einen besseren Coach, noch einen besseren Manager und immer die großen Namen und immer versucht, da oben anzugreifen. Aber dieses ganze Patchworken hat nie was gebracht. Phil Jackson hat einen 5-Jahres-Plan. Derek Fisher ist Teil dieses 5-Jahres-Plans durch den neuen 25-Millionen-Deal für 5 Jahre. Also die Ausrichtung ist klar. Die Frage ist eben, werden sie die Zeit bekommen, um an dieser Vision zu arbeiten, und werden Knicks-Fans vor allem, die Intelligenteren tun das auf jeden Fall, die anderen hoffentlich auch, die nötige Zeit einbringen und dieses Team halt auch langsam mit der Zeit eben wachsen.
Aber Amari ist wie ein Klotz am Bein, oder? Den kriegt man nicht los.
Drake. Den kriegst du nicht los, weil der eben nicht versichert ist und das will sich kein Team antun. Hm. Die Amnestieklausel haben sie dämlicherweise für einen Chauncey Billups in einem ganz, ganz kleinen Vertrag damals ausgenutzt. Also Amare und Bagnani und Tyson Chandler, die hast du auf jeden Fall noch an der Bucket. Chandler kriegst du vielleicht getradet, aber frühestens nächsten Sommer haben die Knicks dann wieder alle Optionen offen und auch einen, ja, eine Payroll, mit der du dann arbeiten kannst. Im Moment sind Phil Jackson ein bisschen die Hände gebunden.
Sind ihm die Hände gebunden. So, es steht 2-1 für die San Antonio Spurs. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen so vermutet, Dre. Vielleicht nicht so in dieser Reihenfolge. Das erste Spiel, wo ja sehr, sehr viel geredet wurde drüber, wirst du vielleicht gleich noch mehr ausführen. LeBron James musste raus, weil er Krämpfe hatte, gewinnt dann San Antonio spät deutlich. Das zweite Spiel gewinnen die Heat mit 2 Punkten. Und das dritte Spiel jetzt in Miami in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wieder die Spurs gewonnen, auch wieder deutlich. Bist du schon schlau geworden aus den ersten 3 Spielen dieser Serie, Dre?
Ist natürlich schwierig, du hast angesprochen, LeBron James, der dann ja so dehydriert war, dass er nicht weiterspielen konnte mit so einem ganz argen Krampf im kompletten linken Bein. Dann Spiel 2, wo die Spurs am Ende eigentlich das Spiel ein bisschen herschenken, ja, weil sie mit der Defensive gar nicht klarkommen, der Heat, und nicht mehr diesen Teambasketball spielen, der sie eigentlich auszeichnen, sondern versuchen alle irgendwie einzeln was zu regeln. Und jetzt Spiel 3, wo sie furios starten, ja, 41 Punkte im ersten Viertel, das ist die beste Hälfte in der Geschichte der NBA Finals, wenn es darum geht, ja, um die Wurfquote geht. Das war über 75% oder 78%, ich weiß gar nicht genau. Das war furios, wie die gespielt haben und dann auch diesen Vorsprung nach Hause gerettet haben dann. Und ich muss ehrlich sagen, klar, auf einmal kann man argumentieren, Mensch, wenn der LeBron James vielleicht keine Krämpfe kriegt im ersten Spiel, dann gewinnen die das vielleicht sogar auch. Und dann steht 2-1 für Miami. Andererseits, wenn Miami gesehen hat jetzt im ersten Viertel in Spiel 3, wie ja wenig lustvoll das war, sagen wir es mal so, und wie spät sie erst wieder aufgewacht sind, dann kann man auch argumentieren, Mensch, also eigentlich brauchten sie schon ein super Spiel von LeBron James im zweiten Spiel, ja. Und einen wirklichen Zusammenbruch der offensiven Bemühungen der Spurs, um das Spiel zu gewinnen. Also ich momentan sehe die Spurs eigentlich vorne. Und ich denke auch Spiel 4 ist auf jeden Fall jetzt ja ein Spiel, das sie unbedingt gewinnen müssen, die Heat, weil sonst ist die Serie quasi schon vorbei und ich bin sehr gespannt, wie beide Teams da jetzt auftreten am Donnerstagnacht.
Okay, da sehen wir natürlich auch Sepp. Kawhi Leonard ist, glaube ich, der entscheidende Mann gewesen, unter anderem im dritten Playoff-Spiel. Wir haben ja letzte Woche oder vor 2 Wochen über Rashard Lewis gesprochen, der plötzlich wie aus dem Nichts gekommen ist. Ist es dann oft so, dass in Finals irgendjemand um die Ecke kommt, den du halt brauchst und der jetzt eben nicht zu den großen Stars zählt? LeBron James, mit dem ist immer zu rechnen, aber wer kommt denn bei Miami noch um die Ecke vielleicht?
Die Point Guards könnten mal aufwachen. Miami ist zwar keine Mannschaft, die die Point Guards im traditionellen Sinne nutzt. Also die haben zwar natürlich ein paar Aufgaben im Ballvortrag, aber eigentlich sind es nur glorifizierte Schützen, die als Point Guard maskieren, weil eigentlich LeBron und Wade meistens den Ball nach vorne bringen. Ja. Das Problem ist eben in so einer langen Finalserie und auch nach so einer ewig langen Saison, du bist jetzt schon fast im 100. Spiel, je mehr Wade und James auch in den ersten Vierteln den Ballvortrag übernehmen müssen, desto mehr fehlt ihnen dann am Ende die Energie. Also solche Leute wie Chalmers oder Norris Cole, die können sich eben nicht so viele Ballverluste leisten. Und wenn sie dann die offenen Würfe bekommen, dann müssen sie die auch treffen. Bisher haben sie das ganz, ganz schlecht gemacht. Vor allem in Spiel 3 waren sie beide, also vor allem Chalmers in dieser Finalserie katastrophal. Und solange sie von ihm nichts bekommen, wird es natürlich umso schwerer. Weil wenn Patty Mills schon besser ist als alle Miami Heat Point Guards zusammengenommen, dann hast du als Heat-Team eben das Problem, dass die Spurs zu viele Waffen haben. Wir hatten es vor der Serie angesprochen. San Antonio ist das tiefere Team. Da gibt es eben mehr Spieler, die aus dem Nichts quasi die großen drei dann unterstützen können. Boris Diaw ist in 3 Spielen bisher bei plus 45. Also hat das Team hat 45 Punkte mehr erzielt, wenn Diaw auf dem Feld steht, als wenn er sitzt. Das sind eben diese Faktoren, die im Moment dafür sorgen, dass San Antonio die Serie so ein bisschen dominiert. Und um mal das aufzugreifen, was Dre gerade angesprochen hat, die Heat haben Spiel 2 gewonnen, aber eben nur mit 2 Punkten Unterschied. San Antonio hat mit 15 und mit 19 Punkten Unterschied gewonnen. Also sie sind momentan das klar tiefere und das klar bessere Team in dieser Serie. Und Miami muss unbedingt einen anderen Gang finden. Gegen alle anderen Teams bisher hat es gereicht, das Gaspedal durchzudrücken. San Antonio ist zu gut dafür, um sich diese langen Auszeiten zu gönnen, um erst im dritten Viertel aufzuwachen, um erst in der zweiten Halbzeit richtig zu verteidigen. Wenn die Heat nicht in Spiel 4 sofort rauskommen, dann ist die Serie vielleicht schon in 5 Spielen beendet.
Tja, das kann natürlich sein. Ich hätte ehrlicherweise gar nichts dagegen. Es gab letzte Woche habe ich ein, also nicht, weil ich nicht noch mehr Basketball sehen möchte, aber aus bekannten Gründen, als alter Michael Jordan-Fan, denke ich, LeBron James muss nicht auf das gleiche Podest gehoben werden wie Michael Jordan. Und da sind wir gleich dabei. Ich habe letzte Woche gehört, es gab eine Umfrage wohl, wer da gefragt wurde, keine Ahnung. Aber es ging darum, die 9 beliebtesten Sportler in der amerikanischen Sportöffentlichkeit, Dre, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, jedenfalls irgendwie Lionel Messi ist auf Platz 8 gekommen. Warum auch immer. Mhm. Und naja, jedenfalls auf Platz 3 LeBron James, was ich schon überraschend finde, aber immer noch auf Platz 1 Michael Jordan. Und es gab eben danach, nach diesem Spiel 1, wo LeBron raus musste, wieder genau das gleiche. Ja, Jordan hätte das nie gemacht, wobei Jordan was Ähnliches, glaube ich, hatte in irgendeinem Finalspiel mal gegen die Utah Jazz. Ist er, glaube ich, wieder zurückgekommen. Womit erklärst du dir das, dass LeBron James immer noch, obwohl das ein fantastischer Spieler ist, körperlich stärker als Jordan wahrscheinlich, in einer anderen Ära natürlich spielt, womit erklärst du dir das denn, Dre, dass der immer noch beim kleinsten Anlass so mit Scheiße überhäuft wird, um es auf den Punkt zu bringen?
Ja, das hat natürlich zum einen mit seiner Entscheidung zu tun, also mit dieser berüchtigten Decision damals, Cleveland zu verlassen. Das ist einfach vielen Leuten im Zeitalter von Twitter und Facebook noch immer im Gedächtnis und das haben die einfach nicht vergessen. Und heutzutage gibt es ja auch viele Wege, wie man so ja seinen Hass oder seine, weiß ich nicht, seine ausgelebten Neurosen, Psychosen, Frustrationen da irgendwie ja nach außen tragen kann. Und das potenziert sich natürlich. Und klar, er hat sich in den letzten Jahren nicht unbedingt beliebt gemacht, sportlich. Das sagen ja auch viele, die dann irgendwelche Sachen da ins Netz schmieren. Die sagen ja, gut, sportlich ist es ja, über alle Zweifel haben irgendwo, aber ich mag ihn halt nicht. Und dass er sich immer fallen lässt und dass er jetzt sowas nicht zu Ende spielt, zeigt ja auch, dass der vielleicht ganz gut Basketball spielen kann, aber einfach eine Pfeife ist irgendwo. Und ich glaube, ja, viele, die ihn einfach nicht mögen wollen, die klammern sich da an den letzten Strohhalm, weil sie sagt, sportlich kann man es einfach nicht wegdiskutieren, dass er einer der besten aller Zeiten ist. Aber es ist schon immer, ja, für mich ein bisschen befremdlich, wenn man Basketball-Fan ist und das Spiel auch mag und jetzt nicht unbedingt großartige Aktien in den San Antonio Spurs hat, dann sollte man sich daran erfreuen, dass so einer wirklich so grandios spielt, wie zum Beispiel in Spiel 2 und nicht auf sowas hinweisen wie in Spiel 1, wo man auch wirklich Äpfel mit Birnen vergleicht, ja. Michael Jordan hatte damals halt Magenkrämpfe und hat gespielt. Gut, es war auch nicht leicht, sicherlich. Aber da kannst du dich irgendwie noch aufs Feld schleppen. Wenn du halt ein Bein hast links, das komplett zugekrampft ist, wo der Muskel sprichwörtlich zugemacht hat, da kannst du halt nicht mehr laufen.
Endlich.
Das geht einfach nicht. Und dann, wenn viele auch sagen, oh, der lässt sich dann so theatralisch vom Platz tragen, ja, meine Fresse. Also, wenn wir da jetzt anfangen, uns darüber aufzuregen, weil einer nicht laufen kann und zwei tragen ihn runter, also ja, ist einfach auch peinlich, glaube ich, dass viele da auch schreiben und man, ich habe es eigentlich als Jeff Van Gundy in der Übertragung gestern eigentlich ganz gut gesagt, bevor gestern, was er gesagt hat, warum reden wir eigentlich darüber, dass der in Spiel 1 schlechte Spiele hatte, warum kritisieren wir eigentlich dafür, die einzigen kritisieren sind Leute auf Twitter und auf Facebook und die haben mal keine Ahnung und da hat er eigentlich auch in aller Regel recht.
Ich habe eine Theorie, Sepp. Es geht gar nicht so sehr um LeBron James, der ja nichts anderes gemacht hat, als dass er an ein sonniges Plätzchen gegangen ist und sich dort mit Dwayne Wade und Chris Bosh zusammengefunden hat. Ich glaube, dass der Rest von Sport Amerika es einfach Miami nicht gönnt, weil man eben davon ausgeht, aus der Ferne, dass in Miami keine Sau sich um Sport kümmert, mit Ausnahme der Dolphins, die im Moment einfach schlecht sind.
Ja, Miami und Sportfandom in Anführungszeichen, das ist ja sowieso ein Kapitel für sich, da können wir, glaube ich, stundenlang nur darüber fabulieren. Insgesamt ist es, glaube ich, wie du sagst, die Mischung macht's. Die Art und Weise, wie das Team zusammengekommen ist, ich glaube, viele Puristen haben sich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Viele, die sagen, die besten Spieler, die haben einfach nicht mit den anderen besten Spielern zusammen irgendwie ein Team zu formen. Das ist feige. Das macht man nicht. Das ist auch so ein bisschen so die Oldschool-Mentalität, dass man sagt, früher wollte man seinen Gegnern, selbst wenn es Freunde waren, wollte man den Gegnern in den Arsch treten. Heutzutage rafft man sich zusammen, weil man es alleine nicht mehr für möglich hält, da irgendwie über lange Jahre. Und manche dieser alten Spieler, die haben eben 15, 16 Jahre gebraucht, bis sie dann den Titel gewonnen hatten. Selbst ein Dirk Nowitzki in Dallas hat ewig gebraucht, bis er dann mit seiner Mannschaft endlich den Titel errungen hat. Viele sehen das so ein bisschen als billigen Ausweg. Viele sehen es auch als ein bisschen Ausgeburt unserer heutigen Generation, wo man so den schnellen Ausweg sucht, statt den langen Weg zum Erfolg zu gehen. Aber insgesamt ist es, wie der Dre schon angeführt hat. Also da kommt von jedem kommt alles so ein bisschen zusammen. Und das ist auch eigentlich das Schöne an einem Spieler wie LeBron James. Das ist eigentlich, also wenn er spielt und wenn man so diese ganzen Kommentare mitbekommt, dann ist es eigentlich mehr ein Blick in die Seele und in die Köpfe der jeweiligen Fans, in Anführungszeichen, die da einen Twitter-Account haben oder einen Internetzugang, als in LeBron James selbst. Denn ich glaube, LeBron James ist mit seinem Leben ganz zufrieden. In Miami ist es, glaube ich, auch nicht angenehm. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das Team auch langfristig zusammenbleiben wird. Vor allem, weil die Heat unter Pat Riley bewiesen haben. Sie sind eine Franchise, die sich um ihre eigenen Spieler kümmert, auch nach der Karriere. Dieses Familiäre, das hat man eben in Miami, das haben viele andere Teams nicht in der NBA. Und egal, wie viel geredet wird, wo viel Schlechtes ist, da muss auch ein bisschen was Gutes sein. Und ich glaube, so das ist eigentlich so ein bisschen Spiegelbild unserer Gesellschaft, was da mit LeBron James abgeht.
Was für ein Übergang zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, wo viel Schlechtes ist, nämlich die FIFA. Gibt es auch Leute, die Sport treiben und die das sicherlich auch aus Freude machen, auch Leute, die sich am Spiel noch begeistern können. Dre hat seinen Tipp schon abgegeben. Trotzdem, für alle da draußen, die noch den Weltmeistertipp von André Vogt brauchen, Dre, wer ist es für dich geworden und warum?
Jetzt muss ich nur überlegen, was habe ich denn
geschrieben? Ich weiß es auch nicht mehr, deswegen frage ich dich. Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte es schnell raussuchen, aber ich bin mir sicher, du kannst auch aus dem Bauch heraus argumentieren für irgendeine Mannschaft. Ich suche es mal ganz schnell.
Ich glaube, ich habe für Spanien.
Spanien gegen Deutschland im Finale, Brasilien, genau. Dritter Platz sehe ich bei dir.
Genau, und einerseits habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil ich denke, dass Spanien vielleicht schon ein bisschen zu alt ist und ich echte mal, ob es sehr schwer ist, über die ganzen Jahre mit diesem Hunger zu behalten, den man, glaube ich, braucht, um auch Weltmeister zu werden. Aber machen wir nichts vor, alle Teams, die so ein bisschen da oben jetzt stehen, da hätten überall Fragezeichen hinter, ob es nun Deutschland ist, ob es Brasilien ist, Italien, Holland, wie man da nennen möchte. Von daher habe ich mich dann auch immer für die sichere Variante in Anführungszeichen entschieden und denke, dass auch so eine Addition wie Diego Costa da vielleicht auch was bringen kann bei den Spaniern. Und wenn sie gegen uns gewinnen, gut, dann kann ich damit leben, auch wenn ich bestimmt einige Tage Trauer tragen werde.
Die Vogt Arena trägt schwarz. Sepp, wer wird's machen? Und auf deinen Tipp warte ich übrigens noch.
Oh, ja, Expertentipp vom absoluten Experten. Ich glaube, Brasilien macht's.
Das ist doch herrlich. Das ist kurz und knapp. Ja, warum auch nicht? Die waren in der letzten WM, waren sie eigentlich die beste Mannschaft, haben die dieses Freak-Spiel gegen Holland gehabt. Wenn Wesley Sneijder dich mit dem Kopfballtor schlägt, dann ist einfach das ganze Karma gegen dich. Aber natürlich. Brasilien in sieben, so muss es sein. Ja, also ich glaube, wenn du es hochrechnest, sind sogar sieben Spiele. Und wenn sie das letzte ihrer sieben Spiele gewinnen, dann schaut's ganz gut aus. Ja, so ist es eben. Wenn man Experten zu Gast hat, die wissen immer den richtigen Dreh zu finden. Wir schauen uns am Wochenende natürlich aber auch die US Open im Golf an. Haben wir gerade mit Gregor Biernat gesprochen. Wir werden versuchen, ein bisschen Motorsport zu schauen und ganz viel NBA neben dem ganzen Fußball. Ist ja auch ganz nett. Man weiß jetzt, wie man es schafft bis zum Tip-Off der NBA Playoffs und dann können wir gleich wach bleiben. Das war's mit euch beiden. Vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit euch beiden. Hier eine kurze Pause. Big Show 157, Sportradio360.de. Ah ja, ich vergaß. Präsentiert von Kicks.com. KICKZ.com. Der Apparel Store für American Sports.
Grüß euch, da ist der Alex Antonitsch und ihr hört Sportradio360.de.
Wunderbar. Weiter geht's, Sportradio360, Big Show 157. Wir haben wirklich früh auf den Weg gemacht heute für die NHL, denn Schmidt-Wieder-Sendekampfmann ist gerade in der Fuchs, wie man so schön sagt. Und am Telefon in die Sprichwörtlich, der Mann, der Rücken hat sechsten Schuss, bevor er nach Deutschland geht. Jürgen Spieler, wie geht's, Jürgen?
Servus. Ja, es geht jetzt nach dem Valium, geht's mir auch nicht ganz gut. Also, das ist immer so weh, aber das Ergebnis
wird
auch nicht zu meiner Laune beigetragen.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Heiko Oldörp ist in Sao Paulo, nicht auf Valium, wie ich hoffe, sondern schon komplett in Ekstase, Heiko. Das war er da gerade.
Ja, aber natürlich nur wegen des Eishockey-Spiels. Schönen guten Abend aus der Eishockey, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Ich höre euch.
Doch, wir hören dich.
Aha, ja, schönen guten Abend aus der Eishockey-Hochburg Sao Paulo. Ne? Also hier ist das Eröffnungsspiel ja erstmal in den Hintergrund gerückt, nachdem jetzt klar ist hier, dass die Serie weitergeht. Ne? Alle haben sich über den Sieg der Rangers gefreut.
Es gibt ein fünftes Spiel. Und jetzt übergebe ich auch schon an dich, Nicolas Martin und Christoph Fetzer sind auch noch da. Nicolas, take it away, please.
Ja, guten Morgen in die Runde. Es ist früh, wir wollen uns trotzdem über Eishockey unterhalten. Ja, Christoph, wir haben also ein Spiel 5 am Freitag Nacht, nach diesem Spiel 4 heute Nacht zwischen den Rangers und den Kings. 2-1 gewinnen die Rangers gut losgelegt, 2-0 in Führung gegangen und dann fällt kurz nach dem 2-0 das 2-1 für die Kings und ich habe das Gefühl, plötzlich haben die Rangers angefangen zu überlegen und haben angefangen nachzudenken. Trifft es das?
Auf jeden Fall, nachdem sie jetzt schon ein paar Mal 2-0 Führungen, also zweimal 2-0 Führungen und ein paar 2-Tore Führungen verspielt haben, denke ich schon, dass da auch im Kopf was vorgegangen ist. Aber Nicole, erstmal Kudos in deine Richtung, dass du auch aufgestanden bist und die Tweets haben wir auf jeden Fall auch Fachwissen spielen lassen. Ja, also großartiges Spiel, finde ich. War eine enge Sache. Irgendwie verrückte Serie, steht es 3-1 für die Kings. Wenn man überlegt, könnte es genauso gut 2-2 oder sogar 3-1 für die Rangers stehen. Es waren ein paar enge Spiele dabei, bis auf das dritte. Das war 3-0 vom Ergebnis, nicht eng, aber auch vom Spielverlauf eng. Und natürlich jetzt in diesem Spiel 4, Henrik Lundqvist, letztes Drittel, überragende Leistung. Da kommt noch ein bisschen Glück dazu. Zweimal liegt die Scheibe auf der Linie. Und beim zweiten Mal, glaube ich, sind die Rangers ganz froh, dass dass noch so ein kleines Eishäufchen auch vor der Linie war, dass die Scheibe gestoppt ist. Also da geht's dann nicht nur um Qualität, sondern dann auch ein bisschen um Scheibenglück. Und dieses Mal haben es halt die Rangers gehabt, im Spiel 3 haben es die Kings gehabt.
Der Jürgen hat sein Besen in L.A. gelassen und wird dafür sorgen, dass die Linien in L.A. ganz klar von Schnee befreit sind, oder?
Das ist selbstverständlich. Das ist ein kleines Schneehäufchen. Also ich fand ja, was die Rangers im dritten Drittel gemacht haben, einen Schuss aufs Tor haben sie noch zustande gebracht. Also das ist ja eine Frechheit. Also vielleicht sehe ich das jetzt durch die schwarz-silberne Brille, aber so kann man sich eigentlich nicht präsentieren. Das war echt ein bisschen Angsthasen-Eishockey, was sie da gemacht haben. Irgendwie das Ding über die Zeit retten. Mei, wer will es ihn verdenken, aber schön war es dann letztlich nicht. Aber in L.A. wurde ja schon angekündigt, also lieber in Spiel 5 das Ding holen, weil dann machen wir gleich einen Pub-Crawl mit dem Stanley Cup. Also es gehen hier Gerüchte rum, dass die Spieler sollten die, das ist am Freitagabend, sollten die am Freitag gewinnen, dass die mit der Trophäe dann auf die Piste gehen und das L.A. brennen soll. Also es gibt schon mehrere Pläne anscheinend, wie man die Stadt anzünden könnte. Also Gott sei Dank bin ich dann mal weg.
Der Feuerwehrmann, ne? Fehlt dann in L.A., der Oberfeuerwehrmann.
Meine Hängematte hängt, also wer sich das anschauen will, der kann sich einfach Platz machen. Es sind auch noch Würstchen im Kühlschrank, also gerne zu mir kommen, halt am Freitagabend, wenn die Kings gewinnen, dann die Fahrradklingel betätigen und gerne mit dem Fahrrad zum Staples fahren, das dauert genau 40 Minuten.
Und die Jonathan Quick Schoner stehen rechts neben der Tür, wie immer, ne?
Alles dabei, alles da.
Ja, aber mal ehrlich, also ich persönlich, Jürgen, du vielleicht auch, so ärgerlich ist es auch, ist jetzt für die Kings, ich freue mich, dass das kein Sweep geworden ist, dass es immer sagt, immer, ja. Es wäre schlecht, so ein Finale, das sollte mindestens immer 6 Spiele gehen, weil das hätte, ja. Ich meine, was hätte das über die Eastern Conference ausgesagt, wenn die Kings sich da im Westen in den ersten 3 Runden in 7 Spielen jeweils durchquälen, davon auch noch in der Overtime gegen Chicago und dann da so locker in den Stanley Cup Playoffs durchmarschieren. Also ich bin froh, dass die Serie weitergeht.
Ja, die muss weitergehen und die Kings müssen jetzt ein paar Mal führen. Also das Skurrile ist ja, sie haben in den ganzen Stanley Cup Playoffs 40 Minuten und eine Sekunde geführt von, glaube ich, mittlerweile knapp 290 Minuten und führen trotzdem 3-1. Also das ist ja ein Wahnsinn. Also es wäre jetzt aber schön, wenn die mal im ersten Drittel, so wie in Spiel 3, eher in Führung gehen und dann das Spiel auch so gewinnen. Also eine Verlängerung, glaube ich, hält mein schwaches Herz nicht mehr durch.
Ich finde aber auch, es ist in Ordnung, dass es jetzt nochmal in Spiel 5 geht und vielleicht darüber 6 geht, weil die Rangers, also das 3-0 war mir zu klar dann aus Sicht von Los Angeles nach den ersten 3 Spielen. Wenn die ersten 2 waren Verlängerungen, das dritte nochmal war zwar 3-0, aber da hat Quick halt einen überragenden Tag gehabt, genauso wie jetzt letzte Nacht dann Lundqvist einen überragenden Tag gehabt hat. Und das war dann in den ersten beiden Spielen jeweils ein Schuss, der halt gefallen ist oder nicht gefallen ist auf der anderen Seite. Insofern, ich bleibe nur noch dabei, dass die Kings das machen, weil von 0-3 zurück in den Finals, wird nicht klappen. Vor allem, man musste noch zweimal auswärts gewinnen. Jetzt müssen Rangers noch zweimal in L.A. gewinnen. Aber gut, dass es über 5 beziehungsweise dann vielleicht auf 6 geht.
Ja, aber sagst du es nicht. Also das ist irgendwie immer wenn jemand sagt, 0-3 kann nicht aufgeholt werden hier in dieser Sendung, dann steht es plötzlich 3-3. Also
okay. Soll der Reverse Jinx sein. Es soll der Reverse Jinx sein. Ich will eine 7-Spieler-Serie sehen.
Du darfst ja auch nicht, das hatten wir ja auch schon zu Beginn gesagt, als die Kings 3-0 hinten lagen gegen San Jose. Du sagst ja nicht, du musst jetzt 3 Spiele gewinnen, sondern du sagst, du musst das nächste Spiel gewinnen. Das ist das Entscheidende. Ja. Und immer wirklich nur, es hört sich blöd an. Und ich hau da jetzt auch gerne ein paar brasilianische Real hier in das nicht vorhandene Bierglas. Aber wirklich nur von einem Spiel zum nächsten. Weil wenn du jetzt schon an das Spiel, mögliche Spiel 6 denkst, dann wird es garantiert kein Spiel 6 geben aus Rangers Seite. Übrigens, Jürgen, was mich interessiert, wir haben vergangene Woche drüber geredet, als wir dich schmerzlich vermisst hatten. Es ist ja das Duell der beiden größten TV-Märkte in Amerika. Ich weiß, dass dass LA natürlich ein großer Markt ist, aber ich weiß immer noch nicht, ob LA wirklich auch ein Eishockey-Markt ist. Wie ist denn jetzt, gerade jetzt, die Stimmung in der Stadt?
Also jetzt ist die Stimmung fantastisch. Also man merkt in der regulären Saison, du musst gewinnen, um in LA akzeptiert zu werden. Und dann kam eben diese Tweet-Geschichte, dann kamen die Clippers, man hat immer über die Lakers redet man immer, gerade wenn sie schlecht spielen. Das waren die drei und die Kings waren so im Mittelmaß, da hat sich keiner interessiert. Jetzt sind natürlich die Clippers raus. Lakers, interessiert gerade keinen bis zum Draft oder bis zur Free Agency. Dodgers, naja, es ist halt Mitte Juni, die spielen da so vor sich hin, das ist in Ordnung. Also interessieren sich die Menschen tatsächlich gerade kurz vor, also LA ist ja das Hauptquartier der amerikanischen Fußballfans, dieser American Outlaws, die planen hier große Sachen. Aber bis dahin ist tatsächlich jetzt Eishockey interessant. Selbst bei mir am Pier konnte man auf Großleinwand in Badesachen das Spiel 3 schauen, was natürlich grandios war. Also derzeit ist Los Angeles tatsächlich Hockeytown.
Also wir halten fest, die Kings müssen mindestens das Stanley Cup Finale erreichen und mindestens 2-0 führen, damit man in LA davon Notiz nimmt.
Ja, genau so ist es. Also so traurig das klingt, aber so ist es wirklich. Es gibt so diese natürlich eingefleischten Hockey-Fans, aber das sind dann meistens keine Kings-Fans. Das sind dann irgendwelche Leute, die halt zugezogen sind aus Pittsburgh meistens, vielleicht Chicago. Es gibt hier bei mir am Pier gibt's eine Bar, das ist eine Chicago Blackhawks Bar. Wird dann angekündigt, sie zeigt Spiel 1 auf Großleinwand und auf der Großleinwand war ein Stanley Cup auf Spiel 1 nur zu sehen, fuck you. Also die zeigen das Spiel gar nicht. Also so geht es dann in Los Angeles zu. Aber wenn ein Club dann erfolgreich ist, dann geht's hier auch los. Und ich glaube, wenn die den Stanley Cup gewinnen, das wird eine ganz tolle Parade und wird eine ganz tolle Feier dann. Ist ja eigentlich wie in Boston. In Boston freut man sich ja nicht mal, wenn die gewinnen. Das ist ja der Unterschied in Boston. Ihr mobst ja immer noch bei einem 4-2 Finalsieg, warum nicht 4-0?
Ja, und mit der Parade ist dann it's just another Saturday in Boston. Ich war ja, als ich vergangenes Jahr, ungelogen, im November bei der Red Sox Parade bin, da habe ich ein Schild gesehen, von so einem Kind hochgehalten, 11 years old, 8 parades, just another Saturday in Boston. Aber gut, wir wollen nicht vom Thema ablenken.
Übrigens, so seid ihr.
Weil Jürgen das ja gerade ansprach, mögliche Parade, das muss man sich mal vorstellen. Die Kings gelten ja in den Köpfen von vielen immer noch so als das Team, naja, Wayne Gretzky, damals aus Edmonton dahin gekommen, der hat es ja mit den 93 auch nur einmal ins Finale geschafft, dann gegen Montreal und dann verloren. Und jetzt ohne Gretzky sind die drauf und dran, zum zweiten Mal in 3 Jahren das Ding zu gewinnen. Also ich finde es unglaublich, irgendwie schwer zu verstehen, aber auch sehr interessant auf der anderen Seite.
Ja, aber auch ohne einen Spieler wie Gretzky. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie Sidney Crosby geholt hätten. Also das ist ja, ich finde ja, das Tolle an dieser Kings-Mannschaft ist ja gerade, dass jetzt kein Typen wie Crosby haben. Klar, die haben Gaurik, die haben fantastische Eishockeyspieler, aber sie haben jetzt nicht, ich würde sagen, von einem Top 5 in der NHL spielt keiner in Los Angeles und trotzdem funktioniert diese Mannschaft und es ist fantastisch, auch den Trainer zuzuschauen, der trainiert ja gar nicht, die trainieren sich ja selber und der steht dahinter irgendwie wie so ein Kapitän, der überblickt es hier mal, man nickt da mal ein bisschen, also trainieren tut sich diese Mannschaft selber und das finde ich ganz, ganz faszinierend, das zuzuschauen.
Wobei Jürgen, die Achse Quick, Quick, Doughty, Kopitar ist schon überragend. Da würde ich schon sagen, dass jeweils jeder von den dreien auf seiner Position, also Doughty, keine Frage, zurzeit bester Verteidiger der NHL. Und Kopitar ist halt so ein Spielertyp, ihr habt schon recht, das ist kein Gretzky, ja, das ist keiner, der da zockt und die Massen von den Sitzen hebt, aber das sind halt einfach die vor allem die Center bei den Kings sind einfach so Two-Way-Spielers, die hinten aufräumen und vorne halt auch ihre Punkte holen. Unspektakulär, der Kopitar spielt im Halbfinale oder in den Conference Finals gegen Taves, schaltet den aus, spielt jetzt immer gegen die beste Reihe und fällt kaum auf, aber die anderen punkten halt nicht. Also das ist gerade deswegen, weil die Kings eben nicht diesen Starspieler haben, sondern weil sie eben über das Kollektiv haben, sind sie, glaube ich, so stark zurzeit.
Ja, das ist aber fantastisch und das ist schön anzusehen und dass die Leute in L.A. auch mal lernen, irgendwie, man kann auch ohne Typen wie Kobe Meister werden. Sondern man kann auch mit ehrlichem Sport, man braucht nicht immer diesen Superstar und in einem letzten Viertel jeden Wurf nimmt, sondern man kann auch hier mit einer eigentlich coolen Truppe Meister werden.
Ich finde ja, so musst du immer den Kapitän angucken, das sagt viel aus. Und Dustin Brown, eine totale Arbeitssau. Solche Leute oder auch wie Jonathan Taves oder Patrice Bergeron nehme ich 10-mal lieber als einen Alex Ovechkin. Und wenn du dir mal anguckst, zuletzt war es wirklich ein Superstar, hat ein Superstar sein Team zum Meister geführt, das war Crosby. Und das heißt jetzt, ich möchte nicht Jonathan Taves ans Bein pickeln, aber wenn du mal die Liste so nimmst, da wird immer noch Ovechkin und Crosby als die Superstars der Liga genannt. Für mich, wenn ich eine Franchise aufbauen würde, würde ich 10-mal lieber nehmen halt einen Taves, dann Bergeron oder auch einen Dustin Brown, weil die sprechen mehr oder drücken mehr Ausgeglichenheit aus, die brauchen diesen Fokus nicht, die machen wirklich die Leute um sich besser. Und das zeichnet ja auch einen guten Spieler aus, einen Teamspieler aus. Und ich meine, wo ich mal wirklich gespannt bin, Jürgen, ich meine, die Kings sieht so aus, als wenn die auch noch für die Zukunft gebaut sind, aber die sind jetzt ihr drittes Jahr nacheinander weit gekommen. Wenn du jedes Jahr bis Juni, Ende Mai spielst, irgendwann muss das auch mal schlauchen. Und irgendwann natürlich auch, wenn du jetzt wieder gewinnen sollten, dann haben sie zum zweiten Mal in 3 Jahren das Ding gewonnen. Wirklich, ob die hungrig bleiben oder ob da dann auch irgendwann mal das Team gemischt wird, um wirklich das Feuer am Lodern zu halten oder am Brennen zu halten.
Nun schreiben wir erstmal auf, dass wir, glaube ich, den 9. Monat in Serie bei Sportradio 360 Alex Ovechkin gewäscht haben. Danke, Heiko. Und dann schauen wir kurz, Christoph. Es gab eine ganz interessante Statistik, fand ich, die zwischendurch eingeblendet wurde. Bestätigt auch so ein bisschen das Gefühl, das man hat in dieser Serie. Die Rangers Frühstarter, die im ersten Drittel den absoluten Torüberschuss haben. Die Kings so ein bisschen der Diesel, der braucht ein bisschen, um warm zu werden. Und dann im dritten Drittel wird abgeräumt, glaube ich, schon 29 Tore in den Playoffs im dritten Drittel erzielt. Woher kommt denn das, dass es wirklich so gnadenlos in Dritteln aufgeteilt ist, wer stark am Anfang und wer stark am Ende ist? Ist das systembedingt oder woher kommt das?
Also ich glaube, dass die Rangers halt, die im ersten Drittel so stark sind, schon jetzt auch in den Playoffs versucht haben und auch in den Finals sieht man, den Gegner ein bisschen zu überlaufen und auch mit dieser Geschwindigkeit, die sie haben, zu überraschen. Und die Kings wissen das zwar, dass die Rangers diese Geschwindigkeit haben, aber ich habe so das Gefühl, dass sie in jedem Spiel ein bisschen brauchen, um sich darauf einzustellen und in das Spiel reinzukommen, dann auch die Duelle in der Rundung auch zu gewinnen, da die Zweikämpfe sich zu holen und dann dieses Cycling-Game aufzuziehen, die Scheibe selber zu halten und die Dominanz dann zu übernehmen. Und das war ja, also in Spiel 1 war es ganz, ganz klar mit den, ich glaube, 20-3 Schüssen im dritten Drittel, jetzt in Spiel 4 war es auch klar mit den 15-1 Schüssen im letzten Drittel. Also warum das jetzt nicht von Anfang an funktioniert, kann ich schwer erklären, aber das ist natürlich auch eine Stärke von den Kings, sich dann in so ein Spiel reinzubeißen, vielleicht auch durch kleinere Umstellungen von Daryl Sutter dann dagegen zu halten und dann irgendwann eben ihr Spiel dann zu etablieren. Aber warum das jetzt genau nach Dritteln so aufgeteilt ist, man könnte natürlich jetzt sagen, die Rangers haben im ersten Drittel, mein Gott, das sind die Füße vielleicht noch ein bisschen schneller und das klappt ein bisschen besser und der Überraschungseffekt ist vielleicht noch da, aber warum es jetzt so ganz strikt im Drittel aufgeteilt ist, kann ich jetzt nicht sagen, vor allem bei den Rangers nicht. Bei den Kings ist es halt einfach so, das hat man jetzt in jedem Spiel gesehen, die übernehmen dann irgendwann die Partie und übernehmen die Dominanz. Jürgen, du hast eine einfache Erklärung?
Ja, das ist, also ich habe das in der SZ mal verglichen mit einem Tischtennisspiel. Also die Rangers sind so ein junger Tischtennisspieler, der immer drauf losbolzt
Und die Rangers, die sagen, er lässt den erstmal austoben. Wir spielen hier jeden Ball erstmal gemütlich zurück. Auch wenn wir mal zurückliegen, ist nicht so schlimm, lässt die mal austoben, lässt die stehen, lässt die müde werden. Und dann kommt man so langsam. Dann kommt der erfahrene Tischtennisspieler, wird dann präziser, wird ein bisschen aggressiver. Das ist das zweite Drittel und die Kings wissen einfach, dass sie fitter sind. Das ist genau, die sind nicht so schnell wie die Rangers, aber sie sind fitter. Und deshalb kann man es ja schön in diese Drittel aufteilen. Also erstmal Gegner kommen lassen, im zweiten ein bisschen unter Druck setzen und im dritten einfach zuschlagen. Das ist dann, wenn der alte Tischtennisspieler merkt, ach, der Junge steht jetzt in der Ecke, spielen mal auf die andere Seite.
Das ist also halt
die Tischtennis. Die Rangers wirken vielleicht ein bisschen wie so ein V8 und die Kings sind mehr der Diesel. Ich denke mal, den Kings, die spielen ja nicht mit Absicht, so langsam zu beginnen. Und wenn man die fragen würde, würden die diese die Rückstände natürlich auch lieber verhindern. Aber klar ist natürlich auch, die sind es jetzt gewohnt, ich weiß gar nicht, wie oft die zurücklagen. Und trotzdem ist da herrscht da nie Panik, sondern die spielen ihren Stiefel weiter runter, ihr Grinding geben, weil die wissen, nur so kommen sie ins Spiel. Und wenn sie dann einmal ins Rollen kommen, dann sind sie wirklich ganz, ganz schwer zu stoppen.
Das hat was du natürlich sagen musst, sorry Jens, aber ganz kurz noch, was das von Jürgen auch unterschreibt, über die Tiefe der Kings haben wir auch schon oft gesprochen hier. Ja. Jetzt im letzten Spiel, in den letzten 2 Minuten bringt Sutter die 4. Reihe mit Mike Richards und die hat eine Riesenchance auch noch. Also das ist natürlich auch dann der Vorteil der Kings, dass die bis in die 4. Reihe rein gut besetzt sind und dann eben, ja klar, dann auch hinten raus noch die zweite, dritte, vierte Luft bekommen. Und das war für mich auch vor der Serie der entscheidende Faktor und wird dann wahrscheinlich auch den Ausschlag geben.
Die Amerikaner sagen, we are up against it. Meine Herren, ja, we're up against
Mike Richards ist aber auch kein typischer Viertlinienspieler, ne? Das muss man auch sagen. Also ein anderer Verein ist der zweite Reihe.
Wer wüsste das denn besser
als ich? Andere Vereine sind nicht die LA Kings, ja?
So ist es nämlich. So, Jürgen, dein Rücken quält dich.
Sagt der König von Kalifornien.
Na, der König, der bald wieder in der Oberpfalz sein wird, Jürgen. Mit kaputten Rücken hoffentlich nicht. Also Jürgen setzt sich in den Flieger. Heiko legt sich jetzt hin, denn heute Abend geht's los in Sao Paulo. Wir werden versuchen, ihn nach dem Eröffnungsspiel für unsere Daily zu erreichen. Fear and Loathing in Sao Paulo. Nicola, Christoph legen sich auch nieder. Ich habe mir gerade meine Radlkluft angezogen um 5.29 Uhr in der Früh. Ich gehe mal eine Runde Radfahren. Es ist so, der Jürgen und der Nicola haben ihr WM-Quiz schon ausgefüllt. Ich warte noch und es gibt noch ein paar Stunden Zeit auf die Antworten von Herrn Fetzer und von Herrn Oldörf. Bei uns geht's weiter mit Antworten nach einer kurzen Pause.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 157. Es geht weiter. Wir sind wieder zurück in Europa und das freut uns sehr, dass wir da gleich wieder einen Europameister am Telefon haben, nämlich den Europameister von 2010 im Weitsprung, Christian Reif. Grüß dich, Christian.
Schönen guten Tag, hallo.
Christian, Europameister 2010, in diesem Sommer steht in Zürich wieder eine an und dort wird an deiner Seite sein niemand anderer als Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Thomas, grüß dich.
Ja, hallo Sam.
Ja, Christian, wenn man schon Europameister war, geht man dann in so einen Wettkampf mit einer Einstellung rein, ich habe schon gewonnen, nicht zu viel Druck, oder ist gerade dieser Titel 2010 eigentlich sogar eine größere Verpflichtung dann auch für das Jahr 2014?
Na, als Verpflichtung sehe ich das jetzt nicht unbedingt an, den Titel holen zu müssen, vor allem das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig bei der internationalen Konkurrenz. Ich bin eher entspannt, dadurch, dass ich natürlich 2010 schon mal einen Titel geholt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich ganz vorne um die Medaillen mitkämpfen, das ist ganz klar.
Das ist ganz klar. Kann man dann einen Wasserstand im Moment abgeben, wie deine Saison bis jetzt verlaufen ist? Ich glaube, du hast ja vorgestern, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, noch einen Wettkampf gemacht.
Nee, gerade gestern sogar. Also gestern einen Wettkampf gemacht, dann vor 3 Tagen einen Wettkampf gehabt. Und in die Saison eingestiegen bin ich vor einer Woche mit 8,49. Also das ist schon richtig ordentlich. Wenn ich das springen könnte bei der EM, dann hat man doch allerbeste Karten, dann auch ganz vorne mitzumischen. Die letzten beiden Wettkämpfe sind auch ganz gut gelaufen. 8 Meter und 7,98. Also das Niveau ist relativ gut. Ich bin gut in Form und hoffe natürlich, das auch ein bisschen konservieren zu können und wenn möglich dann auch ausbauen zu können Richtung August in Zürich.
Ich rechne gerade zusammen, wie viele Sprünge ich gebraucht hätte, um auf 8,49 zu kommen in meiner besten Zeit im Gymnasium. Thomas, kannst du uns ein bisschen erleuchten, weil beim Stabhochsprung habe ich jetzt einigermaßen die Übersicht, im Weitsprung eher nicht. Wie sieht's denn da in der internationalen Spitze aus? Gibt's da auch so einen Franzosen wie den Lavillenny bei den Stabhochspringern oder ist da die Spitze vielleicht sogar noch enger zusammen als bei den Stabhochspringern?
Das ist ein relativ undurchsichtiges Feld in dem Sinne, dass es eigentlich jetzt gerade keine so ganz überragende Figur gibt. Der russische Weltmeister, dessen Namen ich natürlich wieder vergessen habe, Herr Reif, helfen Sie mir kurz.
Alexander Menkov.
Richtig, das ist so ein richtiges Supertalent, würde ich mal sagen. Aber der ist noch ein bisschen jung, als dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt so der total überragende. Weitsprung ist irgendwie, habe ich immer den Eindruck, eine ziemlich knifflige Disziplin, also in der man als Athlet nicht unbedingt immer ansteuern kann, was ganz genau passiert. Also auch da lässt sich mich gerne korrigieren, aber das ist so irgendwie so der Eindruck, den ich habe. Also es sind da leichter Überraschungen möglich. Und deswegen glaube ich, ist es momentan auch relativ schwer zu sagen, also es gibt keinen einsamen Favoriten zum Beispiel für die Europameisterschaft. Okay. Darauf würde ich mich jetzt mal festlegen. Also das kann am Schluss Christian Reif sein, der das gewinnt. Das kann der Russe sein, das kann der Grieche sein, das kann Sebastian Bayer sein. Also das ist nicht wie beim Stabhochsprung, dass es einen Lavillenny gibt und auf den kann man sich konzentrieren. Da muss man schon ein bisschen tiefer ins Feld schauen.
Na Christian, wie weit ist denn die Saison planbar für einen Weitspringer? Jetzt mal ausgenommen, dass Verletzungen dazwischen kommen. Das kann ja immer passieren.
Die Frage war, wie die Saison geplant ist.
Ja, wie sie generell planbar ist. Inwieweit kann man abschätzen, okay, im Juli möchte ich mal 8,49 springen oder im Juni, ja. Geht das überhaupt, dieser Formaufbau? Der Raphael Holzdepp hat uns ja gesagt, er ist jetzt ganz froh, dass er mal 5,50 gehupft ist und das wird jetzt immer besser. Ist es bei euch Weitspringen ähnlich?
Normalerweise ja. Natürlich, wenn man mit 8,49 einsteigt, dann ist das fast unmöglich, das von Wettkampf zu Wettkampf zu verbessern. Deswegen habe ich den Wettkampf so ein bisschen in meinem Kopf gelöscht. Und habe dann vor 3 Tagen mit dem Wettkampf in Rehling wieder neu begonnen, bin mit 8 Metern dort eingestiegen und jetzt versuche ich natürlich an diesen 8 Metern mich stetig zu verbessern.
Stetig zu verbessern. Jetzt kennen wir aus den Mannschaftssportarten, teilweise auch aus dem Tennis, kennen wir dieses unschöne Wort des Momentums. Das heißt also, dass wenn man einmal die Nase vorn hat, dass die Nase dann immer weiter nach vorne geht. Gibt es sowas auch beim Weitsprung, dass man sich wirklich so in einen richtigen Groove reinspringt und das dann auch von Wettkampf zu Wettkampf trägt oder sind dafür die Anlagen teilweise auch zu verschieden?
Also 2010 hat das sehr gut geklappt, in dem Jahr, in dem ich Europameister geworden bin. Da habe ich wirklich von jedem Wettkampf bin ich besser geworden, auch von der Form her. Also es war nicht unbedingt immer die Wettkampfleistung besser, aber ich habe gemerkt, es läuft immer besser und Richtung großer Ereignis, Richtung Europameisterschaften bin ich dann auch in absoluter Topform. Das ist dieses Jahr, glaube ich, ähnlich im Moment, aber die Anlagen sind doch sehr unterschiedlich. Deswegen darf man das nicht immer an der am Wettkampfergebnis festmachen. Man muss auch so ein bisschen in sich reinhören, Körpergefühl haben, auch ein Gefühl für die Anlage haben, für die Situation und natürlich auch schauen, was springt die Konkurrenz im direkten Vergleich im gleichen Wettkampf. Und dann kann man sehr gut einschätzen, in welcher Form man ist, in welcher Verfassung.
Tja, die Europameisterschaft, Thomas, zieht sich wie ein roter Faden. Die letzten Wochen auch durch Sportradio 360, die Leichtathletik-Europameisterschaft am Züricher Letzigrund. Nämlich, jetzt gibt's aber mehrere Athleten, die irgendwie mit dem Verband ein bisschen überkreuzt sind. Thomas, kannst du aufklären, was denn im Moment so der Sachstand ist? Weil bei Anna Hahner wissen wir ja, dass, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der DLV hätte gerne gehabt, dass sie läuft und sie wollte nicht laufen. Wie ist dann, kann man überhaupt eine Gemengelage ausmachen oder sind das zu viele verschiedene Baustellen?
Ja, also grundsätzlich ist es immer so in der Leichtathletik, dass es 1000 verschiedene Baustellen gibt, von den wenigsten weiß man wirklich und die wenigsten sind auch und viele sind auch möglicherweise auch gar nicht so richtig sinnvoll zu verfolgen, weil da so viele Emotionen drin stecken, dass es eigentlich fast nicht mehr um Sachdebatten geht. Jetzt das, was du ansprichst, das ist eher eine Sachdebatte. Das ist jetzt gar nicht mal nur unbedingt so ein plattes Überkreuzsein und sich irgendwie gegenseitig die Köpfe einhängen, sondern da geht es um klaren Sachverhalt. Also das ist eben die Anna Hahner ist eine Läuferin, die irgendwie darum kämpft, ihren Sport professionell betreiben zu können und versucht in der Beziehung halt das Beste für sich rauszuholen und kommt da ein bisschen in Konflikt mit den Interessen des Verbandes. Das ist das sind Konflikte, die sich meines Erachtens lösen lassen. Grundsätzlich ist es momentan schon auffällig, dass es in Athletenkreisen offensichtlich gegen einzelne in einzelnen Teamsegmenten dieses relativ komplexen Gebildes DLV-Nationalmannschaft Athletinnen und Athleten gibt, die nicht ganz zufrieden sind mit den leitenden Bundestrainern oder mit vorgesetzten Trainern. Und das ist jetzt hat im Sprint bei den Frauen dazu geführt, dass die Frauenstaffel jetzt einen anderen Verantwortlichen hat. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass jetzt heute eine Gruppe von Ausdauerleichtathleten in Hannover mit dem Chefbundestrainer und dem Sportdirektor zusammensitzen und darüber reden, warum sie gerade warum sie ein Problem haben mit dem leitenden Langstreckenbundestrainer Wolfgang Heinig. Das ist schon alles relativ spannende Konflikte, bei denen ich aber den Eindruck habe, dass das momentan auf einem relativ guten Niveau besprochen wird und eine Lösung zugeführt wird.
Christian, wie geht's dir mit dem DLV? Alles gut? Können wir hier einen Haken dran machen? Christian Reif und der Deutsche Leichtathletikverband.
Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es liegt halt auch immer an der Kommunikation. Man muss natürlich dann auch mit den Verantwortlichen ständig kommunizieren und muss dann auch mal das Gespräch suchen, wenn man irgendwo nicht zufrieden ist. Und wenn man das macht, wenn man sich wie vernünftige Menschen miteinander austauscht, dann kann man eigentlich so ziemlich jedes Problem auch lösen. Man muss vielleicht dazu auch sagen, dass wir wahrscheinlich, ich glaube, über 20 Disziplinen haben, die als eine Sportart Leichtathletik zusammengefasst werden. Das sind natürlich sehr viele Unterschiede, unterschiedliche Menschen treffen da aufeinander. Da gibt es immer Konflikte, das ist ganz normal, denke ich.
Das ist ganz normal. Jetzt habe ich mal eine saublöde Frage, aber dafür bin ich ja da. Du bist Leichtathletik-Europameister, Christian, 2010 geworden. Du hast ein abgeschlossenes Studium. Könntest du alleine von der Leichtathletik als Profi leben als Europameister? Weil ganz ehrlich, man sieht dich zu Großveranstaltungen. Man liest von dir in der Süddeutschen Zeitung, wenn Thomas Hahn was schreibt. Aber ansonsten geht die Leichtathletik, finde ich, in der allgemeinen Wahrnehmung, gerade natürlich auch in diesen Zeiten, wo die Fußballweltmeisterschaft ist, komplett unter. Könnte man nur vom Weitsprung leben, unter Anführungszeichen, oder muss man nebenbei auch tatsächlich ein zweites berufliches Standbein haben?
Also ich bin ganz froh, dass die Situation zumindest so ist, dass ich davon leben kann, aktuell davon leben kann. Ich kann natürlich nicht für die Zukunft großartig vorsorgen, was das Finanzielle angeht. Deswegen habe ich da ein bisschen in mein Wissen investiert und habe dann ein Studium absolviert oder zwei Studiengänge abgeschlossen, einfach auch um für die Zukunft vorausschauend zu planen. Aktuell kann ich davon leben. Das ist auch, denke ich, wichtig, dass man als Athlet, der eigentlich an jeder Weltmeisterschaft der letzten Jahre teilgenommen hat, sich auch voll auf den Sport konzentrieren kann und nicht nebenbei vielleicht noch kellnern muss oder irgendwo noch an der Tankstelle arbeiten muss, um Geld zu verdienen, den Kühlschrank zu füllen. Also so gut geht's mir dann doch noch.
Da sind wir beruhigt. Andere Frage, auch wieder semi-saublöd. Also von der Anna Hahner, das hat mich ein bisschen überrascht. Die hat gesagt, sie macht auch viele Radeinheiten. Das hat mich deswegen überrascht, weil ich gedacht habe, dass da der Oberschenkel zu dick wird einfach, gerade für eine Marathonläuferin, und dass das eher der Sportart abträglich ist. Was sind denn so die ausgefalleneren Sportarten, die du nebenbei betreibst als Ausgleich, Christian, an die man jetzt nicht sofort denken würde, wenn man Weitsprung hört?
Ich habe dieses Jahr in der Vorbereitung sehr viel mit einem Boxer zusammen trainiert. Mhm. Das ist sicherlich sehr ausgefallen. Weniger das Boxtraining, also ich hatte nie Boxhandschuhe an, habe nie gegen Boxsack geschlagen. Aber die Ausdauer und die Fitness der Boxer hat mich dann doch beeindruckt. Und wenn man sieht, wie viele sehr, sehr gute Boxer schon in fortgeschrittenem Alter noch sich in den Ring trauen gegen Konkurrenz und wirklich auch vermöbelt werden können, da dachte ich mir, die müssen schon sehr fit sein. Und da schadet es nicht mehr, über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu schauen, wie trainieren die eigentlich. Und das hat mich, dieses Jahr ist jetzt nicht so schlecht gelaufen bisher. Von daher, glaube ich, war das doch zielführend, ja.
Neue Anreize setzen. Thomas, klar, im Moment dreht sich alles um die Fußballweltmeisterschaft, aber wir sind ja an allem interessiert, gerade auch hier bei Sportradio 360. Und gerade ich, der ich im Jahre 1984 am Letzigrund in Zürich war und dort Carl Lewis gesehen habe, vollgepumpt bis unter die Ohren mit allem, was die Apotheke hergegeben hat, sage ich jetzt einfach so, ohne Beweise zu haben. Thomas, was wird uns bis zur EM an Highlights noch bevorstehen? Wir werden natürlich dazwischen sprechen, aber worauf darf sich der Leichtathletik-Freund gerade in den nächsten Wochen freuen?
Ja, wenn er sich freuen will, also
natürlich. Ist
immer die Frage, was die was einen interessiert. Also ich persönlich, also meine, als erstes müsste man natürlich sagen, die Team eben in Braunschweig, das ist ja schon irgendwie so ein nationales Leichtathletik-Highlight, aber offen gestanden, das Interessante an der Leichtathletik ist eigentlich, es gibt jedes Wochenende irgendwo irgendein Meeting. Ich weiß jetzt gar nicht, ob was am Wochenende ist, aber es ich persönlich mache das zumindest ganz gerne, einfach mal irgendwo hinzugehen, wo vermeintlich jetzt kein Star ist oder sowas, also und sich da umzutun und so mal zu gucken, wie so die Bewegungskompetenz der Leute ist. Also wenn man davon ausgeht, dass Leichtathletik so eine extrem ursprüngliche Sportart ist, kriegt man da halt doch relativ viel mit, in wie sich so ein Mensch bewegt. Und diesbezüglich, also ist zum Beispiel jetzt am Wochenende war ich bei der sogenannten Sparkassengala in Regensburg. Das ist so für so nationale Verhältnisse noch nicht mal so schlecht besetzt gewesen. Aber es ist auch jetzt irgendwie nicht so das total abgehobene Meeting gewesen. Also da hat man relativ guten Kontakt zu den Leuten und man kommt relativ nah dran. Und ehrlich gesagt, also wenn man sich wirklich für Leichtathletik interessiert, ist man gut beraten, sich da in die Terminliste mal anzugucken, was in der Gegend so ist und einfach mal irgendwo hinzugehen, was jetzt eigentlich gar nicht irgendwie die Aura des ganz großen Ereignisses hat. Also das finde ich bei der Leichtathletik irgendwie sehr dankbar, dass es so viele Meetings gibt, bei denen
wir haben uns gleich mal umhören.
Sport sehen kann,
ne? Wir haben uns gleich mal umhören in der Nähe von München. Christian, ich wollte Carl Lewis natürlich nicht verunglimpfen. Ich war der größte Carl Lewis-Fan in der ganzen Steiermark in Österreich, weil ich das einfach faszinierend fand, natürlich diese Kombination aus Sprint und aus Weitsprung. Und ja, der alte Karl, fantastisch. Dann habe ich einmal ein Bild von ihm gesehen mit nacktem Oberkörper und habe für mich selbst beschlossen, so werde ich eh nie ausschauen, also lasse ich das Training lieber. Christian, wie geht's für dich weiter? Die nächsten Tage, Wochen bis zur EM, du hast das Limit ja erbracht und musst dir darüber keine Sorgen mehr machen. Wie geht's für dich jetzt in den nächsten Tagen weiter?
Ja, aller Voraussicht nach werde ich morgen wohl für die Team-Europameisterschaften nominiert. Das sieht nicht ganz so schlecht aus. Und dann freue ich mich natürlich auf meinen ersten Wettkampf vor heimischem Publikum bei einem, kann man schon sagen, Großereignis. Das ist sehr motivierend und ich glaube auch, die deutsche Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Chance, da ganz vorne mitzumischen, vielleicht sogar den Sieg diesmal zu holen gegen die Russen mit dem Heimpublikum. Und dann steht Bad Langensalza an, ein Wettkampf, bei dem ich immer sehr, sehr gut gesprungen bin, bei dem dieses Jahr sehr, sehr starke Konkurrenz kommt international und da kann man sich dann zum zweiten Mal nach der Team EM gegen internationale Konkurrenz bewähren.
Wer jetzt eingeschaltet hat und Christian Reif, Weitsprung-Europameister von 2010, gehört hat, die Deutschen haben diesmal eine gute Chance gegen die Russen. Hätte auch glauben können, gut, Deutschland gegen Russland, sehr unwahrscheinliches Finale der Fußball-WM. Aber Christian, auch an dir wird es natürlich nicht vorbeigehen. Hast du einen Favoriten? Sind es die Deutschen oder hast du eine andere Mannschaft auf dem Zettel für das Event in Brasilien?
Ich würde super gerne sagen, dass es die Deutschen sind. Ich glaube allerdings so ein bisschen eher, dass die Brasilianer durch die Individualspieler, durch die starke Klasse der einzelnen Spieler doch im Vorteil sind, dann noch den Heimvorteil haben. Aber die Deutschen werden, glaube ich, doch ein bisschen überraschen. Die haben in der Vorbereitung nicht ganz so tolle Testspiele gezeigt, aber die sind eine Turniermannschaft und sie werden auch als Mannschaft wahrscheinlich sehr gut funktionieren und dementsprechend auch relativ weit kommen. Das glaube ich schon.
Das ist Good News für unsere deutschen Fans. Thomas, du bist ja bekennender Anhänger des TSV 1860 München. Du bist leid gewohnt. Für dich wäre also ein Ausscheiden in der Gruppenphase eigentlich schon ein gutes Ergebnis. Was glaubst du denn, was die Deutschen reißen werden und wer wird Weltmeister?
Ich, wie du weißt, bin ich ja von gar nichts Anhänger.
Also, ich weiß, selbstverständlich.
Gut, wie weit die Deutschen kommen, ich glaube, ich finde das immer so putzig. Manche Leute sagen, ja, die schaffen es nur bis ins Halbfinale. Also das
wäre schon toll.
Relativ vermessene Ansage, weil wenn sie es bis ins Halbfinale schaffen, dann ist diese WM ein klassischer Erfolg, würde ich mal sagen. Aber ich glaube auch, dass es die schwer haben werden. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie das Viertelfinale überstehen. Und ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht.
Das werden wir natürlich dann schon mal, wär ein Halbfinale wäre gut, aber natürlich im internationalen im Kontext von Joachim Löw wieder nur Halbfinale. Wir Österreicher würden selbst eine Teilnahme schon nehmen. Christian Reif, Europameister 2010 im Weitsprung. Vielen, vielen Dank, Thomas Hahn, Süddeutsche Zeitung. Vielen, vielen Dank. Kurze Pause, dann geht's ja weiter. Big Show 157.
This is Christopher Mandel of Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
Wir sind wieder zurück bei den Gary Weber Open in Halle. Dazugekommen in unsere traute Runde ist der Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur vom Tennismagazin, André Antritsch. Grüß dich, André.
Hallo.
Immer wieder nach Halle kommst du gerne, oder?
Nach Halle komme ich sehr gerne.
Ja, das ist in Ordnung so, weil es ein gigantisches Turnier ist. Wie gerne kommt ihr beide nach Halle? Kasi, du hast hier gewonnen mit Kohli?
Ja, 2009 mit Kohli gewonnen, spielt seit 9 Jahren hier auf Bundesliga beim TC Blau-Weiß Halle, habe hier beim Breakpoint-Team auch lange Zeit trainiert. Also für mich ist so ein zweites Zuhause, so mein sportliches Zuhause und ja, ich liebe das Turnier. Ich finde es fantastisch, ich finde es das schönste Turnier, das wir in Deutschland haben und komme sehr, sehr gerne her.
War denn für dich auf Rasen doppelt zu spielen komplett anders als meinetwegen US Open?
Definitiv anders, aber für mich als Lefty ein Vorteil, würde ich sagen. Generell würde ich sagen, ich habe 3 Jahre hier im Container gewohnt, hinter der Showbühne.
Nein.
Also
okay.
Für mich ist es auch wie ein zweites Zuhause oder meine erste Profistation war hier in Halle für 3 Jahre. Also ist es quasi auch...
Aber warum hat der Lefty einen Vorteil auf Rasen?
Ja, weil der Slice sehr gut angenommen wird. Der Aufschlag ist natürlich eine Riesenwaffe auf Rasen. Ja, jetzt stehe ich selber unter Druck, dass ich den natürlich auch bringen muss, aber ich gebe mein Bestes, ich trainiere gleich nochmal ein bisschen.
Das sehen sich die Lefties so ein, dass sie dann einen Vorteil haben. Nein, es ist natürlich schon so, dass der Ball auch immer wieder ein bisschen verspringt, der Slice wird sehr, sehr gut angenommen und ja, da man halt einfach selten gegen Lefty spielt, ist es dann sehr, sehr schwer, einen Rhythmus zu finden und meistens ist dann der erste Satz schon, da ist es schon ein großer Vorteil für Lefty.
Ich habe es vorhin angesprochen, ihr beide habt gemeinsam Kitzbühel gewonnen, das Ganze ist, glaube ich, 20 Minuten vor Turnierbeginn entstanden, so eine Geschichte. Habt ihr jetzt... Du spielst damit Kohle nicht weiter. Wer ist denn jetzt dein permanenter Partner?
Nee, Martin und ich, wir sind ein Team.
Also wir haben letzte Woche auch gespielt.
In Düsseldorf haben wir das Finale erreicht, hat man fast den Titel gewonnen, verteidigt, ja, besser gesagt, den Martin im letzten Jahr gewonnen hatte. Wir werden auch die nächsten Wochen zusammenspielen, in Wimbledon zusammenspielen. Hier war der Cut so stark, dass wir zusammen nicht reingekommen wären. Dann haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Martin, ganz starken Partner, den Andrea Seppi aus Italien. Ich und Kohli gebeten, ob er Lust hat zu spielen. Kohli dann auch sofort gesagt, ja komm, dann spielen wir in Halle. Spielt auch immer gerne Doppel und so ist es jetzt entstanden.
Wir müssen 3 große Themen anschneiden. Wir fangen mit dir an, André. Vor 3 Tagen ist an Ivan Lendl da oben gesessen und wollte kein Wort zu Andy Murray sagen. Und gestern kommt jetzt raus, dass Amélie Mauresmo Coachin, wie auch immer, zumindest für die Rasensaison von Andy Murray ist. Jetzt brauche ich deine Expertenmeinung, André. Kann das funktionieren?
Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann. Also erstmal ein bisschen überraschend, weil ich glaube, eine Ex-Profi, also eine Ex-Profi hat noch nie einen Spieler gecoacht, der so hoch im Ranking war. Also ich glaube, die Mauresmo hatte sich kurz mal um Lodra gekümmert. Ja. Das haute, glaube ich, auch einigermaßen hin. Mhm. Also bin gespannt.
Wollte ich sagen, weil ich habe mich in Eastbourne qualifiziert, Lefty Aufschlag auf Rasen,
okay.
Vor 3 Jahren und habe dann erste Runde gegen Lodra gespielt und habe nicht schlecht gestaunt, dass Mauresmo in der Box saß. Mhm. Aber er hat mich 6-0, 6-2 vom Platz gejagt. Also scheint sie ja auf Rasen doch ein bisschen Erfahrung dem Spieler vermitteln zu können.
Korrigiert mir, wenn ich vorstelle, aber Mauresmo hat Wimbledon gewonnen einmal, glaube ich, gell?
Ja, richtig. Auf
gegen Hingis, glaube ich. Bei den Damen, das ist überraschend. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, nein. Das war gegen Martina Hingis, glaube ich, gell?
Ja, ich muss jetzt auch mich an die Bilder erinnern, aber es stimmt schon, klar. Aber es sind für mich schon zwei komplett unterschiedliche Sportarten, sagen ja auch viele. Deswegen finde ich das ein sehr, 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 sehr mutiges Experiment. Bin aber einfach total gespannt und will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegschießen. Es konnte sich ja, auch wenn die Gerüchte im Umlauf waren in Paris, wir haben es hier in der Pressekonferenz gemerkt, als Petko und als Jule Görges hier saßen, so wirklich vorstellen konnte es sich keiner. Haben dann die Damen zusammengesucht, die dann die Herren trainieren, sind auf Ute Strackerjahren bei Jan-Lennart Struff gekommen und dann, okay, es gibt es schon, es ist möglich und jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, was daraus kommt.
Kasi, gerade im Einzel, was macht denn der Coach? Motiviert, der Coach feuert an. Warum kann das Amélie Mauresmo vielleicht nicht gleich gut wie ein Mann? Oder gibt es da eigentlich keinen Unterschied?
Das sagst du. Also ich glaube, die wird es sicherlich ganz gut können. Für Andy Murray darf man auch nicht vergessen, den größten Einfluss auf sein Tennis, auf seine ganze Karriere hatte seine Mutter. Mhm. Von dem her, vielleicht ist es auch was, wo er sagt, da kann man immer gut zurecht. Hat er sowas Ähnliches gesucht eventuell? Und also ich denke, der Andy wird da ganz klare Vorstellungen haben. Es ist ja auch nicht so, dass man sich überlegt und dann einen Trainer nominiert. Da wird es viele Gespräche gegeben haben. Er wird sicherlich dann gesagt haben, okay, die Ideen gefallen mir, die die Amelie hat. Und deswegen glaube ich, hat es auf alle Fälle eine Chance verdient. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Andy auf Rasen erfolgreich spielt, dass es dann auch weitergeht.
Ja, ist ein cooler Typ. Ich schaue ihm unheimlich gern zu beim Tennis, muss man wirklich sagen. Martin, heikle Frage an dich. Du bist doch moralisch gefestigste in unserer Runde. Nach dem Finale der French Open habe ich gesehen, Mats Wilander auf Eurosport, wie er zähneknirschend gesagt hat, dass es ein gutes Spiel war. Ich habe es selbst grausam gefunden. Es geht nur mehr darum, ich habe, glaube ich, zwei Slice gesehen im ganzen Spiel. Gefällt dir denn das Damen-Tennis im Moment so, wie es ist?
Ja, ist echt eine schwierige Sache, dass du gerade mich pickst. Ich finde generell, dass das Damen-Tennis sich jetzt sehr stark entwickelt hat und ich mich freute schon fast, dass jetzt eine Bouchard und eine Muguruza dabei sind, weil die wirklich mal frischen Wind reinbringen. Es macht schon eigentlich keinen Spaß mehr, nur noch Sharapova, Williams zu sehen. Es ist sehr schön, wenn neue dabei sind. Und eine Halep hat, die steht schon 7 in der Welt oder stand 7 vor dem Turnier, überrascht trotzdem mit einer Finalteilnahme. Ich hätte sie absolut gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Eine sehr sympathische, ruhige Person. Die andere höre ich nicht mehr so gerne mittlerweile. Nein, Slice hin und her. Generell ist Damen-Tennis sehr athletisch geworden und ich verliere hin und wieder auch gegen eine Dame im Einzel.
Tatsächlich?
Ja.
Ja gut, das ist den Werbewochen geschuldet. Das ist den Werbewochen geschuldet. André, du hast in Stuttgart sehr, sehr lang mit Maria Sharapova gesprochen. Was mich bei der halt fasziniert, die hat ja alles. Aber dass die noch immer so einen Biss hat, dass sie dreimal den ersten Satz verliert, gegen Halep jetzt den zweiten Satz verloren hat, aber dreimal den ersten Satz verliert, zurückkommt, das finde ich schon dann bemerkenswert und stark.
Absolut. Also ich fand das Damenfinale auch sehr gut, muss ich sagen, ja. Auch wenn ich dir da widerspreche.
Gerne, das ist
aber also was wir teilweise in Paris die letzten Jahre gesehen haben, war so langweilig und das war jetzt mal wirklich ein Finale auf Augenhöhe, da war Spannung drin und die Sharapova, muss man einfach sagen, das ist ein Champion, ja? Also der geht's nicht um die Kohle, der geht's wirklich um die Titel und das hat das gezeigt.
Ja. Marcel, wir beide haben Ginny Bouchard gesehen in Nürnberg. Ich habe ein bisschen beim Training zugeschaut, da kann man natürlich wenig sagen. Hat natürlich auch keine schlechte Auslosung gehabt, aber zwei Semifinals hintereinander bei Grand Slam Turnieren hätte ja keiner zugetraut. Wo siehst du sie denn?
Absolut auf dem Weg in Richtung Top Ten. Da geht kein Weg mehr an ihr vorbei in absehbarer Zeit. Und bin jetzt sehr gespannt, wie sie das Ganze dann auf Rasen bestätigt, wie weit das ihrem Spiel entgegenkommt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber glaube, dass sie gerade in Wimbledon da wieder einen bunten Funken mit reinwirft. Freue mich da schon auf die Selfies vom Center Court und vom ganzen Drumherum. Macht einfach Spaß, ist eine neue Farbe und ich bin mir sicher, dass sie sich da oben etablieren wird.
Da müssen wir noch ein Wort verlieren. Kasi, fangen wir mit dir an. Es kann kein Spaß sein, auf Sand gegen Rafael Nadal zu spielen. Oder? Es schaut mühsam aus und nicht mal Djokovic hat Spaß. Also es ist grausam, glaube ich.
Es ist grausam. Es ist ja, es ist eine andere Liga, muss man so sagen. Also der 9. Titel, ich glaube, er hat ja nur einmal verloren bei den French Open. Im Söderling wurde ja oft drüber gesprochen. Nein, es ist Wahnsinn. Also er hat das Level da auf, beziehungsweise das Niveau auf ein anderes Level gesetzt. Es scheint auch fast kein Rezept zu geben. Man dachte ja vor dem Turnier, dass Novak Djokovic vielleicht sogar leicht favorisiert ist dieses Jahr, weil er eben die letzten 4 Matches auch gegen Rafa gewonnen hatte. Aber muss man sagen, als Rafa dann Ende vom zweiten Satz das Heft in die Hand genommen hat, gab es kein Zurück mehr. Und dann sah es wirklich so aus, als wüsste Novak auch nicht mehr, was er machen könnte. Musste dann mehr riskieren, immer mal wieder, auf Longline-Schüsse gehen, Sachen spielen, die er eigentlich sonst nicht spielt. Ich glaube, es erdrückt einfach. Man merkt dann irgendwann, wenn Rafa da in Fahrt kommt und sein Topspin-Spiel aufzieht. Bedingungen waren natürlich auch gestern so, oder die letzten Tage von den French Open. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr harter Platz, hoher Ballabsprung, kommt Rafa dann auch noch entgegen. Also ich muss sagen, es ist nach wie vor so, wenn er da gut spielt, gibt es keine Chance, ihn zu schlagen.
Macht uns das Spaß zuzuschauen, André?
Bedingt. Also
ich kenne nicht so viele Leute, die garantiert Federer-Fan sind. Und wenn du Federer-Fan bist, dann tue ich mir auch sehr schwer mit seinem Spiel.
Es ist natürlich ich muss es nur mal korrigieren. Also das, was Nadal da geleistet hat, Bilanz ist 66-1. Ein Match verloren, 2009 war es, glaube ich, gegen Söderling. Das ist so unglaublich und das ist nicht von dieser Welt, also was er spielt und eigentlich auch die beiden. Also Djokovic hatte, glaube ich, bis 5-5 im zweiten Satz eigentlich fast die Nase vorne und dann hat er irgendwie Probleme bekommen, hat fünf Spiele in Folge verloren und irgendwas hatte er, ich weiß nicht, ob er Magenkrämpfe hatte oder irgendwas war. Und dann kippte das Ganze auch. Und dann war eigentlich auch klar, dass Nadal das wieder gewinnen werden würde. Aber diese beiden, das ist eine Liga für sich. Also ich glaube nicht, dass, wenn die ihr bestes Tennis spielen, dass die anderen da reingrätschen können. Und insofern, ja, es war teilweise ein bisschen, sage ich mal, vielleicht fehlt dann auch was irgendwo. Nadal spielt schon sein Spiel. Wobei man ihm sicherlich Unrecht tun würde, wenn man sagen würde, er hätte keine Variation. Der kann Stock spielen, der kann, der hat unheimlich viel Gefühl dabei auch. Also, aber trotzdem, klar, das ist irgendwo ein Match, was, ja, vielleicht hätte man sich den fünften Satz auch gewünscht, dass das irgendwo dann nochmal spannend wird und so ein richtiges Gigantenduell, sowas auch okay.
Es war. Aber glaubst du, wenn ich da kurz reingehen darf, dass das mit der Liga für sich mit den beiden dann auch auf Rasen jetzt gilt? Da hat jetzt gerade Nadal doch ein bisschen was gut zu machen nach den letzten Jahren.
Ja, Nadal hat viel gut zu machen eigentlich, weil er zwei Jahre erste und zweite Runde verloren hat. Das lag sicherlich aber auch daran, dass er verletzt war oder etwas verletzt war. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Nadal, wenn er jetzt nicht irgendwie verletzt ist, das weiß man ja nie, schon wieder eine Rolle spielen könnte in Wimbledon dieses Jahr. Ich prinzipiell sehe es eigentlich so, dass dieser Unterschied zwischen den Bodenbelägen nicht mehr der ist. Sicherlich ist Wimbledon anders als Paris, aber trotzdem kann ich mir selbst da ein Finale Djokovic-Nadal vorstellen.
Da möchte ich jetzt bitte von euch beiden Widerspruch hören. Martin, ich möchte mindestens einen Schweizer im Finale sehen. Kannst du mir Hoffnung machen?
Ich bin Deutscher.
Ja, du.
Ich hoffe wirklich, dass Roger sich hier ein bisschen zurückhält, da ich erste Runde gegen ihn spiele. Und er dann in Wimbledon richtig durchstartet. Ja. Und doch, ich will, dass Roger Wimbledon gewinnt. Absolut.
Ja, kann er das noch
gegen machen? Wen ist egal, aber er soll gewinnen.
Wie geht's für euch beide nach diesem Turnier weiter? Spielt ihr dann nächste Woche auch ein Turnier, aber habt ihr Pause vor?
Nee, man bleibt auf Rasen, man spielt dann entweder Eastbourne oder Hertogenbosch. Bei mir steht es noch nicht fest. Martin wird in Hertogenbosch spielen und dann geht man früh nach Wimbledon, bereitet sich da vor. Ist eine tolle Zeit, die Rasensaison. Also ich muss jetzt sagen, die ersten 3-4 Tage beim Turnier in Halle, unglaublich, das Wetter ist schön, die Leute laufen mir alle mit dem Lachen über die Anlage. Es macht auch Spaß, sich morgens auf den Rasen zu legen, sich ein bisschen zu stretchen, ist einfach was anderes. Auf Sand willst du dich nicht hinlegen und dich ein bisschen stretchen. Es hat was Gemütliches. Also das ist wirklich bei dem Wetter, es ist fantastisch. Es sind eigentlich die schönsten 4 Wochen im Jahr.
Martin, ja, Barfuß auslaufen, machst du auch nicht auf der Asche.
Ja, doch, wir haben bei uns im Tennisverein einen, der spielt sogar Barfuß. Warum auch immer, er trifft die Kugel zwar nicht, aber er spielt Barfuß.
Vielleicht Martin, trifft er sie deswegen nicht.
Ja, das kann auch sein. Martin, wir hören von den großen Spielern immer, die mieten sich Häuser, nehmen ihre ganze Entourage mit. Wie ist es denn bei jemandem, beim erfolgreichen Doppelspieler wie dir? Wie schaut da so ein Grand-Slam-Turnier gerade in Wimbledon aus?
Ja, in Wimbledon sind die Häuser günstig. Ich habe 2 Häuser jetzt gemietet, da ich ja so erfolgreich bin.
Das ist wahr, ja.
Nein, meine Freundin hat Hotelbuchung übernommen und ich weiß gar nicht, wo ich schlafe. Aber sie hat ein Doppelzimmer irgendwo gebucht. Ich habe keine Ahnung, wo ich
schlafe. Ist ein bisschen unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt hatte.
Nee, es ist ja grundsätzlich so, wissen viele Leute auch nicht, beim Grand-Slam-Turnier bekommen wir ein Per Diem, einen sogenannten Tagessatz. Der bewegt sich so im Bereich zwischen 200 und 300 Euro. Den bekommt jeder Spieler pro Tag, den er im Turnier ist, plus anschließend noch 3 Tage, falls man früher anreist oder später abreist. Und dann ist einem selber überlassen, was man macht. Also der eine Spieler, der sich halt das Geld sparen will und einstecken will, der geht ins Ibis-Hotel. Der Roger Federer, der vielleicht sich ein Haus mietet, der bekommt halt auch nur die 250 Euro.
Genau,
der zahlt dann gerne ein bisschen was drauf. Also das ist so, da ist eine gewisse Flexibilität da. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, was deine Freundin gemietet hat. Ich glaube, wir werden dann immer so versuchen, mit den 200 Euro gut auszukommen. Und,
ja, wir haben ja 400.
Dann, ja, stimmt, deine Freundin spielt auch. genau,
also das 5 Sterne auf der Wand.
Nein, also so ist es im Endeffekt. Da kämpft sich jeder durch. Im Doppel ist es sicherlich nicht so glamourös wie im Einzel, aber man kommt dann auch irgendwo ordentlich unter.
Und also ich weiß halt zum Beispiel, Nenad Simonic verdient ja deutlich mehr als jetzt wir beide. Der hat Housing gehabt letztes Jahr. Also der hat bei einer Familie geschlafen mit seiner Frau.
Stark.
Probieren wahrscheinlich die auch noch ein Per Diem einzustecken. Irgendwo.
Was mich ein bisschen überrascht, weil du den gerade ansprichst, die Görges Company ins Finale in Paris spielt aber nicht mixed in Wimbledon, erstaunlicherweise. Hat mich persönlich überrascht.
Ich ich kenne jetzt keine Internas, aber man verabredet sich vielleicht früher auch schon vor Paris. Die wussten ja nicht, dass sie Finale spielen. Dann hätten sie sich sicher nicht mit wem anders verabredet für Wimbledon.
Okay. Kasi, Finale Düsseldorf mit Martin Emrich. Das heißt für Wimbledon Minimum Viertelfinale, ist die Erwartung, oder?
das war das Ziel für die French Open schon. So. Dann haben wir aber auf die Auslosung geschaut und wollten es gar nicht glauben, wo wir standen. Haben dann erste Runde gegen die Bryan-Brüder gespielt.
Die kann dann gar
nicht. Ich sag mal, wir sind im Moment ja leider noch ungesetzt. Ja. Das heißt, wir müssen das nehmen, was wir bekommen und hoffen natürlich erstmal auf eine gute Auslosung. Aber ich denke schon, ich meine, Martin als Linkshänder unglaublich gefährlich auf Rasen, haben wir ja schon besprochen.
Wahnsinn. Der Aufschlag vor allem.
Mir macht auch Spaß auf Rasen. Also, das Ziel ist sicherlich, da ein paar Runden zu gewinnen. Es nimmt dann oft so eine eigene Dynamik. Jetzt bei den French Open im Doppel waren auch ein paar Überraschungen dabei. Und dann ja, versuchen wir da das Beste rauszuholen.
Martin, wird der Titel verteidigen in Kitzbühel?
Wenn wir zusammen reinkommen, das ist auch noch so eine
Sache. Ja, da wird es auch eine Wildcard geben vom Alex.
Ja, hoffen wir. Alex, hörst du das gerade?
Natürlich.
Nein, dann Titelverteidigung ist immer so eine Sache. Wir haben es in Düsseldorf ja gesehen, es ist unglaublich schwer und wir waren erst Runde 2-6, 2-4 hinten, hätten schon rausgehen können, spielen dann doch Finale und gewinnen das Ding fast. Ich nehme es gern wieder in den Mund, Titelverteidigung hört sich gut an und packen wir es an.
Dann André, von dir das Schlusswort. Andrea Petkovic, müssen wir auch ein bisschen loben. Halbfinale von Paris sagt, dass sie auf Rasen eigentlich gar nicht so gern und nicht so gut spielt. Sabine Lisicki im letzten Jahr im Finale. Gib uns einen jetzt schon, 10 Tage vor Beginn des Turniers, einen positiven deutschen Ausblick, was die Damenseite angeht. Jetzt sind wir alle gespannt hier.
Eine deutsche Dame kommt mindestens ins Viertelfinale.
Gott, das ist, nicht optimistisch genug, André. Das ist nicht optimistisch genug.
Positiv.
Ja, positiv ist es. Marcel, kannst du da, der Sky überträgt da wieder. Zwei Wochen lang. Kannst du uns ein bisschen mehr Hoffnung machen? Uns im Sinne von euch deutschen Tennisfans.
Wir übertragen im Übrigen dann hinten raus, wenn denn Kasi und Martin soweit kommen, auch Doppelfinale, hoffentlich Halbfinale, wenn es dann passt.
Das war letztes Jahr auch schon, weil die Annalena war, glaube ich, im Semifinale im Doppel.
Richtig.
Letztes Jahr. Das wurde auch übertragen.
Genau, also wenn es da irgendwie reinpasst, die entscheidenden ab Halbfinale sind wir da dabei. Ja, also zweite Woche bei dem Aufgebot, was wir da an deutschen Damen haben, glaube ich auch, dass das realistisch ist. Ich bin sehr gespannt, ob bei Sabine wieder ein Knopf aufgeht, wenn sie den Rasen sieht und wenn sie dann die ganze Euphorie spürt drumherum. Momentan glaube ich da ehrlich gesagt noch nicht so dran. Ich hoffe, dass Petko ihre Skepsis ablegt vor dem Grün und dann ins Rollen kommt. Was sie kann in Wimbledon, hat sie letztes Jahr gegen Sloane Stephens gezeigt. Das war ein ganz enges Ding, da war auch noch mehr möglich. Insofern muss man sie mit dem Selbstvertrauen, was sie hat, sicherlich auf dem Zettel haben. Julie Görges hat auch in der Saison in Stuttgart mit zwei tollen Matches gezeigt, dass verdammt viel gutes Tennis in ihr steckt. Bei der Vorbereitung, die sie jetzt hat, mit einem Bundesligaspiel auf Sand und dann Doppel. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Das wundert mich, dass man das so macht, aber das wird auch seine Gründe haben, möglicherweise finanzielle. Und dass man...
Sportliche.
Und
ich hätte auch hier noch einen Schockkampf gespielt.
Genau.
War eine sehr gute Vorbereitung.
Und
auf Rasen. So ist es. Gegen alten, nee, sie hat doch, sie hat gegen den alten Ivan Lendl gespielt mit dem noch älteren Michael Chen.
Richtig, genau. Ja. Und Angie Kerber wollen wir nicht vergessen, die Konstanz.
Die vergesse ich wirklich, also heute war ausnahmsweise genau. Mal nicht von Angie Kerber nicht
vergessen. Genau.
Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause, dann geht's heraus.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Big Show 157, Sportradio 360.de. Unser Vorsatz, kürzer zu werden. Wir haben ihn nicht über Bord, sondern hier aus dem Kellerfenster raus geworfen und finden ihn nicht mehr. Zumindest in dieser Woche. Und es ist immer noch nicht ganz vorbei, denn gerade waren wir noch in Halle mit André Antic, mit Marcel Meinert, mit Martin Emrich und Christopher Kaas. Und ich habe mich dort auch ein bisschen umgehört. Wer uns auf Facebook verfolgt, hat ja schon ein paar Videos gesehen, nämlich bei diversen Größen aus dem Tenniszirkus, was sie denn von ihren Länderteams halten. Und fangen wir ruhig bei den Deutschen an. Da ist mal zum einen die wirklich bezaubernde Julia Görges, die aber eine sehr, sehr realistische Einschätzung abgibt. Julia, was glaubst du denn, wie weit die Deutschen kommen können und warum?
Ich sag mal, die Gruppenphase wird schon sehr, sehr schwierig. Also ich hoffe, dass sie es natürlich bis ins Finale schaffen, aber ich glaube, es wird ein sehr, sehr schwerer und langer Weg. Und ich sage erstmal Viertelfinale.
Wer wird denn der entscheidende Spieler bei den Deutschen sein? Auf wen setzt du die größten Hoffnungen?
Ich glaube, dass die Spieler, die verletzt waren, eine sehr, sehr große Schlüsselrolle spielen. Also Lahm und Schweinsteiger und auch, glaube ich, Manuel Neuer ist wichtig fürs Tor.
Ja, der Weltmeister-Tipp ist schwierig, deutlich optimistischer als die Jule ist die Andrea Petkovic. Andi, was reißen die Deutschen?
Also ich habe vor einem Jahr schon Wetten abgeschlossen, dass Deutschland gewinnt. Warum, weiß ich nicht, aber, aber ich weiß, dass es schwierig ist und dass ganz viele Verletzungen, ganz viele Spieler verletzt sind momentan, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Deutschland den Titel holt diesmal.
Wer wird denn bei den Deutschen entscheidende Spieler sein aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Thomas Müller.
Ja, von Kasi haben wir davor schon gehört. Jetzt gehen wir mal zum großen Außenseiter-Tipp. Da habe ich mir geschnappt, Olivier Rochus, ein ehemaliger Finalist, meine ich sogar, in Halle. Der hat hier leider Quali spielen müssen in dieser Woche. Er hat es nicht ganz geschafft, letzte Runde ausgeschieden. Aber natürlich die Belgier haben viele auf dem Zettel. Wie schaut's denn aus, Olivier? Jeder sagt, Belgien ist der Geheimfavorit. Wie siehst du das denn?
It's tough to say. I think also Belgium is very strong, so many good players playing in one of the best clubs in the world, in Europe, at every spot on the field. So, you know, we never know, but first we need to pass the stage group and then we'll be tough because I think we'll be all Portugal or Germany. So it's very strong, but you know, we have a great team, but I think it would be tough to pass like country like Germany, but we never know, but I really hope they will go far.
Who's the one player that gives you the most hope in the Belgian team?
There is not one player. I think so many are unbelievable. Like we have an amazing goalkeeper with Courtois and so many good, great players like, Hazard and stuff like this, defender. So I think we have a really, really solid team. It's not only one player.
Und dann gehen wir gleich eins weiter. Von Belgien ist es nicht weit. Nach Holland. Robin Haase habe ich mir auch geschnappt nach seinem Erstrundensieg gegen Richard Gasquet. Aus Frankreich, der Robin, das weiß ich. Zum einen hat er eine deutsche Mutter und einen niederländischen Vater. Er tritt unter niederländischer Flagge an, ist quasi der zweite Holländer im Bunde neben unserem Quoten-Niederländer François Duchateau. Und der Robin, der musste jetzt für die Holländer Rede und Antwort stellen. Robin, wie weit glaubst du, werden denn die Niederländer kommen und warum?
Holland hat eigentlich normalerweise immer gute Stürmer. Die Verteidigung ist normalerweise nicht so gut und ich glaube dieses Jahr auch überhaupt nicht. Also sie müssen auf jeden Fall viel Tore machen, um weit zu kommen. Das können sie. Also ich bin selbst auch gespannt. Das erste Match ist natürlich gleich interessant gegen Spanien. Vielleicht alles sagen, ich weiß es nicht, aber mal sehen.
Arjen Robben, dann der Mann, auf den du die Hoffnung setzt, oder gibt es noch jemand anderen?
Nö, ich denke, es gibt genug Spieler, die sehr gut spielen in Holland, sicher von den Stürmern her. Also da gibt's genug, die auch Tore machen können.
Ich persönlich, wir haben heute schon über sie gesprochen, auch mit Marco Hagemann und Jonas Friedrich. Ich persönlich schätze die Japaner in etwa gleich gut ein wie die Holländer, so von der Spielstärke her, ganz insgesamt alles, all things considered. Und da habe ich mir den Kei Nishikori geschnappt und dachte, Moment, der Nishikori, man weiß es nicht, ja, inwieweit ist das ein Tennisprofi, das ist ein Wahnsinnsstar in Japan, das mag man sich gar nicht vorstellen. Natürlich ist ein wunderbarer Spieler, hätte heuer Nadal in Madrid schlagen müssen, 6-2, 4-2 gehabt und dann hat der Rücken einfach nicht mehr mitgespielt. Und gehe also hin zum Nishikori und stelle ihm die WM-Fragen und denke mir, oh, der gute Junge, hoffentlich interessiert er sich überhaupt für Fußball, aber siehe da, der Junge hat richtig Ahnung, der Junge weiß, was los ist, hat auch seine Lieblingsspieler. Also, Kay, was glaubst du? Wie weit werden die Japaner kommen und warum?
That's a good question. I don't know. They have a good preparation, you know, in the US. And I hope they go far, but in a week. And I hope they do well.
Who is the key player of the Japanese team? What do you think?
I like a couple guys. I like Kagawa, and Honda is also good player, and also defense, they have good players too, so those two players are my favorite.
Und hinten raus, das muss gesagt werden, nochmal zwei Leute. Zum einen der Kohli, der super drauf ist in Halle. Also hat das erste Spiel souverän gewonnen, zum Zeitpunkt, wo wir miteinander gesprochen haben, das war gerade nach dem ersten Spiel gegen Andreas Seppi, aber die ganze Woche schon gut drauf, auch beim Pressefrühstück bester Laune. Und Kohli Hat dann einen rausgelassen, also es war ganz witzig, nach der Pressekonferenz sagt er, wieso über Fußball sprechen, also nicht nur zu mir, hat der Löw angerufen, ist ein Platz frei geworden, darauf habe ich ihn natürlich auch angesprochen, also hör mal rein, was die deutsche Nummer 2 Philipp Kohlschreiber nach seinem ersten Match gesagt hat und vor allen Dingen, was er auch im Hinblick auf die deutsche Mannschaft gesagt hat. Kohli, die Deutschen, wie weit werden sie kommen und warum?
Ja, ich hoffe, dass sie ins Finale kommen, weil sie es einfach verdient haben. Sie haben die letzten Jahre so erfolgreich gespielt, aber der ganz große Traum vom Finale ist noch nicht passiert. Und ja, ich drücke ihnen die Daumen wie ganz Deutschland und bin fest davon überzeugt, dass sie uns dahin auch, dass sie dieses Ziel auch erreichen.
Was ist für dich der wichtigste Spieler oder wer ist der wichtigste Spieler bei Deutschland?
Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir eine unglaublich kompakte Mannschaft haben. Wir können auch einzelne Ausfälle sehr gut kompensieren. Ich denke aber, sicherlich braucht man ja Leistungsträger. Reus war natürlich jetzt bitter, sehe ich natürlich als sehr starken Spieler. Ich hoffe, dass Özil natürlich einen super Job macht, gut drauf ist. Ein Schweinsteiger wird sich super präsentieren. Philipp Lahm ist immer so ein bisschen der Lenker und Denker in der Mannschaft. Also es gibt ein paar, auf die man immer ein bisschen mehr schauen muss, aber ich glaube, das gesamte Team ist ja stark aufgestellt.
Wenn es Deutschland nicht macht, wer macht es dann?
Ich tippe, dass die Brasilianer wieder an der Reihe sind. Die werden... also wenn es Deutschland natürlich nicht macht. Ja, denke ich, dass Brasilien da wirklich gute Chancen haben. Die werden einen richtigen Hype erzeugen in ihrem Land. Die kennen die Bedingungen. Es ist sicherlich schwer zu spielen. Es wird heiß und luftfeucht sein. Und die werden natürlich absolut bis unter die Zähne hochmotiviert sein.
Einen habe ich noch. Wenn Jogi Löw anruft, für welche Position ist Philipp Kohlschreiber einsetzbar? Eher der Stürmertyp oder eher hinten raus?
Ja, ich habe zwei linke Beine. Der Anruf wird nie kommen, aber... ich wäre irgendwie ja defensives Mittelfeld, also eher Zerstörer. Ich bin vielleicht, Beinarbeit ist ganz gut, das könnte ich vielleicht auch ein bisschen transformieren, wenn einer auf mich zuläuft, versuche ich ihn einfach mit meinen schnellen Beinen irgendwie zu stoppen, wenn es geht, aber ja, viele Positionen wird es für mich nicht geben.
Bleibt also noch der Mann, wegen dem Sportradio 360 hiermit seinen Betrieb einstellen wird. Nicht wegen ihm, sondern, das hatte ich ja angekündigt, wenn ich in Halle die Möglichkeit habe, ganz kurz ein exklusives Wort mit dem großen Maestro zu sprechen, dann drehe ich hier den Laden zu. Werde ich natürlich nicht machen, dafür macht es zu viel Spaß, aber auch Roger Federer hat sich ganz kurz Zeit genommen, also die muss mal wieder eine Lanze brechen für den Maestro. Der muss in Halle sehr, sehr viele Dinge erledigen, fährt damit ins Kinderhospital, da glaube ich sogar, dass ihm das auch durchaus ein Anliegen ist, also wenn man selbst Kinder hat. Man ist auf der einen Seite froh, dass es solche Einrichtungen gibt und hofft auf der anderen Seite aber natürlich auch hoffentlich, dass die eigenen Kinder dort nie irgendwie diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Roger war dabei, hat das meisterhaft gemacht. Ich habe ja sehr lange auch in der Nähe und Umgebung von Thomas Gottschalk gearbeitet. Roger hat auch diese Gabe, finde ich, dass er mit allen Leuten umgehen kann und mit Kindern ganz besonders. Es war ganz, ganz toll und dann kriegt er noch einen Stern dort in Halle. Und Roger hier, Roger da, jeder will was von ihm, dann komme auch ich noch um die Ecke, will auch was von ihm. Ganz, ganz, einfach ein toller Typ, der Federer. Ich sage es ja hier seit Jahren, ich schlafe ja auch in seiner Unterwäsche. Dazu bekenne ich mich, also nicht in seiner jetzt, sondern in der, wo sein Emblem aufgestickt ist. Aber cooler Typ, habe ich natürlich auch gefragt. Ich habe leider zu wenig Zeit gehabt. Ich hätte ihn sehr gerne gefragt, wie er denn zu diesem blamablen Spielstil des FC Basel gestanden hat, die Salzburger völlig unverdientermaßen rausgeschmissen haben. Aber habe ich mich dann, ich muss mich kasteien, drei Fragen nur, wurden mir erlaubt von der ATP. Also Roger, wie weit kommt die Schweiz und warum?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir die Gruppenspiele überstehen, obwohl eben man darf nie zu weit nach vorne denken, weil eben mit dem Format an der WM mit drei Spielen nur ist so viel möglich für alle Teams, dass das sehr schwierig ist, ganz ehrlich. Und eben in Südamerika mit der Hitze ist das natürlich auch nochmal ganz etwas anderes. Aber ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft und von dem her hoffe ich schon, dass es gut läuft dieses Jahr für die Schweiz.
Wer ist für dich der entscheidende Spieler bei euch?
Der Shaqiri, natürlich auch immer der Torwart natürlich. Von dem her hoffen wir natürlich, dass da viel passiert, vielleicht auch von Shaqiris Seite.
Der Großmeister. Ja, die Schweiz wird es nicht werden. Das, so viel kann ich ihm schon versprechen. Das war's. Big Show 157. Heute mal kein Outro, sondern ein ganz besonderer Rausschmeißer. Wir haben den Fußballteil, den zweiten Fußballteil mit ihm begonnen. Udo Jürgens, in Österreich geboren, in der Schweiz wohnhaft, aber für viele Deutsche ein Deutscher, auch weil er natürlich 1978 und ich meine sogar auch 1982 hat er mit der Fußballnationalmannschaft auch ein Lied gesungen, Buenos Dias Argentina, haben wir zu Beginn schon gehört, und als Rausschmeißer heute ein Lied, bei dem ich nach wie vor fast Tränen in die Augen in die Augen bekomme, nämlich das Lied zu Helmut Schön, dem damaligen Bundestrainer der deutschen Mannschaft, der nach der WM 1978 seinen Hut genommen hat, bevor wir uns anhören. Der Mann mit der Mütze, und wir hören es uns natürlich nicht ganz an, aber einen kleinen Ausschnitt daraus. Nochmal der Hinweis, es gibt ab gestern Fear and Loathing in Sao Paulo, unser täglichen Bericht von der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, von, im Sinne von, Heiko Uldörp ist vor Ort, und wann immer der Heiko Zeit hat, dann wird er dabei sein. Markus Gaub hat sich bei einem Gruppengegner embedded quasi, der Deutschen, der ist in Portugal, und der kann tatsächlich wahnsinnig gut Portugiesisch, der Markus. Das ist kein Scherz von mir, der kann das wirklich. Ich würde es auch gerne lernen. Markus ist dabei. Wir haben unsere Brasilianerin, die einzige Brasilianerin in unserer Nachbarschaft, dazu verpflichtet, ein tägliches Quiz aufzurufen. Die Kollegen von der Westen sind dabei. Olli Seidler wird dabei sein. Marco Hagemann ist dabei. Jonas ist dabei. Ole Zeist, also alle üblichen Verdächtigen. Mal schauen, ob wir auch noch zusätzliche Leute kriegen. Da freuen wir uns drauf. Das ist jetzt schon online. Jetzt aber, without further ado, das war's. Big Show 157. Jetzt kommt nochmal der Udo. Oder wie ich sagen würde, der große Udo.
Die Mütze ins Gesicht gedrückt, die Miene unbewegt, würdevoll und doch gebückt, scheinbar ruhig und doch erregt. So hat man dich am Spielfeldrand wohl hundertmal gesehen. Jetzt siehst du einen anderen an deiner Stelle stehen. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Die lange Zeit des Langen, sie ist aus. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere Achtung nimmt er mit und unseren Applaus.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!